Ach komm, Frau, mach doch rhythmische Sportgymnastik.
Themen rausarbeiten, neugierig sein, dieses journalistische Brainstorming, wenn man unterschiedliche Haltungen zu gewissen Themen hat, das richtig bis an die Grenzen zu bringen.
Ich lebe das zumindest mit und denke da nicht mehr viel, sondern bin einfach da und bin in jeder Sekunde bereit zu reden, zu schildern.
Gleich geht es bei uns um den Titel.
Herzlich willkommen bei Früff, Frauen reden über Fußball. Wir sind wieder da und wir möchten heute zurückschauen auf die vergangene Saison im deutschen Profifußball der Herren und der Damen. Ja, und wir fangen an mit einer Runde, die sich ja mit dem Männerfußball beschäftigen möchte. Und ich freue mich sehr, dass das nicht nur ich bin, die euch da irgendwas erzählen will. Ich bin übrigens die Christelle, @cristaldo1907 bei Twitter. Und ja, ich bin nicht alleine, sondern habe hier noch ein paar ganz fantastische Frauen mitgebracht für euch, die ja mir helfen werden, diese nicht ganz gewöhnliche Saison ein bisschen, ja, von hinten aufzurollen. Da ist einmal die Sonja bei mir. Hallo Sonja.
Hallo Christel.
Wer bist du auf Twitter?
Da bin ich @SonjaRiegel in einem Wort einfach.
Ja, damit die Leute dich dann auch finden, wenn sie da genauer nochmal nachfragen wollen, was du wo gemeint
hast. Ganz genau.
Außerdem haben wir natürlich die Steffi bei uns. Hallo Steffi.
Hallo Christel. Schön dabei zu sein. Ich mach's dir leicht, du musst mich nicht fragen. Ich bin auf Twitter @Rudelbildung und podcaste beim Textilvergehen und zwar meistens über Union Berlin.
Ja, danke schön. Deswegen kanntet ihr die Stimme wahrscheinlich auch schon nicht nur von hier, sondern auch vom Textilvergehen. Schön, dass du dabei bist. Außerdem haben wir dabei heute die Jasmina. Hallo.
Hallöchen. Ja, auf Twitter findet ihr mich unter dem Handle @FrauMima. Und ich bin die Frau mit den vielen Vereinen. Aber Hauptverein ist Mainz 05, dann kommt Schalke und ab und zu mal ein bisschen HSV.
Ihr seht also, vereinsmäßig sind wir ganz gut aufgestellt, aber eine haben wir da noch gebraucht, die auch die zweite Liga ein bisschen mehr noch im Blick hat. Hallo Tanja.
Hallo, ich bin die fschmidt77 auf Twitter und ansonsten häufiger mal beim HSV-Talk passenderweise zu hören.
Genau. Ja, und falls ihr euch fragt, was ich überhaupt mit Fußball zu tun habe, es ist der FC Augsburg, aber das wisst ihr wahrscheinlich. Und ja, wir möchten heute über die vergangene Saison sprechen, wie schon eingangs gesagt. Wir versuchen das Ganze heute so ein bisschen, ja, mit einem Format, das ich bei mir aus der Arbeit kenne und ja, versuchen uns in einer kleinen Retrospektive und haben das Ganze ein bisschen in Kategorien aufgeteilt, die wir sicherlich ganz schnell über den Haufen werfen werden, sobald wir hier ins Reden kommen. Aber wir haben uns verschiedene Aspekte der Saison überlegt unter den Überbegriffen Mad zum Verrücktwerden, Sad zum Heulen, Glad zum Feiern und was sonst noch erwähnenswert war, einfach Bemerkenswertes, was irgendwie nirgends reingepasst hat. Und ja, die agil Erfahrenen unter euch werden wahrscheinlich wissen, ja, dass man sowas häufiger manchmal macht in solchen Formaten und die nicht wissen, wovon ich jetzt rede, denkt euch nichts, ist nicht so schlimm. Auf jeden Fall wollen wir anfangen mit der Kategorie Mad zum Verrücktwerden. Was hat uns denn in der letzten Saison so richtig ja, zum Haare raufen gebracht. Und es wird euch wahrscheinlich nicht wundern, dass es mit einem gewissen Virus zu tun hatte. Einiges zumindest. Der erste Punkt, der da uns ja ins Gesicht sprang, wenn wir aus dieser Brille auf die Saison schauten, dann war es die ganze Frage rund ums Hygienekonzept, das Coronavirus mit sich gebracht hat, dass man einfach nicht mehr so Fußball spielen konnte wie gehabt. Trotzdem irgendwie weiterspielen wollte. Und die DFL hat sich ja dann was überlegt, wie sie das machen möchte und hat ein Hygienekonzept vorgegeben, das die Vereine einzuhalten haben. Und das trieb so seine Blüten. Ja, wer mag einsteigen zu dem Thema? Was?
Darf ich vielleicht erstmal dazu sagen, für mich war es schon zum Verrücktwerden, jetzt nachzudenken über diese Saison und mir klarzumachen, es gab ja auch eine Saison vor Corona, also in der wir normal im Stadion waren, in der es auch Aufreger gab. Das fand ich richtig schwer, das zu einer Saison zusammenzubringen. Ich weiß nicht, wie es euch da ging, aber war schwerer als so eine normale Saisonrückschau.
Das stimmt. Ging es euch
ja,
anderen
weil die
auch
Teile,
so?
Die Teile haben nicht so richtig zusammengepasst. Ne? Das war genau. So ein deutlicher Einschnitt, der war gefühlt länger als eine Sommerpause, weil sich so viele Dinge so gravierend geändert haben. Und es fühlte sich danach nicht mehr an, wie das ist so, als wenn du in einen komplett anderen Film gehst. Du gehst nur mal schnell auf Toilette, kommst wieder und zack, bist du bei Tom und Jerry, obwohl du vorher bei einem ganz anderen Film warst. Und so hat sich das war extrem befremdlich. Und deswegen ist, glaube ich, auch vieles, was an diesem Hygienekonzept war, was man jetzt so von hinterher sich anguckt, wo man sagt, waren wir bescheuert? Was haben wir uns denn dabei gedacht? Oder ich hatte zum Beispiel auch das Gefühl, es würde niemals funktionieren. Und ich habe mir wahnsinnig viele Sorgen gemacht. Und dann hat es trotzdem ganz gut geklappt. Das sind Dinge, die du von heute aus ganz anders beurteilst, als das bei mir zum Beispiel der Fall war in dem Moment, als Pflicht wurde.
Ja, vielleicht kann ich da auch mal einhaken. Ich komme ja aus dem medizinischen Bereich, ich arbeite im Krankenhaus und für mich war das nicht vorstellbar und ich fand das echt, ich war total entsetzt, dass die DFL überhaupt darüber nachdenkt, weiterzumachen und habe mir dann geschworen, für mich ist die Saison beendet, ich gucke das nicht. Ja, wer hat jedes Wochenende da gesessen und geguckt und sich auf Ablenkung gefreut? Ich. Ja. Genau, fand das aber schon, es gab da so viele Aspekte, ne, wo ich mir denke, so, ich habe früher auch mal in Altenheim gearbeitet und wenn ich dann so höre, die Spieler wurden bei sich alle 3 Tage getestet, aber medizinisches Personal wird nicht getestet. Ich meine, klar, das sind unterschiedliche Gelder und so weiter, das ist ein großes Thema, aber da fand ich das auch irgendwie so ungerecht, ja. Andererseits kann ich natürlich verstehen, dass die Vereine halt auch Existenzängste haben und weitermachen möchten, weil sie sonst viele Gelder verlieren. Was mich auch noch so ein bisschen gewundert hatte, dass man irgendwann von den Tests gar nichts mehr gehört hat. Also da dachte ich mir so, wird überhaupt noch getestet? Ja, also da hätte ich mir irgendwie so ein bisschen öfters noch trotzdem, auch wenn es negativ ist, irgendwie das Ergebnis mehr Updates erhofft. Aber ich bin schon erstaunt, wie gut es dann doch am Ende gelaufen ist. Ja.
Das geht mir auch so. Und ich kann mich tatsächlich sehr gut daran erinnern, wie ganz am Anfang, als die Situation auch noch mega unklar war, gab es so 2 Dinge, wo ich dachte, das können die alle nicht im Ernst meinen. Einer betraf tatsächlich auch meinen Verein, der bis zum letzten Moment natürlich gehofft hat, dieses Spitzenspiel gegen Bayern durchführen zu können. Und einerseits den Zwang hatte als Veranstalter, wenn das Gesundheitsamt nicht sagt, dass du, dass es verboten ist, bist du gewissermaßen auch in der Pflicht, weil dich sonst finanziell einfach umkippt und du stehst aber gleichzeitig da wie der gierigste Verein der Welt und auch wie der verantwortungsloseste. Das war eine ganz, ich glaube aber, dass das mehrere Vereine betraf, die so dastanden und dachten so, ja, ich brauche aber jetzt mal eine offizielle, behördliche Anordnung und dann kann ich das, was nötig ist, auch tun. Ansonsten kann ich es mir schlicht gar nicht leisten zu sagen, ich spiele das nicht. Und ich glaube, da war auch andererseits noch nicht so ganz klar, wie die Risikobelastung wirklich ist, weil dieses Virus viel zu wenig erforscht war, also weil die Übertragungswege noch nicht so richtig klar waren, weil die Auswirkungen noch nicht so richtig klar waren. Also weil man dachte, das gibt bestimmte Risikogruppen und andere betrifft das überhaupt gar nicht. Also weil man auf alle das sehr, also die Leute haben halt eine individuelle, also eine persönliche Prognose so vorgenommen, wie gefährlich das ist. Und wir haben erst viel später gelernt, was da wirklich los ist. Und deswegen haben wir uns am Anfang auch ganz schön amüsiert über dieses Video von Salomon Kalou von Hertha und haben, ich glaube, das Lachen ist uns erst ein paar Wochen später vergangen. Und zwar auch durchaus anhand der Fehler, die wir jeweils in den eigenen Vereinen gesehen haben, weil du da im Grunde genommen, wenn du das schaffst, dich nie lustig zu machen, siehst du einen Lernprozess. Also dann siehst du, wie man dazu lernt, mit jeder Woche, eigentlich fast mit jedem Tag, und Strategien entwickelt, damit umzugehen und sich ständig alles verändert. Ich habe noch nie so viel Veränderung in so kurzer Zeit gesehen, und zwar auch im Profifußball. Dass der so beweglich ist, hätte ich nie gedacht.
Ja, aber tatsächlich aber auch, was so die Aufmerksamkeit für Themen angeht, würde ich mal sagen, weil wenn ich so an den ersten Spieltag denke, da gab es so ein paar Szenen bei Toren, das betraf jetzt zum Beispiel auch hier den SVW in Wiesbaden, mit dem ich mich hier auch so ein bisschen beschäftige, auch beruflich, und die haben dann spätestens das 2-1 gemacht gegen Stuttgart, und dann gab es irgendwie, ah, der Torjubel, das ist aber zu nah, und weil die sich irgendwie kurz abgeklatscht und umarmt haben, das wurde ja von der DFL eigentlich gesagt, ja, lieber Abstand halten beim Torjubel, das hat am Ende überhaupt keinen mehr gestört. Also wenn man jetzt sieht, wie da teilweise Aufstiege oder so gefeiert werden, das ist ja, da ist die Diskussion ja auch von weggegangen. Natürlich, die DFL hat mit ihrem Konzept, das kann man, glaube ich, auch so sagen, natürlich auch ein Schweineglück gehabt. Also das hätte auch, so wie wir es vermutlich alle gedacht haben, ihr habt es ja schon angedeutet, hätte auch komplett in die Hose gehen können. Und für Dresden, das muss man kurz auch erwähnen, ist es das jetzt zum Teil auch, die ja genau. aus der Quarantäne kam. Und ich glaube, so zynisch wie das klingt, die DFL war wahrscheinlich froh, dass es am Ende nur Dynamo Dresden betroffen hat und dass da nicht noch mehr gefolgt sind und die Saison nicht bis jetzt tief in Juli oder August noch gehen musste, weil diese Pläne gab es halt auch.
Mhm. Also ja, ich denke mal, wenn es so irgendwie einen großen Verein getroffen hätte, der dann da unter Quarantäne gestellt werden müsste oder so, dann wäre das Ganze auch ganz anders verlaufen. Also wenn ich mir vorstelle, dass irgendwie der BVB oder der FC Bayern 14 Tage nicht spielen darf oder in der Quarantäne ist, dann wäre das nicht so unter den Teppich gekehrt worden wie bei Dynamo Dresden.
Das Interessante, das habe ich im Radio auch behauptet und da wurde mir vehement widersprochen. So, das könne man ja so nicht sagen, weil es sei ja für alle gleich schlimm. Und ich so, nein. Ich konnte meine Meinung nicht durchbringen.
Schon alleine der Fanaufschrei wäre ein ganz anderer gewesen.
Ja, ja, das glaube ich wahrscheinlich, auch. Genau. Manchmal hilft ja einfach auch die Macht der Menschenmenge.
Ja, aber was ja da auch... Einerseits ist das Hygienekonzept so insofern aufgegangen, dass wir zumindest nicht wissen, von nicht niemanden, also außer bei Dynamo Dresden wissen, dass Vereine in Quarantäne mussten oder dass eben große positive Fälle verzeichnet waren. Auf der anderen Seite war es ja dann doch immer wieder auch eine Diskussion, dass eben Menschen aufgefallen sind, die sich nicht dran gehalten haben. Ich möchte jetzt nicht weiter auf den Trainer meines Vereins eingehen. Das haben wir an anderer Stelle schon ausführlich gemacht. Könnt ihr nochmal bei Colinas Erben nachhören. Das war wohl ganz toll. War es wirklich. Aber gut. Aber auch sonst, also feiernde Fans vor den Stadien oder was sonst eben drumherum noch passiert ist, was habt ihr daraus gemacht oder wie habt ihr das wahrgenommen?
Sehr unterschiedlich, weil ich glaube, dass es tatsächlich auch so eine Frage des Zeitpunkts war und wie sich zu dieser Zeit auch die allgemeinen Bestimmungen draußen wieder geändert haben. Also dieses DFL-Konzept war ja schon zunächst am Anfang mal sehr strikt und ging eigentlich von Anfang an auch fast weiter als alles, was wir so erlebt haben. Und das war auch die Zeit, in der wir, ein richtiger Lockdown war es im Grunde genommen nicht, aber in dem wir schon vermehrt zu Hause waren, von zu Hause aus gearbeitet haben, immer noch in alle Supermärkte konnten, unter bestimmten Auflagen. Und das hat sich in diesem Konzept widerspiegelt. Das hat sich dann aber draußen verändert. Es sind wieder mehr Leute Bus und Bahn gefahren. Es gab wieder so ansatzweise regionalen Tourismus. Die Kinder sind in die Schulen zurückgekommen. Das heißt, es gab wieder überhaupt so was wie ein gesellschaftliches Leben. Und das hat der Fußball in dem Moment nicht abgebildet, weil das in diesem Teil nicht stattgefunden hat. Also wir durften schon wieder in Restaurants und wir durften schon wieder draußen mit Leuten aus nicht unserer Familie zusammen sein und Bier trinken und haben halt unsere Adressen und Telefonnummern dort hinterlassen, sodass wir wieder, also dass die Kontakte nachverfolgt werden können, so eine Sachen schon. Aber diese ganzen Geschichten haben sich in dem DFL-Konzept ja nicht wiedergefunden. Und ich glaube deshalb, gab es da sozusagen so was wie geduldete Lockerungen, die nicht immer eine gute Idee waren. Mhm. So würde ich es beschreiben.
Ja. Ja, also Corona hat uns aber auch anderweitig, sage ich jetzt mal, krass beeinflusst, denn die Geisterspiele an sich waren ja auch einfach ein Thema, wo auch sehr, sehr viel drüber gesprochen würde. Also soll man diese Geisterspiele spielen oder nicht? Wie war es denn jetzt? Jetzt haben wir wirklich einige miterlebt. Habt ihr immer noch eine klare Haltung dazu? Jasmina hat vorhin schon gesagt, als es losging, hat sie sich kategorisch ausgeschlossen, sie wird es nicht gucken und saß dann eben doch vorm Fernseher. Wie ging es euch damit?
Ja, also ich muss sagen, mich hat das am Ende gar nicht mehr so gestört, das zu gucken, weil ich generell auch irgendwie mich immer aufs Spiel konzentriere und gar nicht den KommentatorInnen irgendwie zuhöre. Deswegen hat mir das am Ende auch gar nicht gefehlt, der Fangesang. Andererseits vermisse ich bin halt einfach eine Stadiongängerin und ich vermisse das so sehr. Und wenn jetzt irgendwann wieder es anfangen sollte, dass Menschen ins Stadion gehen dürfen, aber vielleicht nur die Hälfte, raste ich aus. Dann will ich nicht hin. Ich will erst hin, wenn es wieder voll sein darf. Ja, also ich weiß nicht. Am Ende gehe ich wahrscheinlich doch hin. Ich weiß es nicht. Ich sage immer groß, ich mache das. Und dann, mir fehlt das so. Also es ist ja echt so, seit ich denken kann, ich glaube, ich bin das erste Mal mit 12 ins Stadion, einfach so mein Ausgleich. Ich möchte gern wieder mein Team anfeuern und anbrüllen und keine Ahnung, ja. Also das vermisse ich arg. Und ich habe irgendwie hier umgeräumt und meine Taschen ausgepackt und da kam auf einmal meine Dauerkarte entgegen und ich wollte weinen.
Ja, ich kann das verstehen. Gibt es andere, die das anders sehen, die sagen, nee, die Geisterspiele waren, hat mich gar nicht gestört, dass es die gab? Oder sagt ihr, oder könnt ihr das?
Naja, das ist so eine Mischung aus, wisst ihr? Also ja, ich fand's doof, dass man nicht sagen konnte, wir beenden diese Saison, weil alles, was danach kommt, wird seltsam potenziell. Nun gehört mein Verein aber auch zu denen, die am Anfang erstmal gar nicht gut wieder in Tritt gekommen sind und wo ich dachte so, oh scheiße, das hat uns das Genick gebrochen. Und das empfand ich tatsächlich zunächst mal als ziemlich unfair, wenn man das so sagen kann, weil ich das Gefühl hatte, dass das sehr von Verein zu Verein unterschiedlich ist. Es gab zum Beispiel Hertha, die aus dieser Pause was richtig Gutes gemacht haben. Die haben es geschafft, ihre Mannschaft aufzuräumen, sich einen vernünftigen Trainer zu organisieren und plötzlich und überraschend Fußball zu spielen. Ja, aber wenn man so spät in der Saison damit anfängt, ist das doch irgendwie nicht in Ordnung. Also die haben quasi einen Zeitvorteil gekriegt. Es gab andere Vereine, bei denen ich das Gefühl hatte, für die war das eher schädlich und es gab welche, für die völlig egal ist, weil die einfach immer auch eine gute Zweitbesetzung haben und so, dass ich das Gefühl hatte, durch diese Pause und durch diese Saisonstrecken verändert man auch den Wettbewerb und deswegen fand ich es erstmal total blöd. Ich hätte gesagt, so, nee, jetzt machen wir nicht und fangen wieder neu an, denn wenn's wieder geht oder so. Andererseits verstehe ich den Zwang zum Geld verdienen und ich konnte nachvollziehen, also auch wenn ich es doof fand, konnte ich nachvollziehen, warum es anders gemacht wurde. Also ich habe das akzeptiert aus Verständnis für die finanzielle Situation und habe dann gedacht, so ja, aber wie guckst du das jetzt? Ich fand es beim Gucken immer noch seltsam, aber ich bin ja auch gewöhnt, die Auswärtsspiele am Fernseher mir anzusehen und von daher habe ich gedacht, naja, wie schlimm kann das sein? Total schlimm, weil man dann auf sein leeres Stadion guckt und sagt, da ist übrigens mein Platz und der ist leer. Und das war an so vielen Stellen so, dass man sich immer umgeguckt hat und dass die Geräusche fremd waren und übrigens das größte Verbrechen, ja, auf der zum Verrücktwerden-Skala mindestens eine 10, dass man bei Sky Stadion-Sound einblenden kann.
Hör mir auf. Gerade ja.
Dankeschön. Und vor allem kam dann Sound mit Beleidigungen, ja, wo ich denke so, hallo?
Ja, das ist völlig authentisch.
Nee, aber wirklich, das fand ich völlig abartig, die Tonoption Stadion-Sound. Und ich habe natürlich gemerkt, dass ich habe damit sehr gefremdelt. Und ich habe dann eine relativ lustige Variante für mich persönlich gefunden. Das war eigentlich Zufall. Und zwar gibt es bei uns, das gibt es aber glaube ich überall, weil es einfach ein Standard ist, die Möglichkeit, dass es Leute gibt, die für die Sehbehinderten im Stadion kommentieren, weil die DFL das irgendwann mal so gemacht hat, also einfach als Beitrag zur Barrierefreiheit. Und das gab dann bei uns im Vereinsfernsehen gab es die Möglichkeit, also die beiden Jungs waren tatsächlich im Stadion vor Ort und konnten beschreiben, was da alles so los ist und wie das so ist ohne Leute. Und zwar für halt alle, die nicht gut gucken können. Und ich habe mir von Sky das Bild und von denen den Ton genommen. Das wurde angeboten, weil das gestreamt wurde bei uns im Vereins-TV. Und das fand ich total cool, weil die sprechen die Namen richtig aus, die kennen alle Leute, die wissen, was da los ist, die wissen, worauf es den Leuten noch ankommt. Das ist kein Fanradio, weil das ist schon sehr deskriptiv. Also das es gehen irgendwie Personen abfeiern oder so. Und das war dann für mich so eine Variante, mit der ich okay umgehen konnte.
Das fand ich aber hat tatsächlich auch so gemacht. Also bei uns gibt es, beim HSV gibt es das Netradio, wo dann auch jedes Spiel dann kommentiert wird von zwei Leuten. Und das habe ich nebenbei laufen lassen und mir nicht großartig den Sky-Kommentator angetan, sondern da einfach nur die Bilder genommen. Das war auch durchaus gut. Nicht immer gut für meine Nerven, aber das lag eher am HSV als am Kommentator.
Das ist doch schon mal schön, dass es Varianten gibt, wie es denn nicht mehr der Kommentator ist. Ja. Ja, aber gut, guter Hinweis, kann man sich ja mal merken, wenn das mit diesen Geisterspielen, ne? Ich weiß nicht, ob der FC Augsburg das schon so anbietet, dass ich das zu Hause im Wohnzimmer schon auch hören kann. Mal gucken. Was ich, was Steffi gesagt hatte, war für mich aber auch in dem Zusammenhang ein wichtiger Punkt. Es fühlte mich, für sich für mich mit diesen Geistesspielen so ein bisschen wie eine Wettbewerbsverzerrung an, weil tatsächlich dieser Heimvorteil, der für manche Vereine gefühlt wichtiger ist als für andere. Und mein Verein ist schon so einer, der hat schon so ein paar Punkte geholt, weil er zu Hause gespielt hat und da war es halt dann laut. Und ich weiß nicht, ob uns das ein paar Punkte gekostet hat oder nicht. Ist jetzt auch nicht tragisch. Wir sind ja drin geblieben. Alles gut. Übrigens 10 Jahre FC Augsburg in der ersten Bundesliga.
So, ich habe Bingo. Wie lange reden wir?
Ich dachte mir schon, dass irgendjemand jetzt... Genau. Nein, aber wir müssen es jetzt gar nicht ausbreiten. Es ist nur ein wichtiger Fakt, der mal erwähnt werden muss. Aber also das war so das, was mich an diesen Geisterspielen, abgesehen von einem anderen Punkt, den ich vielleicht auch noch kurz anspreche, hat mich am meisten so gestört, dass ich das Gefühl hatte, ist es für manche Vereine wirklich, kann das tatsächlich Punkte ausmachen, dass die Fans nicht dabei sind. Und das hat mich mit sehr am meisten gestört und zusätzlich halt jetzt habe ich im Rückblick auch tatsächlich das Gefühl, na, ist doch alles gut gegangen und ging doch super, so dringend sind die Fans im Stadion doch gar nicht. Und wenn jetzt dieser Eindruck sich verfestigt, ist das einer, den ich wirklich, also das ist auch sehr weit oben auf der zum Verrücktwerden-Skala für mich, weil das wäre ein ganz, ganz böser Effekt von der ganzen Sache für mich.
Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass der HSV, wenn er normal mit Zuschauern gespielt hätte, aufgestiegen wäre, weil wir uns diese x Gegentore in der Nachspielzeit nicht gefangen hätten, weil da einfach so ein völlig anderes Push-Level von den Zuschauern ausgeht. Also wir haben ja selbst auswärts immer die meisten Leute mit dabei. Wir waren mit 20.000 Leuten in Hannover und so weiter. Wir haben auch unser eigenes Stadion. Wir bringen da die PS auf die Straße und pushen die Jungs und da wagen die es nicht, solche Unkonzentriertheiten in 90+4. Ganz einfach. Also ich glaube, die Geisterspiele haben uns schon ein bisschen das Genick gebrochen. Mhm. Und ich will wieder ins Stadion. Ich will die Jungs einfach anfeuern. Mhm. Es kann nicht sein, dass sie da einfach so vor sich hinspielen und ich die nicht nach vorne schreien kann. Das will ich nicht. Das muss ich wieder ändern.
Ja. Ich glaube, da sind wir uns einig. Das ist so kein Zustand. Ja. Dann hoffen wir mal, dass wir da bald wieder rauskommen. Ich würde jetzt noch einen anderen Corona-Aspekt gern ansprechen. Und zwar waren das die finanzielle Situation. Die hat ja auch zu vielen Dingen geführt irgendwie. Ihr habt es schon so anklingen lassen. Ja, es gab eben tatsächlich was für viele Vereine einfach auch eine finanzielle Frage, dass die Geisterspiele notwendig wurden. Und unter dem Aspekt konnte man zumindest nachvollziehen, dass sie das wieder spielen wollten und dass es dann eben auch passiert ist. Aber im Hinblick auf diese ganze finanzielle Situation gab es ja dann einige Dinge, die dann auch passiert sind. Da haben wir uns hier auch so ein kleines Kärtchen aufgeschrieben, haben das Corona, Finanzen und Solidarität genannt. Wer mag da eingehen drauf?
Also ich glaube, ich muss ja anfangen, es gab ja mal so einen Spruch, dass die DFL die Saison nur wieder beginnt, damit Schalke nicht untergeht. Weil ich glaube, Schalke ist so der Verein mit den schlechtesten Finanzen, die man sich vorstellen kann. Und dadurch haben die sich auch so einige Böcke, ich weiß nicht, also Da könnte man ja als Beispiel zum Beispiel nehmen mit den Dauerkarten oder mit den Ticketpreisen. Schalke 04 ist der einzigste Verein gewesen, der es nicht angeboten hat, dass man das Geld einfach zurückhaben kann. Und die ganze Kommunikation drumherum war einfach grauenhaft. Ja, sie haben es ja dann irgendwann eingesehen, nachdem sehr viel Gegenwind kam und haben dann beschlossen, dass man mit durch die Härtefallregelung kann man einen Antrag stellen, da muss man darin erklären, warum man dieses Geld so dringend nötig hat und dann kriegt man es vielleicht zurück, ja. Und der Oberknaller an der ganzen Sache ist, ja, und da habe ich so einen Föhn gekriegt, dann stellt sich unser Vorstand hin, sagt, oh, es tut uns voll leid, ja, aber also das haben ja die Mitarbeiter im Service gemacht und das hätte ja echt nicht passieren können. Und das regt mich so auf, weil wir kommen ja nachher noch zu so einem anderen Fuzzi, ehemaligen Fuzzi von diesem Verein, ja, die sich einfach nicht mal richtig entschuldigen können, ja, und dann schön auf andere schieben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass nicht einer diesen blöden Wisch gesehen hat vorher und gesagt hat, okay, mach mal. Also, bitte. Es geht einfach nicht. Und ich sollte jetzt aufhören zu reden, sonst wird es noch Straf.
Nein, nein, Jasmina, du hast jedes Recht der Welt, du hast absolut das Paket der Schmerzen in dem Buch, du hast Mainz, Schalke und den HSV und ich glaube, man darf dann auch mal ein bisschen lauter.
Das muss man mal rauslassen dürfen.
Genau. Wir schicken mehr Paket.
Naja, sie haben ja auch noch Rentner entlassen, die die Jugendmannschaften unter Mindestlohn zu Spielen fahren, ja, um dann irgendeine Fremdfirma einzustellen, damit es angeblich günstiger ist. Also, ja.
Und über das Sportliche haben wir noch gar nicht geredet.
Das habe ich verdrängt, also das Sportliche.
Naja, ich glaube, dass
wir müssen ja europäisch spielen. Das wird, glaube ich, sehr lange nicht passieren.
Ich glaube, dass Corona tatsächlich bei allen Vereinen gnadenlos die Schwächen offenbart hat und bei einigen auch das, worin sie gut sind. Und zwar tatsächlich auch die Momente, die wahrscheinlich auch fast überall gab, die eher zu Solidarität geführt haben oder die dazu geführt haben, dass auch die Fans tolle Sachen gemacht haben. Also das hat einerseits sowas hervorgebracht, andererseits aber hat man auch gesehen, wie eng das geplant ist und wie sehr man abhängig ist von Einnahmen zu bestimmten Zeitpunkten. Und ich glaube, das siehst du sonst so einfach nur nie. Wenn die Saison erfolgreich war, dann macht man einen Strich drunter und alles ist irgendwie gut. Aber wenn zwischendrin der Geldfluss reißt, denn stehen alle erstmal da und müssen überlegen, wie das nun nächste und übernächste Woche weitergeht. Und man erfährt auch so Dinge, über die man sich sonst gar keine Gedanken macht. Also bei uns waren das so beispielhaft, also unser Präsident hat sich hingestellt und hat was relativ Bemerkenswertes gesagt, nämlich, dass er Mitarbeiter hat, die richtig wenig Geld verdienen und dass es seine erste Aufgabe ist, die abzusichern, als jetzt vielleicht die Fußballprofis, bei denen das deutlich nicht so eng ist. Und das fand ich erstaunlich. Und er hat halt auch ein Beispiel angeführt von einer Bäckerei, die da aber einfach ein kleiner Familienbetrieb ist und an den Spieltagen für das Catering zuliefert. Und wenn bei denen aber der größte Kunde wegbricht, weil es keine Spiele mehr gibt, dann ist das für die ein richtiges Drama. Also dann ruiniert das quasi die angeschlossenen Betriebe. Und so eine Dinge im Auge zu behalten und überhaupt darauf hinzuweisen, sich das klar zu machen. Ich habe das so nie gesehen. Ich dachte immer so, naja, Union ist so das eine. Aber das ist halt, existiert ja nicht im luftleeren Raum. Das ist ja bei allen Vereinen so, dass man sozusagen immer gleich ganz viele mitreißt. Und das ist mir bis dahin nicht so bewusst gewesen. Und eben auch nicht, wie eng fast überall die finanzielle Situation ist. Und ich glaube, bei Schalke ist es einfach so dramatisch, dass es richtig aufgefallen ist. Aber ich glaube, richtig gut ging es niemandem.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Also auch wenn unser Präsident sich hingestellt hat und über andere abgelästert hat, die da so, denen es schlechter ging offenbar, kann ich mir jetzt aber auch nicht vorstellen, dass der FCA da plötzlich noch die geheime Geldschatulle unterm Bett dann halt doch mal rausgeholt hat, von der keiner was wusste und wo die eisernen Ersparnisse drin waren, sondern also auch ein FCA hat, dem hat diese Corona-Geschichte sicherlich nicht leicht getan oder gut getan finanziell, aber ich war trotzdem insofern beruhigt, dass das schwäbische Haushalten sich da offensichtlich doch ja zu einem besseren Gleichgewicht irgendwie ausgewirkt hat und dass dann ja zumindest, ja, war es da offenbar möglich, sehr viel auch sich für die Region zu engagieren und sehr viel Positives eben, was Solidarität angeht. Wir haben die ganz tolle Aktion gestartet, auch zusammen mit den Fanszenen, und das haben ja, ist ja ganz in ganz vielen Vereinen passiert, aber es beruhigte mich dann doch sehr, dass das Unkenrufen zum Trotz es nicht der FCA war, der Grund war, warum die Liga wieder starten musste.
Ja, frag mich mal. Ich bin immer noch völlig baff, dass nicht wir als erstes die Fahnen gestrichen haben.
Wobei diese Berechnung, die es zwischendrin gab, von wegen ein Großteil der Vereine wäre irgendwie nach 3 Monaten weg. Soweit ich weiß, war das natürlich alles auch erstmal, wenn es so weitergehen würde. Natürlich waren die dann längst in Gesprächen mit Sponsoren und haben dann die Spieler mit Gehaltsverzicht oder irgendwie alle auf Kurzarbeit oder so. Also das war, glaube ich, vielleicht von Schalke abgesehen, aber in vielen Fällen dann doch ein bisschen dramatischer, als es dann wirklich war.
Ich denke auch, das war das Worst-Case-Szenario, das sie da ausgerechnet haben. Und es gab ja dann doch durchaus Möglichkeiten. Aber ich weiß auch zum Beispiel nicht, wie viele Vereine jetzt irgendwie staatliche Hilfe beantragt haben und die auch erhalten haben. Kann ich nicht sagen.
Weiß ich auch nicht.
Vielleicht kann uns ja einer der HörerInnen da informieren.
Genau.
Ich habe davon jetzt auch noch nichts gehört. Ja.
Also ich habe es jetzt zumindest auch nicht super präsent. Also wenn ihr da Informationen habt, dann gerne mit uns teilen. Wollen wir dann vielleicht den Corona-Teil unseres zum Verrücktwerden-Segments abschließen und mal gucken, was vor dem Ganzen passiert ist. Es gab ja auch. Es gab eine Saison vor Corona und ihr werdet euch wundern, aber auch da gab es Dinge, über die man sich maßlos ärgern konnte. Oder auch Dinge, die abgesehen von Corona Ärger angeboten haben. Und da möchte ich euch jetzt erstmal kurz den Wind aus den Segeln nehmen, falls ihr jetzt gleich erwartet, dass wir jetzt auf einen gewissen Herrn Hopp aus Hoffenheim zu sprechen kommen. Den werden wir jetzt hier explizit ausklammern, denn über den kann man sich so sehr aufregen, dass wir dem eine eigene Ausgabe widmen möchten. Und da dürft ihr gespannt sein.
Da hätte ich nur eine Anmerkung zu.
Bitte?
Ich fand total faszinierend, dass mit Corona Dietmar Hopp quasi nicht mehr Existenz war. Nicht als Problem, nicht als irgendwas, worum man sich kümmern musste, sondern es war so mit eben Wisch weg.
Ja, weil er,
er hat aber probiert, da zu bleiben.
Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Er hat alles dafür getan, aber da halt kein Fußball war.
Er hat noch 2 Monate.
Das fand ich tatsächlich irgendwie, das war ein Zusammenhang, mit dem ich so nicht gerechnet hatte, weil ich dachte, jetzt hätten wir ja Zeit, uns darum zu kümmern. Nee.
Ja. Na gut, aber über den, wie gesagt, werden wir ausführlichst sprechen. Da dürft ihr euch schon auf die voraussichtlich nächste Ausgabe gefasst machen. Aber wir wollten über andere Dinge sprechen, die uns aufgeregt haben. Und ich denke, Jasmina, du hast ja schon was angedeutet. ist der Blutdruck gerade wieder auf einem Level, wo du es rauslassen kannst, was Herr Tönnies dir und sehr vielen anderen Menschen mit Haltung im Leben angetan hat?
Ja, fangen wir mal an, ne? Das könnte ein bisschen länger dauern.
Lass es raus.
Also im August 2019 hat er auf einer Podiumsdiskussion sich rassistisch geäußert. Und ich möchte das jetzt nicht Wort für Wort irgendwie wiedergeben, aber es ging halt darum, dass er halt alle Afrikaner über einen Kamm geschoren hat. Und ich war Schalke 04 Mitglied, ich habe marokkanische Wurzeln, also bin ich auch irgendwie Afrikanerin in seinen Augen. Und bin ja dann ausgetreten, weil ich einfach die Art und Weise, wie das öffentlich halt abgelaufen ist, nicht in Ordnung fand. Also es gab irgendeine billige Pressemitteilung, wo er sich halt einfach bei Schalke 04 entschuldigt, aber nicht bei den betroffenen Personen. Der Ehrenrat, und das war für mich die Entscheidung, sage, okay, ich trete jetzt aus, hat halt ihm eine 3-monatige Pause halt sanktioniert, wenn man das so nennen kann, ja, und das hat mich schon arg verletzt. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass dann mehr von der Fanszene kommt. Es gab eine Aktion, bei einem Auswärtsspiel haben sie halt lauter rote Karten hochgehalten und haben halt die rote Karte gegenüber Tönnies Aussagen und gegen ihn halt gezeigt. Ja, ich habe mir auch, es gab viele Diskussionen, dass es eigentlich nicht richtig ist, auszutreten, aber für mich war einfach diese, dadurch, dass ich ja in Mainz lebe, Mainz 05 halt mein Hauptverein ist, ja, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, ich kann da nicht so wirklich mitwirken. Ich habe es zwar irgendwie versucht, aber es kam nicht so zustande und für mich war das echt so ein großer Bruch, dass ich irgendwann gar nichts mehr für den Verein so empfunden habe, ja, weil einfach wie das damit öffentlich umgegangen ist und dass das auf einmal so im Sande verlaufen ist und Schalke hat keinen tollen Fußball gespielt, aber war ja am Anfang der Saison recht weit oben auf der Tabelle. Es gab sogar Witze, dass sie Meister werden, wo ich dachte so, hallo? Ja. Und dann müssen wir dann noch mal kurz einen Schlenker zu Corona machen. Er ist ja jetzt Gott sei Dank nicht mehr da. Er ist zurückgetreten, weil einfach der Druck zu groß geworden ist. Es gab ja was ich vorhin so ein bisschen angeteasert habe, was für alle für Missstände ist, noch so passiert ist im Verein. Aber dann, dass halt in seinem Schlachtbetrieb halt krass alles ausgebrochen ist, sehr viele Menschen infiziert wurden und nochmal bewusst wurde, was für Zustände da eigentlich sind oder was für Arbeitsbedingungen die Menschen da arbeiten müssen, wurde der Druck halt so groß und er ist zurückgetreten. Und das war echt so ein Tag, da habe ich das erste Mal wieder nach langer Zeit für diesen Verein was empfunden und war irgendwie happy. Aber dann war ich auch wieder, wer weiß, ich meine, im Aufsichtsrat sitzen immer noch viele Leute, die pro Tönnies sind. Ob da nicht im Hintergrund weiter geklüngelt wird und was mich auch so ein bisschen enttäuscht hat, ist, dass er jetzt deswegen zurücktreten musste und diese Zustände sind seit Jahren bekannt und da hat es keinen interessiert. Und jetzt erst durch diese Pandemie interessiert das jemanden. Es waren so viele Berichte darüber, dass die Menschen zu zehnt in Zimmern schlafen, dass sie mit Mindestlohn halt höchst, also gerade so verdienen und dass die Hygiene da nicht so gut ist. Ja, und das hat mich irgendwie, war ich dann doch ein bisschen enttäuscht, dass nicht am Anfang der Saison, als diese rassistische Äußerung war, dass das ihn hat fallen lassen. Ja. Mein Gott, ich war gar nicht so aufgeregt, wie ich gedacht hätte. Ich war schon so aufgeregt.
Das hat ja auch ein Happy End.
Ja, sprech das doch einfach nochmal.
Soll man noch ein bisschen reinbohren, mein Schmack. Das ist sehr gemein. Nein, aber du hast das schön zusammengefasst. Also und vor allem finde ich auch tatsächlich diese Klammer. Also für mich war das, auch wenn, ich stimme dir vollkommen zu, die Umstände. Ich hätte mir den Rücktritt damals schon gewünscht. Gut, dann war es jetzt wenigstens, Hauptsache er ist weg, ja, weil damit kann ich jetzt das kleine Genugtuung für mich, dass irgendwann Karma doch zurückkommt.
Ja,
aber ich habe gar nicht mitgekriegt.
Das hat Geschmäckle.
Ja.
Ja.
Aber Mima, hilf mir mal auf die Sprünge, hat Tönnies sich eigentlich wirklich mal zu seinen Gründen des Rücktritts geäußert oder kam da eigentlich nur was von den anderen Aufsichtsräten und vom Verein also, oder so?
Wie gesagt, dadurch, dass ich glaube, nur noch auf Instagram folge ich Schalke 04. Ich habe auf Twitter alles gekappt, ja. Der einzige Person, der ich noch gefolgt bin, war unser ehemaliger Pressesprecher, der jetzt aber gegangen wurde, ich weiß es nicht so. Und jetzt einer von der Bild, unser Chef dort ist, ja. Ist ja auch echt bombig, ja, muss ich sagen.
Glückwunsch.
Wie gesagt, habe ich es nicht so verfolgt, weil ich einfach immer noch so eine gewisse Distanz habe, aber ich glaube, er hat momentan echt genug um die Ohren mit seiner Firma, dass er da nicht viel zu gesagt hat. Aber es kann, also ihr könnt mich gerne korrigieren. Ich bin mir nicht so sicher. Aber ich glaube, es kam nur von Vereinsseite. Ja, da muss ich auch nochmal einhaken, ne? Weil ich bin echt mit diesem Vorstand, der da jetzt bei uns ist. Alexander Jobs ist ja unser Marketingvorstand. Seitdem er da ist, gehen marketingtechnisch ja echt, machen wir krasse Einnahmen. Ja. Der einfach nicht versteht, was Schalke bedeutet. Ich meine, der hat sich einen Bockmist nach dem anderen geleistet. Mia No-Go hat er eingeführt, dann schnell wieder gekappt. Und ich glaube auch, diese Härtefall-Gedöns-Sache ist auch bestimmt über seinen Tisch gelaufen. Und es ist halt so, als sie den Rücktritt halt besprochen haben in der PK und auch mitgeteilt haben, dass halt Wagner erstmal bleibt und so, das ist halt alles immer so, es wirkt für mich so einstudiert. Und nicht so, weißt du, der Slogan von Schalke ist, wir leben dich. Ich spüre das aber nicht, dass sie den Verein leben, ja. Und die haben, ich glaube, die haben nicht verstanden, was Schalke 04 bedeutet. Sie versuchen es aber irgendwie daraus ein Marketing-Ding zu machen. Ich weiß, jeder Verein versucht hier marketingmäßig irgendwie eine Geschichte zu erzählen, aber so manchmal möchte ich einfach das Gefühl haben, dass sie es leben. Also zum Beispiel bei Mainz 05, Ruven Schröder, ja, ist mittlerweile im Fasnachtsverein, ja, und hat auch eine Mainzerin geheiratet. Also mehr Integration geht einfach nicht. Ja. Dem kaufe ich
ab, für die Selbstaufgabe.
Ja, aber ja. Genau. Das ist halt alles sehr, sehr schwierig. Das wäre so einfach. Nur mal als Beispiel mit der Dauerkarten nochmal. Hätte Schalke sich einfach hingestellt und gesagt, Leute, wir wissen, es trifft auch euch, diese Corona-Pandemie, aber wir stehen echt schlecht da und wenn ihr es möglich machen könntet, wären wir euch dankbar, dass ihr das Geld nicht erstatten lässt. Ich glaube, so viele hätten ja letztes Hemd für Schalke 04 gegeben.
Mhm.
Es geht einfach darum, wie man es nach außen halt rüberbringt, ne?
Also wir hatten neulich den Fanboss sozusagen vom HSV im HSV-Talk und der wusste es jetzt nicht so ganz genau, aber der ging davon aus, dass es bei uns zumindest irgendwie so 70-80% der Dauerkartenbesitzer verzichten auf die Rückzahlung. Und das ohne große Bettelei, sondern einfach nur mit drei freundlichen Optionen zur Rückzahlung oder halt nicht. Und die Fans gingen da eigentlich größtenteils drauf ein. Da muss man nicht so ein Theater machen, das auch.
Ja, eben.
Ich glaube tatsächlich, das war bei uns auch so, dass, weiß ich gar nicht, inwieweit von der Möglichkeit gebraucht gemacht wurde, weil allen ja klar war, wie die Situation ist. Und deswegen musste man da ja nicht viel zu sagen. Die Leute haben von sich aus gesagt, ja, uns ist klar, dass bei euch die Einnahmen fehlen. Und da wir das Geld ohnehin schon ausgegeben haben, lasst es so in Gottes Namen. Und das fanden die meisten eigentlich total selbstverständlich. Also es war gar nicht nötig, da großartig irgendwas zu machen. Und einfach nur die Möglichkeit anzubieten, hat schon gereicht, um zu sagen, ach, lasst mal stecken, ist gut.
Ja, eben.
Wer es dann halt nicht oder das Geld dann halt zurückfordert, der hatte auch meistens dann wirklich gute Gründe, das zurückzufordern, genau. Weil das
genau.
Ein Batzen Geld für die dann in dem Augenblick war. Und dann da irgendwie eine Begründung zu verlangen, das fand ich schon ganz, ganz bitter, was Schalke da gemacht hat.
Also mir hat jemand auch mal erklärt, dass das wohl wirklich auch so recht ist und dass man das eigentlich so machen müsste als Verein. Aber ja, andere haben es ja nicht so gemacht. Ging wohl auch ohne Probleme. Deswegen, ja.
Klar, man kann sich an den Paragraphen festhalten oder man kann kulant sein.
Ja.
Und versuchen, mit den Fans zusammenzuarbeiten. Und ja, Schalke hat sich für eine andere Möglichkeit entschieden.
Wie so oft.
Okay.
Das wär ein schönes Vereinsmotto, ey.
Schalke, die andere Möglichkeit, wie immer.
Wir haben Schalke 04, wir haben uns für die andere Möglichkeit entschieden.
Oh je,
es gibt Agenturen, die kriegen viel Geld für so.
Wir machen das hier völlig gratis. Mann. Oh je. Ja, aber
Gott, ich brauche mal eine Pause.
Bevor wir jetzt der armen Jasmina noch weiter hier im Fußballherz rumbohren, wollen wir vielleicht mal aufs Sportliche kommen, denn es gibt zwei Faktoren, die wir auch noch aufgeschrieben haben, ja, was ein verrückt machen kann im Hinblick auf die Saison. Jetzt aus sportlicher Sicht, oder ich würde es jetzt mal grob und das Sportliche einordnen, nämlich einerseits, es sah nicht immer so aus, aber es sind wieder die Bayern Meister geworden. Das müssen wir an der Stelle
nicht
auch
besser
noch.
Gerade.
Wie bitte?
Die Themen werden nicht besser.
Ja, wir sind ja auch im Segment Dinge, über die wir uns maßlos aufgeregt haben. Tut mir leid. Wir haben ja sehr bewusst auch die Dinge, über die wir uns gefreut haben zum Schluss, damit wir dann wieder mit einem was Positivem rausgehen können.
Wir haben auch noch nicht verraten, dass da nichts drinsteht.
Ihr merkt schon, wir mochten hier den ganzen Tag. Ja. Nein, aber uns wird ja auch oft vorgeworfen, dass wir so Bayern-kritisch sind. Also wir haben da durchaus schon Feedback bekommen. Das möchte ich an der Stelle vielleicht mal kurz aufnehmen nochmal. Es geht gar nicht darum, dass ich den Bayern nicht gönne, dass sie Meister werden. Aber es wird ja doch insgesamt so gern mal diskutiert, dass das ein Faktor sei, der ja, über den man sich ärgern kann, weil es den, ja, weil es die Bundesliga langweilig macht.
Ich finde das interessant. Ich habe eigentlich von Anfang an gesagt, dieses obere Ende der Tabelle, das betrifft mich so gar nicht. Also das hat irgendwie, das betrifft meinen Verein so null, dass ich irgendwie damit auch gar nichts zu tun habe. Also, dass mir das eigentlich auch real ist, wer die fünf sind, die unter sich ausmachen. Also es wird für mich dadurch nicht spannender, weil es klar ist, dass wir halt nicht sind.
Ja, also dem kann ich mich anschließen. Vielleicht ist es auch eine Sache, über die sich vor allem Fans von Vereinen aufregen, die sich da irgendwie mehr mit auseinandersetzen mit der Meisterfrage. Sie ist mir auch sehr fern, auch wenn wir manchmal Witze machen in die Richtung. Aber eigentlich nicht, nee. Also.
Ich glaube, seit 2001 bin ich da ein bisschen... Bisschen.
Jetzt bin ich schon wieder getriggert.
Ich hätte mir ein anderes Thema für einen Podcast ausgesucht.
Vielleicht ist ein Fußball-Podcast in dem Fall für dich echt.
Oh Mann. Ja, es wird besser, glaube ich.
Ja, es wird besser.
Ich vertraue.
Bestimmt.
Ja, aber ich hatte, glaube ich, ich glaube, wir werden es später eh nicht so ganz groß aufgreifen, aber ich hatte rausgeschrieben, dass ich die zweite Liga sehr ausgeglichen finde im Vergleich zur ersten. Mhm. Und da hatte ich mir mal ausgerechnet, dass in der ersten Liga zwischen dem ersten und dem letzten Platz lagen 62 Punkte, in der zweiten Liga waren es 36. Also das spricht, glaube ich, auch eine deutliche Sprache. Gut, du hattest in der ersten Liga natürlich, du hattest am Ende eine klare 1 und auch eine klare 18. Aber das ist schon, macht es dann doch irgendwie unattraktiver. Also natürlich die Spiele an sich mögen vielleicht attraktiver sein und besser und so. Gerade Tanja weiß ja, wie das so in der zweiten Liga aussieht, manchmal mit dem Spielniveau. Aber so die, also im Grunde ist es doch spannender so von der Konstellation her gewesen die ganze Saison. Und das, also das fand ich eine krasse Statistik dann.
Was mir mal aufgefallen ist, wenn man in der ersten Liga vom 18. die Punkte verdoppelt, landet der dann, also der FC Paderborn in dem Augenblick, gerade einen Platz vor Schalke, also auf dem 12. Wenn man das bei der zweiten Liga macht und einfach mal die Punkte von Dynamo Dresden verdoppelt, dann wären die locker Zweiter geworden. Da merkt man, wie eng das in der zweiten Liga alles zusammen ist.
Hm. Ja, und es ist eigentlich geiler. Also so rein sportlich, um es aus neutraler Sicht zu verfolgen. Na klar, freut sich ein Bayern-Fan, wenn die vorne wegmarschieren. Da kann man ja nichts gegen sagen. Aber so von der neutralen Sicht finde ich das schon ganz gut, wenn es da so spannende Konstellationen gibt.
Also ich hätte es natürlich lieber gesehen, wenn der HSV einfach vorne wegmarschiert wäre und nicht plötzlich von Heidenheim irgendwie überholt wird. Aber ja, das macht doch wirklich den Reiz dann der zweiten Liga aus. Deswegen hatten die dann zum Schluss bei Sky richtig hohe Einschaltquoten in der zweiten Liga, weil der HSV hat aufs Maul kriegen konnte.
Mhm. Aber jetzt sind wir von Bayern wegmarschiert.
Das macht gar nichts, ja, weil die andere, was ich ja auch noch mit reingeben wollte oder so ein Zitat, das mich so ein bisschen... Ja, das ist auch ein Riesenfass, das man aufmachen könnte. Vielleicht können wir es kurz halten. Aber die Relegation Heidenheim, also dass die Möglichkeit hatten aufzusteigen gegen Werder Bremen, war ja, also das hat ja auch für viel Diskussion gesorgt. Nicht nur, dass die Bremer unbedingt natürlich drin bleiben wollten, das ist natürlich die eine Geschichte. Und die andere, dass Heidenheim so als... der nächste Anti-Verein irgendwie empfunden wurde, der auf keinen Fall aufsteigen soll, weil dann die erste Liga ja noch langweiliger wird. Jetzt werden schon die Bayern immer Meister und dann kommen da von unten immer noch mehr Vereine hoch, die eh keiner sehen will.
Das finde ich total ungerecht.
Danke.
Ich kann zum Beispiel, also abgesehen davon, dass wir ja auch einer von denen sind, die irgendwie neu dabei sind. Ich fand Paderborn einfach bereichernd. Das waren die auch schon in der zweiten Liga, weil Steffen Baumgart da einen Fußball etabliert hat, den ich schon in der zweiten Liga immer gehasst habe, wenn die gegen uns gespielt haben, aber wo ich sehr viel Bewunderung für hatte, weil das offensiv war, weil das mutig war, weil die sich was getraut haben und weil ich immer denke, ich lasse mich total gerne von jemandem überraschen, den ich so noch nicht gesehen habe, als wenn es immer die gleichen sind. Und auch wenn jemand sich sportlich qualifiziert und wenn die machen über so viele Jahre mit einem tollen Trainer gute Arbeit in Heidenheim, dass ich finde, das muss belohnt werden. Und wenn diese Durchlässigkeit nicht mehr gegeben ist, dann kannst du den Scheiß auch wegschmeißen. Also wenn es halt immer nur die gleichen Vereine unter sich ausmachen und schon klar ist, wer oben und wer unten steht, dann ist es langweilig. Neue Gesicht in der Bundesliga finde ich überhaupt nicht langweilig.
Ja, ich denke, da hängt halt auch ganz viel so damit zusammen, dass Heidenheim halt, also wer weiß denn bitte schon, wo Heidenheim ist? Also ich weiß das, weil ich nicht weit weg von dir ist.
Ich weiß es auch.
Genau. Ich war da schon mehrfach schon.
Ja, genau, ja. Also ja, die einen wissen es und die anderen, genau. Aber ja, das ist
weg. Dann lernen sie es halt.
Ja. Und für mich ist es
so,
halt
aus meiner Sicht, ich wäre ja froh gewesen, wenn Heidenheim die Relegation gewonnen hätte. Nicht nur, weil wir dann die Heidenheimer losgeworden wären, endlich, sondern auch, weil dann halt ein gewisser Verein runtergekommen wäre.
Das kann man gut nachvollziehen, wenn man jetzt sich nochmal genau die Vereinskonstellation anguckt, von der wir hier sprechen. Ja. Aber gut, lass uns das Fass nicht größer aufmachen. Vielleicht machen wir zu der ganzen Thematik so, welche Vereine gehören dahin. Und ich glaube, wir haben schon sowas mal geplant. Die Diskussion, welche Vereine sind sexy und welche nicht. Und warum. Und die ganze Diskussion drumherum.
Aber das ist total einfach. Der eigene Verein ist immer der Beste und alle anderen können irgendwas anderes machen.
Ja, stimmt.
Gut, also 10 Jahre ist Augsburg jetzt in der Bundesliga. 10 Jahre.
Genau, 10 Jahre übrigens, ne? Danke, dass du es auch sagst, Sonja.
Habe ich mal gehört.
Ja, es ist einer der wichtigsten Fakten zu dieser Saison. Aber ja, dann lass uns doch vielleicht zum nächsten Segment übergehen und gucken, was uns nicht unbedingt verrückt, aber traurig gemacht hat. Denn es gab tatsächlich sehr viele Dinge, die wo es aus unserer Sicht vielleicht auch nicht mal wirklich zwei Meinungen gibt. Dass es Sachen waren, die einfach nur mies waren. Da überlege ich jetzt gerade, womit fangen wir an? Aber ist auch egal, steht da, ja, wir nehmen die erste Karte, denn ich glaube, wird das auch so ein Punkt, den wir über Corona vielleicht auch so ein bisschen vergessen haben, was aber jetzt so zuletzt wieder ein bisschen in den Schlagzeilen war die ganze furchtbare Geschichte rund um Bakary Jatta. Tanja, magst du uns da ein bisschen nochmal abholen für alle, die es erfolgreich verdrängt haben. Wir möchten diese Wunde hier nochmal aufbrechen, weil das sollten wir uns immer wieder vor Augen führen, was da für eine Scheiße abgelaufen ist.
Im Sommer vergangenen Jahres, dass plötzlich an einem völlig unverdächtigen Mittwoch die Sportbild damit aufmachte, dass Bakary Jatta eigentlich Bakary Dafé sei und viel älter sei, als er angegeben hat und sich dadurch Asyl erschlichen hat, was dann sofort die erste Falschaussage war, weil Bakary Jatta niemals einen Asylantrag in Deutschland gestellt hat. Und so ging das dann los. Da kam dann plötzlich eine Debatte auf, ob Bakary Jatta wirklich Bakary Jatta ist. Er musste es beweisen, dass er Bakary Jatta ist. Es musste bei den gambischen Behörden erstmal nachgefragt werden, ist dieser Pass auch wirklich echt? Es kamen haufenweise deutsche Behörden mit ins Spiel. Und wie sich heute herausstellte, kam auch eine Gemeinschaft der besorgten Bürger ins Spiel. Die haben dann nämlich in diesem Zuge Strafanzeige gestellt gegen Bakary Jatta und gegen Dieter Hecking und den DFB wegen Strafvereitlung. Also diese Gemeinschaft besorgter Bürger, die haut mich heute gerade aus den Socken. Das war irgendwie vorhin eine Meldung vom Hamburger Abendblatt, dass die halt Auslöser waren, dass es jetzt tatsächlich auch noch die Hamburger Staatsanwaltschaft unterwegs ist und eine Hausdurchsuchung auch bei Bakary Jatta angezettelt hat, wo ein Bildreporter mit vor Ort war und live nochmal ein paar Fotos gemacht hat und solche Sachen. Also das ist eine ganz, ganz merkwürdige Geschichte. Es spielt sehr, sehr viel Rassismus mit rein. Und es ist, also irgendwie die Unschuldsvermutung galt auf vielen Seiten nicht mehr. Glücklicherweise galt sie beim HSV und man vertraute seinem Spieler. Und man hat sich hinter den Spieler gestellt, man hat ihn geschützt und man hat zu ihm gestanden. Man hat nicht irgendeine Schutzverletzung vorgetäuscht, sondern man hat gesagt, Bakary Yata ist unser Spieler, wir stehen 100% zu ihm, er darf bei uns weiterspielen, solange irgendjemand nicht Beweise auf den Tisch legt, ist er Bakary Yata und Ende. Und da war ich sehr, sehr dankbar für. Das wäre bei meinem Verein auch vor einiger Zeit nicht unbedingt so glimpflich ausgegangen. Aber sie haben tatsächlich Haltung bewiesen und die Fans haben sich auch dem angeschlossen, auch irgendwie selbst die Fans vom Stadtteil hier in dieser Stadt haben sich dem angeschlossen. Also es gab eine große Solidarität gegenüber Bakary Yata und das tat dann tatsächlich mal gut. Das war das einzig Positive, was aus dieser Geschichte rauskam.
Also ich muss sagen, ich war echt beeindruckt, wie der Verein das öffentlich gehandelt hat. Also das hätte ich echt auch nicht erwartet vor ein paar Jahren, dass das beim HSV so, also wäre niemals so abgelaufen. Und ich habe echt manchmal so richtig Gänsehaut wie dem HSV gehabt. Ja, weil ich dachte so, die moderieren das echt toll, ja. Und dieser Zusammenhalt und es gab ja auch echt von anderen Vereinen Fanszenen, die dagegen geschossen haben und ich denke so, hallo, ist ja noch nichts bewiesen. Und dann gibt es ja auch Beweise oder man hatte gesagt, okay, man kann da jetzt nichts feststellen, dass das irgendwie, dass er nicht Bakary Yata ist. Und dann war das ja eigentlich abgeschlossen, jetzt kommen die wieder. Also das ist echt unbegreiflich. Also ich bin echt auch fassungslos, dass das nicht aufhört.
Eine absolut unendliche Geschichte. Also ich weiß auch nicht, was Bakary Yata da jetzt noch machen soll, außer dass er einen Pass vorlegt und der ist auch beglaubigt, der ist mehrfach beglaubigt mittlerweile. Und dann kommen da plötzlich immer noch Leute an und sagen, er soll den Bakary Dafé irgendwie anschleppen, den eigentlich ja nur die Bild erfunden hat. Also es ist ein bisschen zum Verrücktwerden. Mhm. Und manchmal auch ziemlich zum Kotzen. Also spätestens, wenn die Bild-Zeitung bei einer Hausdurchsuchung die Polizei begleitet, dann wird es echt ekelhaft.
Und ich meine, was für eine Konsequenz hat es denn, wenn er jetzt, also ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch, ich meine, er wäre dann am Ende ein bisschen älter, ja. Gut, Urkundenfälschung, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe ja, mein Vater stammt aus Marokko und unser Nachname wird ganz anders übersetzt, ja. Also ich meine, da sowas kann ja auch passieren, dass einfach durch Sprache, also ich, Sprachbarrieren einfach Namen sich verändern, ja. Ich weiß nicht, wie das heute ist, aber ich meine, meine Verwandtschaft, die in Holland ist, der Nachname wird anders geschrieben und anders ausgesprochen jetzt mittlerweile wie unser Nachname.
Ja, was genau ja. Da für Konsequenzen rauskommen, man weiß es nicht, also ja. Ich gehe auch im Augenblick einfach schlicht und ergreifend davon aus, dass Bakary Yata ist Bakary Yata, weil niemand etwas anderes beweisen kann.
Ja, eben.
Ja, und also, warum auch nicht, ja, also was,
eben.
Es gab schon ganz andere Geschichten im deutschen Fußball, bei denen, da ist kurz mal was hochgekocht und da haben sich Leute ganz offensichtlich mit sehr viel Dreck schmutzig gemacht, ja, und denen ist nichts passiert. Hat, ja, sahen halt anders aus, ne? Und, ja, damit schließen wir das vielleicht auch mal ab. Und ja, schauen uns die anderen traurigen Themen an, die wir uns da zusammengesammelt haben. Noch ein kleiner Rückruf zu Corona vielleicht. Denn ja, auch das Saisonende war ja für viele durch Corona ja verhagelt oder anders. Viele geliebte Traditionen konnten nicht mehr so ja, gelebt werden. Also es war, also insgesamt war die Restsaison sozusagen durch Corona einfach auch an vielen Stellen ja traurig. Also ich war zum Beispiel selber unfassbar froh, dass uns der Abstieg erspart geblieben ist, denn ich möchte nicht in der Haut eines Fans stecken, der dessen Verein absteigt und der mit ja mit dem Schmerz quasi fast alleine ist, weil einfach alles, was man da irgendwie gemeinsam, also man steigt ja auch zusammen ab, ja. Und das, diesen Schmerz teilen zu können, ja, kannst du halt in der Zeit nicht. Und ich denke, das ist, war für viele eine besonders bittere Situation.
Und daher. Ja, ich glaube, das gab so gefühlige Momente, die du eben generell, also dass man zum Beispiel mal einen Klassenerhalt einordnen würde unter zum Heulen. Und zwar unter dem Aspekt, dass man einfach alleine da stand und nicht wusste, wohin mit sich und seinen Gefühlen, in dem Moment, wo man sonst im Stadion mit voller Belegschaft ausgerastet wäre, kollektiv, und einen unfassbaren Lärm veranstaltet war. Das war tatsächlich was, was sehr gedrückt hat. Und ja, natürlich ist es viel, viel schlimmer, wenn du absteigst. Und das andere war, für mich war somit das Traurigste, das gibt bei uns das Ritual, Spieler am letzten Spieltag zu verabschieden, bei denen klar ist, entweder der Vertrag läuft aus oder die gehen weg oder die spielen überhaupt nicht mehr. Und so kam es halt dazu, dass ich mich von einem meiner Lieblingsspieler nicht verabschieden konnte. Also Michael Parensen geht jetzt in Fußballrente und ich habe einfach sein letztes Spiel nicht im Stadion sehen können, obwohl es ein verdammtes Heimspiel war. Und der extra nochmal eingewechselt wurde, quasi wie eine Ehrenrunde. Und da nicht dabei zu sein, ist total schrecklich. Und die werden dann bei uns im Normalfall halt, sind die vorm Anpfiff beim letzten Spiel am Mittelkreis und kriegen ihre Bilder und noch ein freundliches Wort mit auf dem Weg. Und das ist aber irgendwie so schön, die drehen dann nochmal eine Ehrenrunde und du kannst halt irgendwie dich mit dem Gedanken vertraut machen, dass du den heute vielleicht zum letzten Mal siehst, aber kannst einfach auch nochmal ihm alles Gute mit auf den Weg geben. Ich finde zum Beispiel auch sehr, ich hätte Rafa Gikiewicz gerne gesagt, dass ich ihn einfach für einen fantastischen Torhüter halte nach wie vor, den besten, den wir je hatten, der uns wahnsinnig weitergebracht hat und sich für sowas nicht bedanken können, sondern der ist dann halt einfach weg. Und wenn du das nächste Mal kommst, steht er woanders im Tor. Und das ist so, das macht so, das hinterlässt so komische Brüche, also du hast gar keinen richtigen Abschluss dieser Saison auf so vielen Ebenen, weil das soziale, mit sozialen Ereignissen verbunden ist und die fehlen einfach. Hm. Und das finde ich tatsächlich mega traurig. Also das war wirklich so, das war, also das nicht emotional vernünftig verarbeiten zu können, weil dir einfach deine Leute fehlen. Das sind, glaube ich, so Aspekte, die man bei all diesem, wir spielen diese Saison zu Ende, gar nicht so richtig mitgedacht hat, weil die halt irgendwie nicht so wichtig sind, weil halt Fans irgendwie nicht so wichtig sind wie andere Sachen.
Hm, das hast du gut gesagt.
Ja, da gab's bei Eintracht Frankfurt auch einen relativ krassen Fall, also dass Marco Russ ja gesagt hat, er beendet seine Karriere. Und der hat ja nun wirklich eine krasse Geschichte. Also mit schon kommt aus der Jugend bei der Eintracht, war kurz bei Wolfsburg, aber sonst immer auch in Frankfurt. Und dann gab es diese Krebserkrankung, die zur Relegation gegen Nürnberg rauskam. Er macht das Hinspiel, schießt ein Eigentor, ist dann irgendwie gelb gesperrt und ist schon operiert beim Rückspiel dann und kommt dann wieder. Und es war ein ganz emotionaler Moment, als er dann, glaube ich, nach über einem halben Jahr mal wieder eingewechselt wurde. Nach dieser Erkrankung hat er sich wieder rangekämpft und jetzt wieder lange verletzt. Und es war halt einfach, das Heimspiel war dann sein letztes Spiel oder wäre es gewesen. Und man kann sich ja vorstellen, was dann so im Stadion passiert. Dann wird er vielleicht nochmal eingewechselt und alle, weiß ich nicht, man heult dann irgendwie kollektiv und so. Und das ist für ihn auch total ergreifend. Und so war es ja einfach, also er ist dann nicht mal eingewechselt worden, weil das Spiel das angeblich nicht hergegeben hat. Und dann war es das einfach. Dann ist die Karriere vorbei. Also es ist ja für beide Seiten jetzt, weil Steffi hat das aus der Fansicht irgendwie beschrieben, war es ja für beide Seiten völlig unbefriedigend, dann so zu gehen. Hm.
Ja, da hat uns Corona nicht nur, also auf ganz vielen Ebenen sehr viel gekostet, finde ich. Und das, finde ich, sollte in so einem Saisonrückblick auf keinen Fall fehlen. Das ist einfach auch eine aus diesem Grund unfassbar traurige Saison für ganz viele Menschen ist.
Ja. Du hörst keinen Widerspruch, Christel. Absolut.
Ja, vielleicht können wir traurige Dinge ansprechen, die nicht ganz so auf die Stimme drücken. Was ich zum Beispiel sehr traurig fand aus sportlicher Sicht, ist, dass tatsächlich Leipzig Herbstmeister geworden ist. Aber interessiert inzwischen auch keinen mehr, also
die sind nicht Meister geworden.
Nee, haben auch alle verdrängt. Ich wollte es an der Stelle auch mal sagen, es sind mehr traurige Dinge passiert die Saison als Corona und die anderen Dinge, die wir besprochen haben, ja. Also aber das war auch, also das hätte uns vielleicht interessiert, wenn sonst nichts passiert wäre. Aber auch sonst ist ja sportlich, sind ja Dinge, die ja wenn man diese Saison aus sportlicher Sicht beurteilen möchte, haben wir auch so zwei Aspekte aufgeschrieben, die einerseits die sich öffnende, weiter öffnende Schere zwischen den Top 5 und 6 und dem Rest der Liga. Ja, die beobachtet ihr weiter oder was, ja, wer mag dazu was sagen?
Also ich glaube, dass es in der ersten Liga immer schwieriger wird, in die internationalen Ränge zu geraten. Also so allmählich zementieren die sich fest. Also wir haben da jetzt 6, 7 Vereine, die da oben spielen. Ob dann zwischendurch vielleicht nochmal Schalke da mit reinrücken kann oder Frankfurt mal wieder. Ob Hertha jetzt mit der großen Aufrüstung da reinkommt, das kann sein. Aber ohne große Aufrüstung wirst du da wirklich Probleme haben. Irgendwie, was weiß ich, ich glaube, der FC Augsburg, es wird dabei bleiben, dass sie in Europa keine Sau kennt.
Also du, da wird, so, sobald da drei Gewinne hintereinander oder dreimal Punktgewinn hintereinander, wird ausgerechnet, wie weit es auf Platz 7 ist. Also denkt ihr nichts, die Hoffnung stirbt zuletzt in Augsburg.
Natürlich, aber es wird immer unwahrscheinlicher, dass ja. Nochmal so ein, nennen wir es mal Wunder, dass sowas nochmal passiert. Und Es zementiert sich in den vergangenen Jahren immer stärker. Und das finde ich sehr bitter. Also auch zum Beispiel irgendwie, dass Freiburg dann doch noch um einen Punkt an den internationalen Plätzen scheitert. Das finde ich super schade, weil für die wäre das nochmal ein richtiges Erlebnis. Für die anderen ist es eigentlich Zwang, um den Status quo zu erhalten. Und die anderen sind dann irgendwie so hinten dran. Und entweder akzeptieren sie es, dass sie irgendwie eher im Mittelfeld und unterwegs sind und vielleicht mal nochmal nach unten gucken müssen. Oder aber sie müssten richtig investieren und das können sie einfach nicht.
Oder die Indien so wie Schalke.
Ja, oder auch der HSV vor ein paar Jahren. Also.
Ja, dieses richtig investieren ist halt auch richtig teuer. Das ist genau das. Und die Reserven dazu haben tatsächlich die wenigsten. Das ist genau das, was die Sache so riskant macht, weil man irgendwie sagt, so stehen bleiben ist Mist, weiter vorwärts geht nicht, abstürzen will ich aber irgendwie auch nicht. Und da überhaupt Bewegung drin zu bekommen, macht dieses Ganze in der ersten Liga so, so auf eine Weise festgefahren und auch in dem Sinne, was ihr vorhin gesagt habt, langweilig, ja. Und das resultiert genau daraus. Ich will ja nicht weiter Schalke dissen. Entschuldigung, das war tatsächlich nicht so. Ich glaube, das ist einfach nur der Club, bei dem man in dieser Saison am deutlichsten sieht, weil es halt einfach so ans Tageslicht getreten ist. In einer Saison, die vernünftig gelaufen wäre, hättest du das bei Schalke wahrscheinlich nicht gemerkt. Dann wäre wahrscheinlich einfach alles so wie immer.
Und ist der andere Punkt, den wir hier stehen haben, nicht auch eine natürliche Folge davon, dass wenn du dass den Vereinen eigentlich fast nichts mehr anderes übrig bleibt, als sich auf bestimmte taktische Rückschritte zu beschränken. Also wirklich mutig zu sein, bringt irgendwie nicht mehr viel. Weil wir eben auch aufgeschrieben haben, die taktische und spielerische Entwicklung ist mehr Rück- als Fortschritt, wenn wir die Saison so aus der Brille mal betrachten wollen. Hängt das nicht einfach auch damit zusammen, dass es eigentlich nur darum geht, irgendwie drin zu bleiben für die Hinteren und dass man da sich gar nicht mehr wirklich traut, viel Neues auszuprobieren?
Ich denke, das hängt da sehr stark mit zusammen. Ich finde es aber halt fürchterlich schade, weil eigentlich, also selbst in die zweite Liga ist ja sowieso fußballerisch um einiges schwächer als die erste Liga, aber da sind dann halt einige dabei, dass sie gegen uns dann plötzlich im Mittelfeld mit Manndeckung spielen. Und das funktioniert also, weil unsere Spieler dann nicht die individuelle Klasse haben, um sich dagegen zu wehren. Aber das war so absolut. Ich stand da ein bisschen fassungslos davor, weil ich mir dachte, die spielen da Manndeckung im Mittelfeld. Wir sind in den 2020er Jahren. Hallo, was macht ihr denn da? Aber das ist ja in der ersten Liga nicht anders. Also es wird Gegenpressing gespielt. Ein paar Mannschaften können tatsächlich noch mit dem Ball umgehen, aber die meisten eher weniger. Und das ist schade.
Ja, Das stimmt.
Also ich will da ja auch nicht irgendwie Finger zeigen oder so, dass da eine Mannschaft besonders schlimm ist, was weiß ich, Paderborn oder sowas. Im Gegenteil, die versuchen ja zumindest noch Fußball zu spielen. Aber naja, aber dann bleibt halt wirklich die Entwicklung auch so ein bisschen auf der Strecke und es wird dann auch wieder langweiliger. Ja. Weil keine Mannschaft dann wirklich spektakulär spielt.
Ja, wem sagst du das? Ja, bei uns in Augsburg wird ein Trainer gewechselt und es ändert sich irgendwie gefühlt überhaupt nichts. Also erkennbar nichts. Also falls es mir nochmal jemand erklären kann, was sich geändert hat, dann meldet euch. Ich habe keine Unterschiede gesehen, aber ich verstehe genau.
Besser einkaufen.
Oder auch nicht. Aber ach, noch. Zahnpasta-Abo.
Aber da kauft der Trainer noch selbst ein.
Genau, das ist so. Das ist bei uns Grundvoraussetzung, eine bodenständige Haltung und eigenständiges Einkaufen können. Ja.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht, denn wer sich zu dem Zeitpunkt noch wunderte, dass man einen Einkaufswagen zum Einkaufen braucht, der war offensichtlich ziemlich lange nicht mehr selbst einkaufen. Aber wir wollen es jetzt nicht weiter. Bitte, es ist schmerzhaft genug. Wollen wir über schönere Dinge sprechen vielleicht?
Auf jeden Fall.
Weil, lass uns mal zu den Dingen kommen, die uns in der Saison froh gemacht haben, die wir zum Feiern finden. Und ja, einiges haben wir schon ein bisschen angeschnitten, aber eins haben wir noch nicht angesprochen. Und ich finde, das war gerade auch in den letzten Wochen sehr präsent, nämlich ja, natürlich ein trauriger oder tragischer Anlass, schmerzhafter Anlass. Das ganze Thema Rassismus ist wieder sehr, sehr präsent in unser Blickfeld gerückt. Nicht nur, weil wir hatten es mit Bakariata schon, weil es immer wieder auch sehr präsente Dinge gibt, die uns zeigen, dass wir in einer rassistischen Gesellschaft leben, sondern eben weil durch die Ereignisse in den USA einfach ganz viel, ja, Grund zum Demonstrieren, sich Haltung geben und die Haltung beweisen, da war. Und ja, wir haben hier aufgeschrieben, dass es uns sehr, sehr gefreut hat, dass auch bei uns in der Bundesliga einige Spieler da sehr klar Haltung bezogen haben. Mag da jemand ein bisschen mehr drauf eingehen? Alles schweigt mich an.
Nee, ich wollte nur niemand das Wort klauen. Also in Berlin war das tatsächlich auch so, dass es verschiedene Spieler waren, die sich zum einen solidarisiert haben, aber dass es in erster Linie Anthony Uja war, der einen Gastbeitrag für die FAZ gemacht hat. Den könnten wir so ja verlinken, das hätte ich gerade noch auf dem Bildschirm, der einfach erzählt hat, wie für ihn, was das für ihn alles bedeutet, wie er Rassismus erlebt hat und wie das zu ihm kam, weil der in der schwarzen Community groß geworden ist und bis dahin damit einfach, der hat einfach eher nicht wirklich weiße Leute getroffen und deswegen war das für ihn als Kind überhaupt keine Sache und er kam dann halt nach Norwegen und hat ab da, wo er halt nach Europa kam, gemerkt, dass Dinge anders funktionieren und hat sozusagen aus seinem Alltag heraus beschrieben, wie Sachen sind und sagt am Ende, er hat keine Angst um sich selbst, aber er möchte nicht, dass seinen Kindern einfach bestimmte Dinge widerfahren, die halt hier groß geworden sind, die immer hier gelebt haben, also die einfach immer in Europa waren und die sich immer in einer anderen Gesellschaft bewegt haben. Und das fand ich einen ganz tollen, unaufgeregten Beitrag, der einfach mal die andere Perspektive eingenommen hat und wo dann relativ leicht war, für seine Mannschaftskollegen sich einfach dazu zu stellen und zu sagen, wir sind bei dir. Und das fand ich, also hier tatsächlich, das passt super in diese Reihe, die Sachen, die daran auch gut waren. Also die Dinge, wo du merkst, dass eine Gesellschaft sich entwickelt, über Sachen nachdenkt und auch versucht, was zum Positiven zu verändern. Und das war tatsächlich was mir gut gefallen hat.
Was bei mir noch so hängen geblieben ist, also generell, jeder Verein hatte ja Spieler, die ein Zeichen gesetzt haben, aber wo ich glaube ich die meiste Gänsehaut hatte oder was mich am meisten berührt hatte, war immer dann vor Anpfiff, wenn die SchiedsrichterInnen und Spieler halt und Trainer und auch die vor der Bank einfach sich hingekniet haben vorm Spiel. Das hat mich sehr bewegt, ja, die Geste.
Ja, Und man muss ja in dem Zusammenhang auch sagen, es gab ja dann einzelne Spieler, die damit angefangen haben, also Thuram, Sancho, McKinney, die wurde ja dann auch ein bisschen, die Diskussion war, ob das irgendwie jetzt sanktionswürdig ist und so weiter, ja, und ich finde auch das, dass überhaupt darüber diskutiert wurde, dass man da eventuell tätig werden müsste, fand ich schon absurd, aber gut. Sind ja in Deutschland, da halten wir uns sehr, sehr streng an irgendwelche Regeln, die auf irgendwelchen Papieren stehen. Von daher war das vielleicht fast noch nachvollziehbar. Aber was ich dann schon begrüßenswert fand, ist, dass das relativ schnell im Sand verlief und niemanden gewundert hat, dass da was eingestellt wurde oder überhaupt nicht überhaupt angefangen wurde zu ermitteln oder so, sondern dass das einfach genau die Art von Handlung oder Haltungsäußerung oder auch ja Äußerung war, die in der Situation total angebracht war und das hat die Gänsehaut, die ich in den Momenten, wenn ich die Spieler gesehen habe, die da sich hingekniet haben und so, hat es einfach noch, nochmal verstärkt zu sagen, ja, und es ist nicht so, dass da als Einzelne irgendwelche Gesten zeigen, sondern wir sind uns auch einig, dass diese Gesten nicht nur ihre Berechtigung haben, sondern dass wir da nicht drüber diskutieren müssen, dass das so ist. Und ich finde, es mag jetzt nur ein kleiner Schritt sein, aber es ist wenigstens ein Schritt in die richtige Richtung, nachdem ja doch andere Dinge passiert sind in der Saison, wo wir auch über Rassismus gesprochen haben, oder eben nicht über Rassismus gesprochen haben, sondern über andere Dinge. Ich spiele jetzt auf Dietmar Hopp an, wo gewisse Dinge eben nicht passiert sind, die man hätte erwarten können und dann in einem Zusammenhang was passiert ist, wo es eigentlich so nicht gedacht war. Aber das werden wir dann später ansprechen. Aber ich finde, gerade in den letzten Wochen, finde ich es gerade in diesem Bereich, haben sich so ein paar Dinge in eine gute Richtung entwickelt und ich hoffe sehr, dass sich das aufrechterhält und in die nächsten Saisons auch weiterzieht.
Da kann ich ja vielleicht, das verschwimmt ja so mit unseren Kategorien, aber das Thema von Mainz 05, wir haben ja ziemlich viele schwarze Spieler auf dem Spielfeld die Saison gehabt und dann gab es wohl Fans oder ein Fan, Fanin, ich weiß nicht, was für ein Geschlecht diese Person hat, hat sie ja ihre Mitgliedschaft gekündigt mit der Begründung, dass halt es nicht mehr, dass zu wenig Mainzer auf dem Spielfeld sind und sie ist ja nicht rassistisch, aber das sind einfach zu viele Schwarze, so im Wortlaut und ich fand es eigentlich gut, dass der Verein halt Auszüge daraus veröffentlicht hat und klar positioniert hat, dass das kein Argument ist. Allein Riedle Baku, der eine schwarze Hautfarbe hat, aber einfach ein Mainzer Junge ist, ja, beweist ja wohl mal das Gegenteil, dass Hautfarbe gar nichts mit der Herkunft zu tun hat. Ja. Und das fand ich sehr toll von meinem Verein.
Mich freut es, dass du auch noch was Positives gefunden hast, ja, dass du dich jetzt auch schön freuen kannst. Und natürlich, ja, es ist wirklich auch, ich habe mich auch sehr darüber gefreut damals, ja.
Ja, es war vor allem wichtig, das auch mal zu zeigen. Also ich glaube, Freddy Bobic hatte das an irgendeiner Stelle erwähnt, so, ja, gut, dass Mainz das mal öffentlich macht, weil das kriegen halt alle Vereine irgendwie. Also ja. Die Eintracht positioniert sich da ja auch deutlich und ich habe da auch irgendwelche Online-Kommentare schon gesehen vor ein paar Jahren von wegen, Alex Meyer ist der einzige Deutsche noch und so. Sie müssen sich da viel so einen Scheiß anhören und das jetzt einfach mal mit so einem ganz klaren Statement nach außen zu kehren, fand ich auch ein sehr, sehr schönes Zeichen.
Und das zeigt halt, dass Fußball doch politisch ist, ne, und gesellschaftlich. Also was anderes behauptet, der, ich weiß nicht, in was für eine Blase diese Person dann lebt.
In einer sehr rechten meistens.
Ja, aber ich glaube, nee, ernsthaft, dass auch viele Menschen sind, die jetzt sich nicht bewusst als rechtsradikal oder rechts sehen, sondern die einfach sagen, ja, das sind halt, die kommen halt woanders her. Also so reden die ja, wo ich mir denke, sag mal, was für eine Bildung habt ihr? Mhm. Ja, also ich glaube, es hat nichts immer mit rechter Gesinnung zu tun, sondern manchmal auch mit fehlender Bildung.
Ja, oder einfach in dem Bereich noch keinen Meter weiter gedacht als irgendwie notwendig. Ja. Das ist ja das ist dann auch einfach so ein bisschen Denkfaulheit, glaube ich. Ja. Und das ist eben genau das, wo ich eben auch finde, das ist die Aufgabe des Fußballs, da eben auch Anlass zu bieten, diese Denkanstrengung auch einfach mal zu unternehmen Und nicht einfach da sitzen zu bleiben und zu sagen, finde ich aber blöd. Keine Lust nachzudenken, ich will nur Fußball gucken. Ja, dann Pech.
Ich glaube, das ist tatsächlich genau, wie du sagst, Christel, das ist eigentlich damit gemeint, mit diesem, das ist doch, hat doch mit Politik nichts zu tun, heißt einfach nur, bitte lass mich damit in Ruhe, denken tut an meinem Kopf weh.
Ja, ja, das kommt da manchmal raus. Ja, Thema Haltung, das hat uns gefreut, das haben wir gefeiert in der Saison. Wir haben jetzt auch noch ein anderes Kärtchen hier stehen, das ist das Engagement der aktiven Fanszene in der Corona-Krise, aber ich denke, das hatten wir schon angesprochen, ne? Oder mag da noch jemand nochmal genauer drauf eingehen, auf was ganz Spezielles, oder?
Ja, da kann ich möchte nochmal was Positives erzählen.
Ja, dann mach, du musst es zu leiden heute.
Nein, also wie gesagt, man könnte hier hunderte Aktionen einfach erzählen, aber da, ich habe halt echt eine schwere Zeit. Ich habe zwar nicht auf einer Corona-Station gearbeitet, aber ich arbeite ja mit Krebspatienten und es war wirklich, als es angefangen hat, sehr, sehr belastend auch, ne? Weil auch die Patienten, die halt so schwer krank sind, auch sehr viele Sorgen hatten und so weiter. Und zum Beispiel haben die Mainzer Supporters, es gibt ja das Mainzer Lied, Heile, Heile Gänzje, haben halt Ausschnitte dieses Liedes einfach in der ganzen Stadt verteilt, haben dann auch Gänse halt auf Pappe ausgeschnitten und verteilt und aufgehangen. Und es hat irgendwie so ein bisschen Mut gegeben und dann haben sie halt auch T-Shirts und so weiter verkauft und das komplette Geld wurde halt in verschiedene Aktionen halt oder Vereinen halt gespendet und eine war zum Beispiel, dass wir Mitarbeiter aus dem medizinischen Bereich halt Mittagessen spendiert bekommen haben und da habe ich ein paar Mal eine sehr gesunde und leckere Mahlzeit bekommen und das fand ich halt echt großartig und das hat mich immer wieder so berührt, wenn ich morgens durch eine Geisterstadt mit dem Bus gefahren bin zur Uniklinik hoch und ja, so Aktionen haben echt so ein bisschen Mut eingeschenkt. Ja. Und deswegen möchte ich mich so im Namen aller Fans sehen, oder nicht, möchte mich für alle Fans sehen, die einfach so großartige Aktionen gemacht haben in verschiedenen Bereichen, fand ich einfach großartig und das ist einfach so toll. Und Fußball, gerade die Fanszenen, die Ultras werden oft so verteufelt und sie machen aber auch so viel Gutes und das sollte man halt auch unbedingt sehen. Das wollte ich nochmal so erwähnen.
Ja, volle Zustimmung.
Und wir hatten es ja auch in unserer April-Folge, war das, glaube ich, auch schon als Volltreffer erwähnt.
Ja, genau. Ja, dann. Ja,
Christel, komm, wir jubeln jetzt nochmal eben.
Genau, wollte ich jetzt auch gerade sagen. Steffi,
ich bin völlig am Durchdrehen, das will ich hören.
Ich bin ganz. Nein, das war tatsächlich irgendwie. Oh, warte mal, ich muss meinem Kind schnell Gute Nacht sagen.
Gute Nacht, Mama. Mein Kind.
So, nie ohne Podcast-Kind. tatsächlich war es so, dass wir ja als Aufsteiger in die erste Liga auch als Absteiger sofort gesetzt waren. Und dann lief diese Saison immer mal besser, mal schlechter, auf alle Fälle mit Schwankungen. Und zum Ende hin wurde es auch nochmal richtig eng. Und dann aber den verdammten 11. Platz zu schaffen, ja, und in der ersten Bundesliga-Saison weiter mitspielen zu dürfen, wir sind alle komplett ausgerastet. Okay, manche Leute haben sich dazu vor die Försterei in den Wald gestellt, manche Leute standen einfach nur auf der Straße oder auf dem Balkon und haben einander zugewunken. Also wir hatten unterschiedliche Arten, das zu begehen, aber verdammt, ich bin so stolz, ihr macht euch Kimbild.
Doch. Ich kenne das aus Mainz, ne? Und ich sage, wir sind jetzt eine Saison länger in der ersten Liga als Augsburg.
Aber dann muss ich ja nur müde gehen. Ich schwöre.
Ja, die erste ist echt die schönste. Ich erinnere mich auch noch so gut dran und das ist. Ich habe mich wahnsinnig für euch gefreut, auch mit. Und ich erinnere mich dran, dass wir zu Beginn der Saison auch ab und zu Kontakt hatten anlässlich des ersten Spiels unserer Vereine gegeneinander. Und ich weiß noch, wie du da gefragt hast, na, wie ist das denn mit diesem Abstiegskampf und so? Und dann habe ich dir damals gesagt, du, da finden sich immer noch ein paar, die da unbedingt auch noch mitspielen wollen. Mach dir da, bloß weil am Anfang alle sagen, ihr steigt ab, ist dann, also. Abgestiegen wird am 34. Spieltag und jetzt genieße es erstmal.
Du hast recht, du hast recht gehabt,
ich Christel. Weiß. Hey, 10 Jahre Erfahrung. Ja, nie
wieder zweifeln. Doch, war gut gewesen. Mhm.
Ja, also ich hoffe, dass, dass das auch im nächsten Jahr noch klappt und dass wir da auch wieder feiern können. Aber ja, das ist immer wieder fantastisch und gerade dann, wenn alle am Anfang sagen, ach komm, jetzt diesmal erwischt es euch oder euch erwischt es auf jeden Fall. Ah, das tut so gut.
Doch, doch, es war nicht alles schlecht in dieser Saison.
Nee, eben, nein, eben.
Nicht alles. Ja.
Und dann drücken wir mal die Daumen, dass es dann beim nächsten Mal auch wieder ein richtiger Klassenerhalt mit richtig feiern wird. Dann kann man den anderen auch
nachfeiern. Also ich kann jeden feiern, jeden Klassenerhalt, wirklich.
Ja, macht man auch.
Sollen wir euch kurz alleine lassen?
Nee, alles gut, alles gut. Wir haben über so viele schlimme und doofe Dinge gesprochen, dass wir jetzt einfach auch mal ein bisschen was Positives hier genau sagen wollten. Aber
aus meiner Sicht möchte ich nochmal anmerken, Klassenerhalt ist nicht immer toll.
Ah, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst.
Ja, das also ja, tut mir leid für dich auch. Schon. Ja, wollen wir noch die anderen bemerkenswerten Dinge, die wir hier so notiert haben, kurz noch ansprechen? Hier steht ja, zum Beispiel, es gab einige Vereine, die die trotz allem noch lange an einem Trainer festhalten können. Das ist ja sehr selten geworden, aber es gibt Vereine, die trotz widrigster Umstände, ich schaue nach Bremen, Paderborn und Wiesbaden, darauf verzichtet haben, ihren Trainer rauszuwerfen.
Also im Fall von Paderborn kann ich das hundertprozentig verstehen. Gebe ich ehrlich zu, ich bin großer Steffen Baumgart-Fan. Ich mag, wie Steffen Baumgart Fußball spielen lässt. Der lässt nämlich so spielen, wie er selber auch gespielt hat. Ich finde es total konsistent und ich glaube, dass einfach der ein Team hatte, das der Herausforderung erste Liga nicht gewachsen war, aber Paderborn hat sich halt auch nicht finanziell ins Messer gestürzt und wahnsinnige Einkäufe getätigt und hatte dann einfach einen Kader, der das individuell nicht hergegeben hat. Das lag aber nicht am Trainer und ich glaube, das war auch allen klar.
Mhm. Ich glaube, ja, also die eine Saison in der ersten Liga jetzt finanziell gerne mitgenommen, genau, weil es ein bisschen mehr Kohle gab. Aber ansonsten spielen die jetzt dann auch in der zweiten Liga einfach fröhlich weiter und Steffen Baumgart passt da einfach auch zu seinem Team. Der hat sich das so zusammengestellt und die folgen ihm gnadenlos, also bis zum Abgrund. Ja, und ich glaube, mit einem anderen Trainer hätte es auch nicht besser funktioniert bei Paderborn.
Ja, also ja. Ich hatte das da reingeschrieben, weil ich das relativ bemerkenswert fand. Also es ist ja jetzt doch, der Mechanismus ist ja eigentlich ein anderer. Selbst wenn du als erster gehandelter Absteiger in eine Liga neu kommst, kommt ja doch irgendwann der Punkt, so neuer Impuls, neuer Trainer, wie auch immer. Und sowohl Paderborn als auch Wiesbaden habe ich natürlich mit reingeschrieben, weil ich jetzt hier nah dran bin und die jetzt auch gerade gesagt haben, mit Rüdiger Rehm haben sie die ganze Saison durchgemacht und trotz Abstieg bleibt er jetzt auch da. Also es ist eigentlich so äquivalent zu Paderborn. Mhm. Und das finde ich eigentlich total schön. Also wie ihr schon gesagt habt, Steffen Baumgart gehört da auch einfach hin und es hätte mir aus der Ferne auch wehgetan, wenn diese Saison jetzt da seinen Kopf gekostet hätte. Also ich will jetzt bei der armen Jasmina nicht irgendwie wieder Wunden aufreißen, aber ich glaube, in Mainz hätte man sich auch gewünscht, dass es einfach Sandro Schwarz am Ende schafft.
Ja,
und den definitiv irgendwie rausschmeißen zu müssen, der hat ja super zum Team eigentlich auch gepasst. Und da war der Mechanismus dann halt doch wieder da, zu sagen, ja komm, jetzt doch hier irgendwas mal machen. Und diese Vereine haben es halt nicht gemacht. Bei Bremen bin ich da ein bisschen skeptischer, die sind ja auch die ganze Zeit bei Kohfeldt geblieben. Da sehe ich es tatsächlich so, der hatte ein besseres Team. Also da war es nicht so wie Paderborn und Wiesbaden, wo man sagt, okay, vom Kader her ist jetzt kein Wunder, dass ihr da unten steht, sondern der hat wirklich wenig rausgeholt. Und da war ich eher so, dass ich dachte, boah, dass der sich so lange gehalten hat, gut, ein bisschen Folklore dabei gewesen und so da von Bremer Seite. Aber das fand ich sportlich eher ein bisschen fragwürdig. Bei den anderen beiden hat es mich einfach nur gefreut.
Hm. Ja.
Ja, als jemand, der einen Verein sehr gerne hat, der neuerdings auch nicht mehr an seinen Trainern festhält, kann ich sehr gut verstehen, dass es ist auf jeden Fall bemerkenswert, wenn es Vereine tun.
Ja.
Ja, ja, tatsächlich fällt einfach auf.
Ja, ja. Ja, ansonsten haben wir hier noch einen Punkt, Herr Diekmeyer kann noch Tore schießen, Tanja, ich denke, der kommt von dir.
Nee, den habe ich reingeschrieben.
Der war auf Tanja bezogen, entschuldige bitte.
Nein, weil wir uns da solidarisieren können jetzt.
Ja. Okay, ja gut.
Im Übrigen, auch da fand ich es schade, dass es Geisterspiele gab, weil Dennis Diekmeyer sein zweites Tor hat dann natürlich im Volksparkstadion geschossen.
Ja, sein erstes in Wiesbaden, deswegen habe ich es reingeschrieben.
Und ganz ehrlich, das komplette Volksparkstadion hätte Kopf gestanden in dem Augenblick, als Dennis Diekmeyer das Tor macht. Und er jubelt
auch bei dem Ergebnis?
Ich glaube, die wären gar nicht mehr da gewesen im Stadion. Ja. Nee, das war so spät und das Ergebnis egal. So krass.
In dem Falle wäre es halt wirklich egal gewesen. Und Dennis Diekmeyer ist durch und durch HSVer. Der kommt aus der Nähe von Bremen und ist als einziger unter 11 Steppken in Bremen-Trikots mit HSV-Trikot durch die Gegend gelaufen. Also der ist wirklich HSVer. Und er hat es immer versucht. Und er hat wirklich jahrelang bei uns alles gegeben. Und der hat sich so gefreut über dieses Tor in seinem Volksparkstadion und wir hätten alle uns mit ihm gefreut.
Vom ich ärgere mich. Ich habe Wochen vorher gesagt, dass er beim HSV trifft. Ja. Und ich bin eigentlich nicht so ein Fan von Wetten, aber ich wollte wetten und ich hätte wohl was gewonnen. Ne? Der einzige Grund ist, weil ich nicht weiß, wie das geht, habe ich halt nicht gemacht. Ja.
Naja. Ja. Na gut. Aber
nichts Gutes.
Der bleibt uns ja noch erhalten, oder? Der kann es ja vielleicht nochmal versuchen.
Ja, aber ab nächster Saison ist das ja nichts Neues mehr.
Ja, stimmt auch wieder. Naja.
Jetzt muss er liefern, jetzt muss er treffen.
Eben.
Jetzt werden die Wettquoten nicht mehr so gut.
Ja.
Na gut. Ja, und dann haben wir hier noch ein gelbe Karten für Trainer und ein Gelb-Rekord, 17 Stück für Jasula, Liga 1. Ja, das ist auch
bemerkenswert. Auch ich angeschrieben, und zwar in Richtung Petra vor allem auch, die bei uns ja so die Regelfrau ist. Deswegen wollte ich das nicht ganz unerwähnt lassen. Ja, der Rekord ist natürlich super. Also, dass Paderborn nichts reißt in dieser Liga, aber einfach diesen Rekord mitnimmt von 17 gelben Karten. Ich habe nochmal nachgeschaut, er hat 29 Spiele gemacht, wenn ich das richtig gesehen habe. Das ist schon ganz schön viel.
Der alte Rekord war 16. Unfassbar.
Das ist schon nicht schlecht. Und bei den Trainern hatte man ja irgendwie gedacht, oder die Trainer hatten ja selbst alle Angst, so, oh Gott, dann sind wir ja ständig gesperrt und so. Da war ja die Regel, dass sie nach 4 gelben Karten einmal gesperrt sind. Und das hat tatsächlich nur einen getroffen. Und da bin ich wieder bei Wiesbaden. Das ist nämlich Rüdiger Rehm passiert. Der dann ein Spiel halt auf der Tribüne sitzen musste. Wobei, da die Regel neu war, wusste der Verein selber am Anfang nicht so genau, wie ist denn diese Sperre, wie äußert die sich? Und dann stellte sich raus, er darf irgendwie alles. Also er darf vorher zur Mannschaft, er darf währenddessen zur Mannschaft, er macht später die Pressekonferenz. Und er durfte halt nur nicht auf der Bank sitzen, während das Spiel lief. Mhm. Also es war keine Sperre im Sinne von, wie man sonst diese Trainersperren kennt. Mhm. Also so eine Sperre light, die es dann auch für andere Trainer gegeben hätte, aber er war wirklich der Einzige, der sich hat in der Saison. Ich glaube, da hätten wir alle mit mehr gerechnet, wenn man so sieht, wie die Trainer so geben manchmal am Rand.
Ja, aber vielleicht war das auch so eine Corona-Geschichte, dass wenn das Stadion nicht irgendwie auch mit dich aufheizt, dass ja, es dann doch...
Kann gut sein. Ich glaube, Baumgart stand ewig bei 3 gelben Karten, ne? Also der wäre so der Nächste gewesen.
Das hätte auch keinen gewundert, wenn der eine Sperre sich abgeholt hätte.
Nee, überhaupt
hätte.
Nicht. Also es ist eigentlich eine Schmach, dass es nicht gemacht hat.
Ja, eben.
Ja, okay. Ja, dann. Ich denke, wir haben sehr, sehr viele Aspekte dieser Saison ausführlichst besprochen. Wem liegt denn noch was auf dem Herzen? Wer möchte noch irgendwas loswerden, bevor wir Übergang machen?
Ich glaube, wir haben alles durch.
Alles durch.
Ja.
Gut, ich habe schon wieder vergessen, wie lange Augsburg jetzt in der ersten Liga ist.
Ah, warte, lass mich doch mal nachgucken. 10 Jahre, Mann. 10. Saison der Bundesliga. Hätte keiner gedacht. Ja. 10 Jahre.
Gott, ich werde alt.
Oh, ey, ich habe letztens drüber nachgedacht, was das für eine Zeit war, in der wir aufgestiegen sind. Alter, das hat sich sehr viel verändert seitdem. Sehr viel.
Wenn man da einmal den Kader durchguckt, dann kriegt man so Herzschmerzen und so, ne?
Ja. Ja.
Wir wollten doch mit den schönen Themen enden.
Ist ja auch ein bisschen schön.
Ja.
Nee, 10 Jahre ist schon okay.
Du. 10 Jahre ist gut. 10 Jahre ist mein Highlight. Mit dem, wenn ich schlecht gelaunt bin, dann zähle ich durch. Ja, aber dann würde ich sagen, machen wir mal jetzt was wir sonst erst am Ende machen. Denn wir möchten übergeben an unsere Kolleginnen, die den anderen Teil des Profifußballs beleuchten wollen, die Frauen-Bundesliga. Und trotzdem wollen wir eine Kategorie, die wir immer machen, am Schluss hier euch nicht vorenthalten, denn wir haben uns ein Abseits rausgesucht, von dem wir euch erzählen wollen. Und da spiele ich euch jetzt erstmal unseren Abseits-Jingle ein. Das Abseits des Monats oder für die Saison möchten wir gerne nämlich der Sportschau geben. Und da muss ich jetzt mal ganz kurz hier mich nochmal auf meine Stichpunkte rüberklicken. Denn es gab ja nicht nur die Bundesliga, sondern es gibt ja auch diesen anderen Wettbewerb, den DFB-Pokal. Und auch der wurde zu Ende gespielt. Und es kam dazu, dass wie immer das Finale der Frauen vor dem Finale der Männer gespielt wird. Und die Wolfsburgerinnen spielten gegen Essen. Und es kam zum Elfmeterschießen, es war ein schönes Elfmeterschießen, die Wolfsburgerinnen haben gewonnen, das war jetzt nicht ganz so überraschend, die waren ja auch die Favoritinnen, aber ja, offensichtlich hatte mal wieder niemand damit gerechnet, dass es bei einem Pokalfinale zum Elfmeterschießen kommen kann, denn man fand es unfassbar wichtig, direkt nach Abpfiff rüberzuschalten zur Vorberichterstattung der Männer. Und die Siegerehrung, Feier, Interviews und so weiter, konnte man dann online nachgucken. Und sehr zentral an der Stelle ist, es ging jetzt nicht sofort los bei den Männern, ja, da durfte man noch 20 Minuten irgendwie sich angucken, wie irgendwelche Menschen schlaue Dinge zu diesem Spiel von sich gaben. Und wir finden das sehr, sehr respektlos, sowas zu tun, denn deswegen verdient das eins unserer Abseits des Monats für diese Saison und das bekommt die Sportschau für diesen unrühmlichen Cut bei der Übertragung des DFB-Pokalfinales. Und sowas gibt es bei uns selbstverständlich nicht, denn es wird euch jetzt wundern, aber ihr habt uns jetzt schon sehr, sehr lange zugehört, aber das war nur der Auftakt. Ja? Das war sozusagen nur das Aufwärmprogramm für euch, weil alles, was wir jetzt hier besprochen haben, habt ihr wahrscheinlich schon irgendwann mal im Lauf der Saison irgendwie mitbekommen oder euch drüber Gedanken gemacht, auf Twitter gelesen oder sonst was. Ja? Wir haben euch also nichts Neues erzählt, aber jetzt kommt der Teil dieser Früh-Ausgabe, der euch wirklich interessiert, denn jetzt kommt der Teil mit den Aspekten der Saison, der ich vielleicht nicht so präsent ist. Jetzt geht es nämlich um die Bundesliga der Frauen. Und deswegen bleibt auf jeden Fall jetzt dran. Jetzt erfahrt ihr Dinge, die richtig interessant sind. Und damit geben wir ab, würde ich sagen. Sagen wir Tschüss, oder?
Ja. Sagen wir Tschüss.
Ich danke euch allen sehr, dass ihr mit mir hier die Runde durchgegangen seid und die Saison nochmal aufleben habt lassen bei den Männern. Und ja, jetzt viel Spaß mit dem zweiten Teil. Ich gebe ab. Moment, so geben wir ab.
Herzlich willkommen zum zweiten Segment des heutigen Früff-Saisonrückblicks. Wir wollen jetzt hier zu viert ein bisschen auf die Wettbewerbe der Frauen zurückblicken. Also im Speziellen auf die erste und zweite Bundesliga, auf den DFB-Pokal. Und immer mal wieder streuen wir vielleicht auch ein bisschen was Internationales ein, weil ja da doch dieses Jahr bedingt durch Corona, aber auch sonst einige Effekte herrschten, die nicht nur national irgendwie betrachtet werden können. Ich bin Becky und ich bin in den sozialen Netzwerken als Agenda-Beitrag zu finden. Ich moderiere uns hier so ein bisschen durch und als Expertinnen haben wir drei andere Friff-Mitglieder hier, nämlich einmal Tami. Hi Tami, wo findet man dich so?
Hallo, mich findet man unter @lögli auf Twitter und auf Instagram.
Dann ist auch die Ellen da. Hi Ellen.
Hallo, mich findet ihr unter Ellen Harnisch, ganz langweilig bei Twitter.
Ach Quatsch, langweilig, das ist natürlich besonders gut auffindbar im Gegensatz zu einigen anderen Handles hier bei uns. Und dann haben wir noch die Jule dabei. Hi Jule.
Ja, hi. Mich findet man unter Bio-Schokolade auf Twitter und Instagram.
Genau, Bio-Schokolade, nicht Bier-Schokolade.
Das wollte ich auch gerade sagen.
Genau, ich habe es angedeutet. Wir wollen uns die Wettbewerbe der Frauen angucken und wir machen das genauso, wie es im ersten Segment auch war, anhand der drei Kategorien Mad, Sad und Glad. Also was hat uns in dieser Saison aufgeregt, was hat uns in dieser Saison zum Heulen gebracht und was war zum Feiern. Schon mal kleiner Spoiler, die Liste mit Glad ist am längsten. Das finde ich ja schon mal als ersten Blick auf die Saison ganz schön. Nichtsdestotrotz wollen wir mit Glad am Ende positiv aus dem Segment rausgehen und fangen deshalb jetzt damit an, was uns in dieser Saison aufgeregt hat. Also das Mad-Segment. Und ich glaube, da kommen wir an Corona als erstes Thema nicht vorbei, denn ich glaube, das große Thema Wettbewerbsverzerrung durch Corona war auch bei den Frauenligen nochmal ein größeres Thema als bei den Männerligen. Könnt ihr das bestätigen? Was sind da so die Effekte, die ihr beobachten konntet?
Okay, ne, also man hatte Probleme bei den Damen, die man jetzt bei den Herren nicht so stark hatte oder ganz anders hatte. Also eins meiner, was relativ schnell auffiel, die mussten ja auch, haben ja relativ ähnliche Regeln gehabt. Die mussten zum Beispiel auch eine Woche in Quarantäne. Das ist natürlich schwierig, weil viele der Spielerinnen arbeiten und auch die Trainer sozusagen nebenbei. Das heißt, die konnten sich teilweise, wenn sie jetzt nicht irgendwas mit Homeoffice gemacht haben, natürlich nicht leisten, irgendwie eine komplette Woche im Hotel zu verbringen. Und das war dann schon das erste Problem. Da war dann der Trainer von Hoffenheim, durfte dann nicht mit am Spielfeldrand sitzen. Eine Lehrerin aus Duisburg durfte dann nicht mitspielen und so, weil sie zwischendurch halt arbeiten musste natürlich und dann nicht einfach sagen konnte, habe ich jetzt irgendwie keine Lust drauf oder kann ich nicht. Und es gibt auch Berufe, die dann wohl scheinbar ausgeschlossen waren, zum Beispiel Streifenpolizistin, also die jetzt wirklich mit Menschen da arbeiten und die durften dann auch nicht mitspielen. Das hat zum Beispiel dann auch Duisburg getroffen und das heißt, Leute, die irgendwie nebenbei arbeiten, haben da ein größeres Problem gehabt. Das hat natürlich insbesondere kleinere Teams dann betroffen, also irgendwie Studenten, die gesagt haben, ich mache irgendwie nebenbei noch ein bisschen meine Hausarbeit irgendwie am PC. Das schien dann nicht so dramatisch zu sein, aber Leute, die jetzt wirklich eine Arbeit haben, der sie auch nachgehen müssen zu der Zeit, die das natürlich jetzt auch insbesondere bei Beamten so ist, hatten es da so ein bisschen schwer.
Ja, vor allen Dingen hat es ja auch genau schön die Teams getroffen, die da eh schon im Keller waren, also Abstiegskampf. Da kann man dann natürlich sagen, okay, wenn es die alle getroffen hat, dann hat es die alle gleich getroffen, aber Jena hat es ja dann doch schon besonders schwer gehabt, weil ja auch in Thüringen durch diese Regelung durften die ja dann auch gar nicht Teamtraining machen oder so, sondern nur so. Ich weiß gar nicht, ob das dann nur so klein, also ganz, ganz, ganz kleine Gruppen, also es war auf jeden Fall, die kamen quasi ohne ein richtiges Training wieder in die Saison zurück und hatten dann auch dann gleich die volle Ladung Spiele durch diese englischen Wochen. Es gab dann ja auch wieder noch Verletzungen, ne? Also ich muss jetzt zu mir selber sagen, ich habe leider nach dieser Corona-Pause habe ich nicht mehr sehr viel verfolgt. Mhm. Ich bin dann irgendwie erst beim Pokal wieder eingestiegen. Aber ich habe ja schon dann mitgekriegt, dass es dann doch schon gehäuft Verletzungen gab. Also es gab ja auch Kreuzbandrisse.
Ich wollte gerade sagen, mal es wieder. Gab wieder eine hohe Kreuzbandrissdichte.
Ja, genau. Aber ich habe jetzt auch so ein bisschen, also auch jetzt durch dieses Wort Wettbewerbsverzerrung, es ist ja, also man könnte jetzt ganz, ganz böse sagen, dass so eine Art oder eine Form von Wettbewerbsverzerrung sowieso schon immer stattfindet, weil eben die Bedingungen in der Liga so unterschiedlich sind für die Teams, weil die eben nicht alle Profis sind und nicht alle diese tollen Trainingsbedingungen haben, wie zum Beispiel bei Wolfsburg und Bayern. Und das hat eben durch Corona ist das Ganze dann, das fand ich dann wieder, das ist dann vielleicht wieder das Gute daran, dass es dann wirklich auch mal, also bekannter wurde, weil dann doch wirklich mal drüber berichtet wurde, medial, und weil ja auch Spielerinnen sich geäußert haben dazu, weil die auch nicht gefragt worden sind, ob die was das überhaupt für sie bedeutet. Also durften ja nicht mitentscheiden. Mhm. War ja bei den Männern auch so, das hatten wir irgendwie auch schon mal in der Folge. Ich habe gerade das Gefühl, dass ich mich wiederhole.
Es das, ist halt ein immerwährendes Thema.
Ja, genau, aber jetzt auch in Bezug auf Corona, also dass es halt dann irgendwie noch offengelegt wurde.
Mhm. Genau, ja. Und also es kam ja dann auch noch hinzu mit diesen Frauen, die sozusagen auch arbeiten neben dem Fußball oder Fußballspielen neben der Arbeit, dass es da einige gibt, die sozusagen immer ab Ende Juni vermehrt Stunden arbeiten in ihrem anderen Job, und dadurch, dass die Saison ja jetzt verlängert wurde, auch über Ende Juni hinaus, dass auch das problematisch war, dass sie dann sozusagen in der Zeit gar nicht mehr mitspielen konnten, weil ihre Verträge in den anderen Jobs gesagt haben, hier, ihr müsst aber ab 1. Juli bei uns die 40-Stunden-Woche machen, so ungefähr.
Ja, oder nicht nur so, auch quasi so die englischen Wochen. Mhm. Sonst geht es ja quasi gut über die Woche verteilt, dass man sein Pensum irgendwie macht bei der Arbeit. Und durch die englischen Wochen kamen dann zusätzliche Probleme hinzu. Und was ich auch nochmal bestätigen wollte, was Ellen eben gerade gesagt hat, so, die Frauen waren viel länger im Ungewissen wie die Männer. So, das stand einfach dann wieder weiter hinten auf der To-Do-Liste und wurde eigentlich eher so auf dem Rang abgeglichen wie Hobbyfußball. Also erst, ich glaube, so als die Verbände, die regionalen Verbände entschieden haben, wie es weitergeht, da wurde auch entschieden, wie es mit den Frauen weitergeht, wo man ja auch schon wieder eine enorme Lücke oder Distanz zwischen diesen Entscheidungen sieht, was ich halt sehr schade finde und was auch wieder die Stellung des Frauenfußballs irgendwo durchdefiniert. Mhm.
Genau, also so viel vielleicht erstmal zur Wettbewerbsverzerrung als ein Punkt, der uns mad macht. Ein zweiter Punkt, der auch mit Corona zu tun hat und der uns zumindest vielleicht ein bisschen mad macht, vielleicht kann man das auch anders diskutieren, das werden wir gleich sehen, ist die Verschiebung der Europameisterschaft, die eigentlich im Sommer 2021 stattfinden sollte und jetzt um einen Sommer nach hinten, nach 2022 geschoben wurde, vor allem durch die Abhängigkeit von zwei anderen Turnieren, nämlich einmal der Herrenfußball-WM, die in den Sommer 2021 verschoben wurde aufgrund von Corona, und der Olympischen Spiele, die auch auf den Sommer 2021 verschoben wurden. Wie sehen wir denn das jetzt so? Sind wir wirklich so mad darüber, dass die Frauen da wieder in Abhängigkeit von allen anderen Wettbewerben verhandelt wurden? Tami?
Ich bin schon mad, aber weil mehr so, weil ich da so die Berichterstattungssicht drauf habe, weil ich selber Journalistin bin und ich sehr stark in Erinnerung oder in meiner Erinnerung habe, dass es am Anfang nur wieder um die Männer-EM ging und wie die verschoben wird und was alles anderes beeinflusst wird, aber so oft solche und es dann immer nur um diese Fußballsicht ging und häufig die anderen Wettbewerbe dadurch eher in den Hintergrund geraten sind und auch nicht davon gesprochen wurde eben. Was bedeutet denn das für die Frauen-EM? Und ich persönlich habe es dann bei mir, bei meinem Arbeitgeber gemacht und eingebaut, aber sehr, sehr wenige haben darauf hingewiesen, was das bedeutet oder was es bedeuten könnte. Und ich habe es halt sofort in meine Überlegungen mit einbezogen und ich fand, das hat in der Berichterstattung erst nach und nach dann eine Rolle gespielt. Aber ich würde mir in einer idealen Welt, würde ich mir wünschen, es spielt von Anfang an eine Rolle.
Mhm. Du hast natürlich recht, ich hatte WM gesagt, aber du hast natürlich recht, bei den Herren geht es auch um eine EM. Das nur kurz hinterhergeschoben. Ellen.
Ja. Hatten wir das nicht auch als Absatz des Monats schon? Das kommt mir gerade auch sehr bekannt vor. Also da haben wir uns doch auch, das war in der jetzt geht die Saison wieder los, Folge. Mhm. Da war das unser Absatz des Monats und ja, ich finde es immer noch kacke. Also, nö, geht gar nicht. Mhm.
Ja, also ich finde es im Sinne von Olympia finde ich es jetzt schon sinnvoll, weil sonst hätten wir in der Tat wieder ein Problem, dass wir da zwei wichtige Turniere haben. Und ich mein,
ja, aber es wäre voll gut für Deutschland gewesen. Ja, Deutschland macht ja eh nicht mit.
Ja, aber natürlich.
Ja, aber unfair wäre es natürlich dann schon.
Genau, also das ist halt der große Unterschied zu den Herren sozusagen, dass bei den Frauen bei Olympia und bei der EM quasi die gleichen Mannschaften antreten, wohingegen bei den Herren ja bei Olympia nicht die erste Fußballnationalmannschaft der Herren antritt, sondern die U21, ja, ne? Ich glaube schon.
Genau. Aber wenn wir gerade von also international und WM und sowas sprechen, die WM-Vergabe da, das war ja auch so ein, da, also ist ja jetzt nach Australien gegangen, Australien, Neuseeland, WM 2023, aber das hing dann von 0 auf 100 gefühlt plötzlich doch noch am seidenen Faden, ob es nicht doch noch nach Kolumbien geht, aufgrund gewisser Abstimmungs- ich weiß nicht, Abstimmungs, wie nennt man das? Also wo Prophezeiungen, wie denn einzelne Vertreter und Vertreterinnen und, abstimmen könnten. Und dann wurden die ja von VertreterInnen von ja hauptsächlich Asien und Afrika überstimmt und dass das jetzt nach Australien und Neuseeland geht. Die erste WM, die überhaupt in zwei also in Australien, Ozeanien, in zwei verschiedenen Föderationen oder wie nennt man das? Konföderation, keine Ahnung. Ich beziehe meine Informationen immer auf Englisch irgendwie. stattfindet. Aber das ist ja auch wieder so ein Ding, erstmal, dass das so spät erst überhaupt abgestimmt wurde, weil bei den Männern steht es ja jetzt schon wieder 1000 Jahre im Voraus fest. Ja, und dann auch wieder dieses Hickhack, dass sich ein Land wie Kolumbien, also mit der Art und Weise, wie eben der Frauenfußball in Kolumbien behandelt wird, dass sich das überhaupt bewirbt, können sie ja machen, aber dass das überhaupt ernsthaft berücksichtigt wird, finde ich schon eine Frechheit.
Gut, dann kommen wir vielleicht vom Internationalen wieder ein bisschen zurück und gucken auf unsere Ligen hier in Deutschland. Und Ellen, du hast da noch einen Aufreger mitgebracht, der was mit der Übertragung der zweiten Liga zu tun hat. Erzähl doch mal.
Ja, das ist auch gefühlt wieder 100 Jahre her, weil die zweite Liga wurde ja, die wurde ja auch nicht fortgesetzt jetzt, sondern wurde ja abgebrochen. Aber das war ja vor ungefähr einem Jahr zu Beginn der Saison wurde dann groß angekündigt, dass die zweite Liga komplett übertragen wird, der Frauen, also die zweite Liga, keine Ahnung. Und da hatte ich dann gedacht, oh ja, ist ja toll, oder hatten wir dann wahrscheinlich auch alle gedacht, oh ja, schön, dann kann man dann ja dann mal gucken. Und das wurde übertragen von so einer automatischen Kamera, so einem System, was dann eben auf Ballbewegung reagiert oder auf Bewegung reagiert und dann immer so hin und her schwenkt irgendwie. Ich weiß gar nicht, wer hat es von uns eigentlich am längsten durchgehalten? Also ich habe das, glaube ich, zwei oder dreimal oder so, habe ich gedacht, okay, jetzt gebe ich dem noch mal eine Chance, weil haben sich dann ja auch alle drüber aufgeregt, weil man konnte einfach teilweise, ist die Kamera einfach irgendwo hängen geblieben, es hat einfach vorne und hinten nicht funktioniert. Ich meine, ich habe damit gerechnet, ne? Natürlich wird das nicht schön aufbereitet sein oder sowas, vermutlich gibt es auch keine Zeitlupe und gar nichts und keine Wiederholung und was auch immer und auch keinen Kommentar. Habe ich gar nicht erwartet. Also ich bin gar nicht mit der Erwartungshaltung rangegangen und trotzdem hat es meine Erwartungen ja unterboten. Und was daraus jetzt geworden ist, weiß ich gar nicht, weil es hat dazu geführt, dass ich die zweite Liga überhaupt nicht mehr verfolgt habe. Also es hat nichts gebracht und es hat nicht dazu geführt, ist jetzt mal meine These, dass die zweite Liga irgendwie mehr Aufmerksamkeit gekriegt hat, beziehungsweise es hat vielleicht höchstens dazu geführt, dass Leute frustriert dann doch ins Stadion gegangen sind, aber ich glaube nicht, also ich jedenfalls nicht.
Tami Jule, hat von euch auch eine versucht, sich das anzugucken?
Ja, ich mag sowieso diese Einstellung nicht so gerne von diesen Scouting-Kameras sind sie eigentlich normalerweise. Deswegen finde ich das ein bisschen schwierig. Und es hat auch meistens nicht so richtig gut geklappt. Und deswegen habe ich es dann sein gelassen.
Also der Effekt kann sozusagen bestätigt werden. Man hat es dann eher gelassen, als sich irgendwie darauf einlassen zu können. Da wurde quasi das Experimentierfeld wieder in der zweiten Liga der Frauen gesucht. Und es hat sich erwiesen, dass es nicht so richtig funktioniert. Tami, was macht dich denn noch so mad von dieser Saison?
Ja, ich weiß nicht, ich habe jetzt auch noch mal im Rahmen dieser Sendung halt drüber nachgedacht, so was sich rückblickend so im Frauenfußball tut oder was nicht. Und mich macht schon noch mal mad, dass sich einfach nicht so viel in der Wahrnehmung verändert, beziehungsweise dass, ich glaube, Corona hat noch doch jetzt wieder gezeigt, wie viele Missstände es doch gibt. Letztes Jahr hatte man noch so ein gutes Gefühl durch die WM. Man hatte das Gefühl, es gibt einen Fortschritt, es ändern sich Dinge in der Wahrnehmung, es ändern sich Dinge in der Berichterstattung. Und wie wir ja vorhin schon im Männersegment beim Abseits des Monats gehört haben, dann passieren halt wieder so Dinge. Das ist für mich jetzt so das jüngste Beispiel, wie beim DFB-Pokalfinale, wo dann eben weggeschaltet wird, obwohl das einfach ein super klasse Spiel war und es noch interessant gewesen wäre, diese Analyse zu sehen und auch die Pokalübergabe, was einfach auch vielleicht wichtig ist, so an einer Vorbildfunktion für junge Mädchen vor dem Fernseher, die sehen, die Frauen haben da gerade ein richtig gutes Spiel abgeliefert und werden dafür auch belohnt, anstatt irgendwie so ein Gähn-Männer-Vorbericht, der jetzt nicht so zwingend notwendig gewesen wäre, zu sehen. Und ich habe das Gefühl, also ich vergesse dann auch immer wieder, dass es welche Momente es genau in dem Jahr so gab, aber ich habe das Gefühl, ich tippe immer wieder so Dinge in meine Twitter-Tasten und mittlerweile gibt es viele Reaktionen darauf, es gibt auch viele Retweets und so, aber es ändert sich halt nichts so. Und ich habe auch das Gefühl, zum Beispiel Ellen und ich kennen uns ja eigentlich auch so über Twitter, dass wir das halt immer wieder anprangern und das irgendwie seit 5 Jahren so ist, aber es tut sich halt nicht so viel. Und wenn man jetzt den Blick weltweit nochmal weitet, da war das auch echt frustrierend, wie es in den USA dieses Jahr ablief. Die Frauen da kämpfen ja immer noch gegen Diskriminierung an, auch vor Gericht. Und die mussten auch echt einen harten Dämpfer in ihrem Gleichberechtigungskampf da einziehen. Und ich finde das, also die mussten sich Vorurteile vor Gericht anhören so. Und deren Kampf ist so beeindruckend, weil man echt das Gefühl hat, die kämpfen für alle, also für sämtliche weibliche Sportlerinnen auf dieser Welt. Und gleichzeitig ist es für mich sehr frustrierend, das zu sehen, wie sie scheitern, weil als ich halt selber aktiv Fußball gespielt habe, galten sie auch immer so als das Höchste, was man erreichen kann. So, die USA ist das, wo es beweist, die Frauen sind besser als die Männer, die Frauen können mehr Erfolge einfahren und trotzdem verdienen sie halt nicht arg viel mehr Geld oder ja, werden dafür nicht belohnt oder nicht dieses Ansehen gesehen. Und sie haben trotzdem weiterhin coole Zeichen gesetzt. Einmal sind sie ja mit verkehrt herumgetragenen Trikots aufgelaufen. So, aber vom Gefühl her überwiegen dieses Jahr leider wieder so die Missstände, die halt Corona dann doch nochmal so diese Lücken hervorgebracht hat. Und ich bin sehr mad, aber ich bin auch sehr sad. Also es macht halt einen auch so, wie lange will man das denn noch ignorieren? So. Und es ist irgendwie traurig, dass sich nichts tut.
Ich merke schon, wir befinden uns auf dem Übergang von mad zu sad. Also da ist ja auch der Übergang fließend, das kann man ja gar nicht anders sagen. Und unsere Einordnung hier in diese 3 Kategorien ist ja auch so ein bisschen künstlich. Aber genau, also da gibt es, glaube ich, nichts dran zu rütteln, dass das einen sowohl irgendwie aufregt, als auch immer wieder traurig macht, zu sehen, wie das Ganze da abläuft.
Ja, dann mich hat's eher müde gemacht. Mhm. Also ich habe ja jetzt das dann auch nicht weiter verfolgt, also die Bundesliga gar nicht mehr, was total bescheuert ist eigentlich. Ich habe mich dann auch selber gefragt, warum gucke ich denn jetzt nicht weiter, weil ich reg mich ja ständig drüber auf oder habe mich auch in der Vergangenheit sehr drüber aufgeregt und auch teilweise auch direkt kritisiert, so warum werden denn die Spiele nicht übertragen oder warum kann man das dann auch im Ausland zum Beispiel nicht sehen, und jetzt, wo das dann stattgefunden hat, habe ich es dann nicht geguckt. Mhm. Aber das war dann auch wirklich auch mit diesem, mir ist dann das auch erst klar geworden, das Pokalfinale habe ich dann geguckt, aber auch eher so, ach ja, das läuft ja heute, ja, gucke ich mal rein, guck mal, ob es mich noch packt. Also ich war echt dann so in so einem Modus drin, wo ich gedacht habe, oh Gott, macht mir Fußball überhaupt noch Spaß? Mhm. Ja, hat mich total gepackt, das lag auch an diesem super Finale. Aber als dann, ne, dann weggeschaltet wurde, so, dann habe ich mich auch gar nicht mehr aufgeregt, sondern da war ich nur so, oh ja, typisch. Also, oder ist ja immer so. Das war ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass weggeschaltet wurde. Das passiert ja ständig. Und dann, ja, dann weiß ich nicht, Schweinsteigers Waden haben mich jetzt auch nicht interessiert. Ich habe mir das Männerfinale aber dann doch noch angeguckt, weil ich dann eben wissen wollte, ja, schalten die dann auch weg? Oder wie ist denn das da? Und ja, aber es hat mich alles nicht mehr aufgeregt. Und dann habe ich dann irgendwie auch gar nicht bei Twitter reingeguckt und dann erst irgendwie einen Tag später und habe ich dann gesehen, Tami, was du da getwittert hast und habe gedacht, ja, ist alles Kacke. Mhm. Also, ich weiß nicht.
Ja, ja, das, also diesen Fatigue kann ich sehr nachvollziehen. Ja,
ja, ne, es ist seit Jahren dasselbe. Ich meine, man sieht, es verbessert sich sehr viel. Es verbessert sich ja auch, die Bedingungen verbessern sich bei einigen Vereinen oder auch allgemein durch den, weiß ich nicht, Sponsorwechsel und alles. Es gibt ja sehr, sehr viele Sachen, die sich verbessern. Aber es sind so viele Sachen, die das finde ich dann auch, ich glaube, da liegt es auch dran, weil wenn dann Leute auf diese Tweets oder auf dieses dann reagieren und sich da total drüber aufregen, dann merke ich so, ich kann mich da gar nicht mehr drüber aufregen, weil für mich ist das nicht neu. Aber für manche Menschen ist das eben neu, weil es sind ja auch dann viele Menschen, die Frauenfußball nicht verfolgen, muss man ja auch nicht. Und die dann einfach geschockt sind so oder die dann vielleicht nur das Pokalfinale jetzt geguckt haben, weil es eben zu einer ziemlich guten Zeit übertragen wurde und weil ja sonst nicht viel Fußball läuft. Und die waren dann halt total geschockt, dass das weggeschaltet wurde. Die haben damit überhaupt nicht gerechnet. Ja, ja. Also.
Ja, oder gesellschaftlich habe ich das Gefühl, eben durch MeToo und so, verstehen Leute besser den Diskurs jetzt. Also das, was wir irgendwie schon vor 5 Jahren halt so diskutiert haben, verstehen Leute schon ein bisschen mehr. Aber ich habe halt so langsam eben, so wie du auch sagst, Ellen, keine Lust mehr, explizit jedes Mal zu sagen, ey Leute, es ist immer noch so. Also auch wenn es ein neues Publikum erschließt, das ist irgendwann, wenn sich halt nichts ändert, ist man echt so müde. Und ich finde, es war auch so eine doppelte Müdigkeit. Also für mich ist nicht nur so, nicht nur diese strukturelle, sondern auch echt so, ich habe so das Gefühl, durch Corona, die Saison fühlt sich für mich nicht wie eine Saison an, weil eigentlich war ich ja in der Hinrunde voll häufig im Stadion auch, also in Freiburg. Mhm. Aber so, auch in der Rückrunde habe ich habe es noch verfolgt, aber ich habe auch nicht so häufig geschaut oder eigentlich kaum wirklich, weil ich auch so müde war eigentlich von dem ganzen, ja, Fußball ist auch nicht mehr so wichtig gewesen allgemein für mich, also jetzt unabhängig von Frau oder Mann oder so.
Mhm. Ja, ja, das war, da bist du ja auch, glaube ich, nicht die Einzige, die diese Erfahrung gemacht hat in den letzten Monaten.
Also ich habe alles geguckt bei den Frauen. Ich möchte das jetzt zumindest bei. Ich habe echt versucht, jedes Spiel zu gucken. Das ist auch nicht so lustig gewesen, also einfach gewesen.
Ja, es gibt da lustige Tweets von dir mit so Fotos von 3 Bildschirmen gleichzeitig. Ich erinnere mich, Jule, das ist schon
mehr Leistung. Als 3. Das war, wie viele Spiele sind das? 6 oder so?
Ja, zum Schluss waren es dann 6. Das war auch nicht ganz so einfach.
Das waren 6. Ich glaube, ich hatte früher mal, ich hatte mal 3, war mein höchstes, was ich jemals gemacht habe. Das war bei irgendwie, ich weiß gar nicht, was das war, es war irgendwas total Unwichtiges, irgendwelche Länderspiele oder sowas, also keine Ahnung. Und dann hatten die aber alle auch dann die gleichen, weiß ich nicht, es waren dann Österreich und Dänemark, aber auf verschiedenen Bildschirmen, weil es verschiedene Spiele waren, aber die hatten alle rot-weiß an oder so. Und dann konnte ich irgendwann gar nicht mehr verfolgen, ja, wer ist denn jetzt wer?
Welches Spiel ist denn nochmal welches?
Aber eigentlich hattest du,
irgendwann gewöhnt man sich dran, muss man sagen.
Ja, hattest du dann das Wolfsburg, ich hab nicht so genau geguckt, hattest du das Wolfsburg-Spiel dann immer so auf dem größten und besten Bildschirm?
Oder? Nein, tatsächlich habe ich das nie auf dem größten und besten Bildschirm gehabt. Aus dem einfachen Grund, weil die sind ja in der Regel sterbenslangweilig, die Spiele. Irgendwie, die führen ja irgendwie nach 30 Minuten schon 5-0 so. Oder so. Und das finde ich jetzt interessant, aber ich habe meistens Abstiegskampf auf den großen Bildschirm geguckt.
Okay.
Also entweder Köln oder Duisburg. Mhm.
Ja, okay.
Dann also Julia ist unsere wahre Expertin, das müssen wir jetzt nochmal festhalten.
Vor allem für das Ende.
Ich will jetzt so nicht sagen, aber zumindest habe ich alles brav geguckt, was so ging.
Aber dann lass uns doch genau bei dem Punkt, den du jetzt gerade zum Schluss gemacht hast, nochmal einsteigen. Nämlich dem Punkt, ne, du sagst, so, die Wolfsburg-Spieler, da stand sehr schnell 5-0. Und der Abstiegskampf, okay, das war tatsächlich sehr spannend am Ende, aber irgendwie war es doch auch sehr erwartbar, wer am Ende abgestiegen ist und wer so die Mannschaften sind, die zwischen erster und zweiter Liga hin und her springen und welche halt zementiert irgendwie in der ersten Liga auf Platz 1 oder in der Champions League landen. Wie geht's euch denn damit? Also ich finde ja, mit so ein bisschen meinem Außenblick, dass ich die Frauenwettbewerbe so, also sicher weniger verfolge als ihr, aber wahrscheinlich mehr als noch so die meisten, die sich irgendwie mit Fußball der Herren beschäftigen. Ich finde das schon, es fühlt sich jede Saison mehr wie eine Zementierung an, die mich auch irgendwie traurig macht und die natürlich irgendwie was damit zu tun hat, wie viel Geld in welche Mannschaft reingesteckt wird und welche nicht. Wie geht's euch so damit?
Ja, das ist schon richtig. Mhm. Das ist auch, also ich finde nach wie vor, dass das Mittelfeld, also ich finde, es gibt viele spannende Spiele, auch überraschende Spiele, aber es ist natürlich so, dass Wolfsburg irgendwie schwer einzuholen ist, also im Prinzip gar nicht, muss man sagen, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen gab es immer gute Spiele, aber im Prinzip machen die so ihre Spiele und gewinnen eigentlich so gut wie immer. Mhm. Aber darunter wird es dann schon so ein bisschen spannender, muss man, finde ich jetzt, ne? Also auch Bayern hat nicht jedes Spiel gewonnen. Hoffenheim hat ja super gespielt. Ich finde das Mittelfeld, das ist ja mal so für ein paar Überraschungen gut. Mal spielen die nicht so gut, mal spielen die nicht so gut. Aber bei Essen, Frankfurt, Turbine, Potsdam und so weiter, weiß man eigentlich nie, wie es ausgeht.
Stimmt. Haben auch die Tippspiele gezeigt, die ist sogar.
Ja, genau. Das, ne, wenn jetzt Wolfsburg gegen Leverkusen, da muss man da jetzt nicht groß drüber nachdenken. Aber bei Frankfurt gegen Turbine, Potsdam weiß man, also ich weiß es nicht. Das, da muss man immer raten, tatsächlich.
Ich glaube, du musst bei jedem Frankfurt-Spiel raten.
Ja, das ist wahr. Und die Abstiegskandidaten, die haben ja auch manchmal so überraschende Spiele, wo sie auch mal so einen Punkt holen oder sogar gewinnen. Also ich finde, jetzt abgesehen von den Wolfsburgerinnen ist das schon so, dass es da mal Überraschungen gibt, manchmal auch nicht, ne? Aber generell finde ich das schon, es wäre natürlich schön, wenn die anderen eher so eine Schippe drauflegen könnten und näher an Wolfsburg kommen. Wird sich zeigen, wie gut. Ich meine, München ist ja doch sehr bemüht, muss man sagen. Das kann man denen jetzt nicht absprechen, aber irgendwie klappt das nicht so, so richtig. Mal gucken, wie es ist. Ich will nicht sagen meine Hoffnung, aber ich glaube, dass Leipzig, wenn sie aufsteigen, dann vielleicht auch mal irgendwie so ein paar einen Zacken zulegt und es gibt ja immer wieder Mannschaften, die dann doch überraschend souverän sich da präsentieren und dann auch lange oben mithalten können. Aber es ist natürlich richtig, dass Wolfsburg, man wird sehen, wenn Pernille Harder die Wolfsburgerin verlassen wird, wie sich das dann entwickelt. Mhm. Und das wird auf jeden Fall irgendwann so kommen. Aber das ist schon so, dass es ein bisschen langweilig ist. Das ist ja auch in der Herrenliga jetzt nicht so ganz anders.
Ja, das stimmt.
Genau, also das und das ist natürlich so, dass die Aufsteiger es immer extrem schwer haben. Wobei man muss ja sagen, diesmal der Abstiegskampf mit drei Mannschaften, die da irgendwie nach sich da bekriegten, sozusagen um den letzten Abstiegsplatz, das war jetzt ja auch spannend, fand ich.
Ja, auf jeden Fall, aber das halt.
Sind ja nicht die gleichen, die aufgestiegen sind, sofort wieder runtergegangen, sondern.
Aber dass jetzt eine Mannschaft mit 4 Punkten auf dem 12. Platz liegt, ist halt schon so ein bisschen.
Ja, das ist leider so.
Ja. Apropos, wenn vielleicht Pernille Harder weggeht, Tami, zu dem gleichen Punkt hättest du noch ein bisschen was zu den Transfers zu sagen.
Ja, das spielt natürlich auch in diese Zementierung ein bisschen so mit, dass nämlich die Transferpolitik einfach sehr erwartbar ist, also dass sich die Struktur in der Liga nicht wirklich ordentlich verteilt, sondern dass halt sobald Spielerinnen hervorstechen, wandern sie entweder zu Wolfsburg oder zu Bayern, weil die das meiste, sage ich jetzt mal, Geld und die Struktur haben, um diese Spielerinnen abzugreifen, weil sie ihnen mehr bieten können. Und sie haben den Platz, weil die eigenen guten Spielerinnen eben eher so ins Ausland abwandern. Mhm. Und das führt dann nochmal dazu, dass eben das Extrem, diese Struktur auch zwischen erster und zweiter Liga, aber auch innerhalb der ersten Liga nochmal untermauert wird, sage ich jetzt mal. Mhm. Und das ist natürlich traurig zu sehen, weil das irgendwie ein strukturelles Problem und auch, dieses Jahr sind es jetzt nicht die gleichen Absteigerinnen, aber auch so, ich sehe immer noch nicht, also ich weiß nicht, darüber haben wir auch schon häufiger diskutiert. Davor war die zweite Liga ja noch getrennt und jetzt wurde sie zusammengeführt. Ich sehe immer noch nicht den positiven Effekt davon, beziehungsweise die Lücke ist einfach immer noch riesig zwischen erster und zweiter Liga. Und ja, das hängt alles so ein bisschen miteinander zusammen. Also ich würde jetzt auch nicht dafür plädieren, die zweite Liga auseinanderzulassen, aber irgendwie herrscht da nach wie vor ein strukturelles Problem, das nicht ordentlich genug angegangen worden ist bisher. Mhm.
Also was ich zur zweiten Liga so mitgekriegt habe, also in Interviews meistens dann mit Kerstin Garefrekes, die ja Co-Trainerin ist von der zweiten Mannschaft von Frankfurt, war, dass die das schon positiv sehen, so, weil sich die Qualität verbessert hat, die Spielqualität und die Intensität und sowas. Also vielleicht dauert es ja jetzt auch erst die erste Saison gewesen, beziehungsweise halbe Saison, weil wurde dann ja abgebrochen, dass sich das vielleicht noch gut entwickelt, aber das hat ja, also selbst wenn sich dann die Qualität oder wenn sich das dann in der zweiten Liga verbessert, ist ja dann trotzdem, also wie du gesagt hast, der Unterschied zur ersten Liga ist einfach, also auch rein, das fängt ja schon an mit dem finanziell, weil eben die erste Liga einen Sponsor hat und die zweite nicht. Und da ist ja dann schon enorm viel Geld weg. Also Teams, jetzt zum Beispiel Jena, die sind ja aufgestiegen und direkt, sind die, doch, die sind direkt wieder abgestiegen jetzt.
Ja.
Ja, genau, mit, die hatten ja vor der Corona-Pause auch irgendwie nur so einen Punkt oder sowas. Also es war eigentlich eh schon klar, dass sie absteigen. Also da hätten sie dann wirklich alle Spiele noch gewinnen müssen. Und die schließen sich ja jetzt, oder die sind jetzt fusioniert mit Carl Zeiss Jena, weil die hatten ja dann auch vorletztes Jahr, so in dem Dreh, war es ja auch kurz davor, dass sie insolvent gehen und konnten dann nur noch gerettet werden durch Spendenaktionen und Fanaktionen unter anderem auch. Und das zeigt dann einfach mal, wie blöd das dann auch ist, weil wenn dann jetzt, also Köln kann sich das vielleicht noch leisten, jetzt ein Team in der zweiten Liga zu haben, das geht, gerade wenn man so sich anguckt, wen die so alles jetzt geholt haben für die nächste Saison, obwohl ja die Gefahr des Abstiegs damals auch schon da war.
Ja, das Bremen ist auch schon wieder so ein bisschen...
Ja, aber Bremen ist ja jetzt auch schon wieder sowas, da hört man dann ja immer aus dem Männerbereich, also wenn über Bremen berichtet wird, dann also Abstieg bei den Männern, also Abstiegsgefahr und oder irgendwas mit, dass sie halt nicht so viel Geld haben und so weiter und so fort. Und da fragt man sich dann natürlich dann jedes Mal, oh Gott, was ist denn mit den Frauen dann, wenn die jetzt nicht aufsteigen? Haben sie jetzt gemacht, ne, sind direkt wieder aufgestiegen, das Bremen ist auch wieder so ein Fall, ne, die sind eindeutig irgendwie zu gut für die zweite Liga, sind auch ein bisschen unglücklich abgestiegen letzte Saison, aber ja, also es ist ein bisschen blöd und richtig verfolgen kann man es ja leider nicht. Ja.
Ja, dann gucken wir vielleicht nochmal, ne, wir sind ja hier alle auch irgendwie als Fans bestimmter Vereine auf Sachen, die da vielleicht traurig waren, die so ein bisschen vereinsspezifischer sind. Ellen, beim FC Frankfurt, was hat dich denn da so traurig gemacht, diese Saison?
Ja, also ich glaube, am traurigsten hat mich die ganze Defensivleistung gemacht. Also ich kann mich, das war vor allen Dingen im Dezember, da waren dann immer so Spiele, also vor der Winterpause, obwohl die Winterpause war ja, also vor der Hinrunde und Rückrunde und danach war ja Winterpause, so war das. Und da waren dann so Spiele, wo sie halt viele Tore geschossen haben und gut gespielt haben und trotzdem immer verloren haben. Mhm. Also da, ich habe jetzt das Ergebnis gerade nicht mehr, irgendwas war da also wo irgendwie so 5-4 verloren oder irgendwie sowas Bescheuertes oder gerade noch gewonnen. Also das war schon ätzend und dann auch, ja, also gerade so, da waren dann wirklich auch so Torwertenfehler, die sich gehäuft haben, wo sich da dann auch nichts verbessert. Also es wirkte halt alles sehr, ja, sehr über. Also wenn man das vorne wurde ja getroffen. Also das war nämlich die Saison davor, war so ein bisschen das Problem, dass sie ja nicht so viele Tore geschossen haben. Und diese Saison haben sie Tore geschossen, aber es hat dann auch nicht viel gebracht, ganz oft, weil dann eben die Tore dann wieder kassiert worden sind. Mhm. Ja. Und dann natürlich bei Frankfurt die spezielle Situation, dass sie ja jetzt fusioniert sind mit Eintracht Frankfurt, jetzt auch ne, dann eben Eintracht Frankfurt sind. Und naja, da war ja dann so der Plan, das letzte Spiel offiziell als FFC, dass ich da dann natürlich hinfahre, oder wollte ich natürlich hinfahren, noch mit anderen. Ja, es ging ja dann auch nicht, also Da konnte man ja dann noch nicht mal Karten für kaufen.
Ja, ja, klar.
Also.
Ja, ich habe auch gesehen, dass da die Nutria-Bande versucht hatte, Banner im Stadion unterzubringen, die dann alle wieder abgenommen wurden für das Spiel und so. Das war natürlich auch irgendwie dafür, dass das letzte Spiel als FFC war, irgendwie wirklich schade, dass das dann ein Geisterspiel sein musste. Also verstehe ich sehr, sehr deine Traurigkeit, wirklich. Wie steht's denn grundsätzlich mit der Fusion? Also der Tatsache, dass wir ab nächster Saison dann Eintracht Frankfurt in der ersten Frauenbundesliga haben werden. Eher sad, ja, das klang, oder eher glad?
Achso, ich jetzt, ja, ich weiß nicht. Also eher, eigentlich glad, eher. Also ich fand's ja auch immer gut. Ich habe mich auch sehr gefreut, als das bekannt gegeben wurde, weil das eben vielleicht auch dann mal bedeutet, dass da, also nicht, dass Frankfurt schlechte Bedingungen, also der FFC irgendwie schlechte Bedingungen hatte für die Spielerinnen oder so. Das sind ja auch, also das ist ja schon gut da und professionell, aber es ist halt immer so, allein schon, weil da, wenn man sich überlegt, wer da früher gespielt hat und wer dann jetzt spielt, und sobald, das ist ja dann auch ähnlich wie bei Freiburg, sobald sie gut werden, sind sie dann weg. Also ich weiß jetzt nicht, Katrin Hendrich zum Beispiel, die ja jetzt zu Wolfsburg gewechselt ist, habe ich irgendwie so an mir vorbeigerauscht, wo ich dann kurz gedacht habe, huch, was soll das denn? Naja, mal sehen, was das wird. Aber obwohl das ja jetzt dann doch wieder in dieser Saison ganz cool war, weil dann doch wieder so ein paar Nationalspielerinnen oder ein bisschen welche dann, also Freigang und Kleinherne, weil die ja dann so ein bisschen Nationalteam-Luft geschnuppert haben, das fand ich ganz gut. Ja, also ich weiß es nicht. Wahrscheinlich werde ich dann erstmal sad sein, weil ich habe jetzt mal so zu Eintracht Frankfurt irgendwie mal so gar keine Verbindung. Mhm. Also auch früher, als ich noch sehr viel Männerfußball verfolgt habe, ist Frankfurt irgendwie, ich weiß gar nicht, ob die da überhaupt, doch die waren auch in der ersten Liga, aber irgendwie haben die mich null, also das hat mich irgendwie gar nicht interessiert, ob es sie jetzt gibt oder nicht. Also das ist, ich weiß nicht. Es ist vielleicht besser, als wenn es jetzt, ich weiß nicht, wenn es jetzt irgendein Verein gewesen wäre, den ich damals nicht, wen konnte ich denn damals nicht leiden? Bremen konnte ich damals nicht leiden. Es ist ganz komisch, es ist sehr lange her. Also ich spreche jetzt so von den 2000ern, so 2005, 2006, so in dem Dreh. Ja, da mochte ich Bremen, glaube ich, nicht, weil die da Meister geworden sind. Also ich war Bayern-Fan, muss ich jetzt leider noch was zugeben. Ja.
Also dann sozusagen sagst du lieber einen Verein, dem du neutral gegenüberstehst, und dann guckst du mal, wie sich die Fan-Identität jetzt entwickeln wird.
Ja, also ich meine, ich finde ja Frankfurt als Stadt auch schön. Ich war ja jetzt auch schon häufiger da, nur aus Fußballgründen, muss man sagen. Ja, also mal gucken. Ja. Aber ich habe jetzt noch keinen, also die Fans, ich habe mir einen Schal gekauft und so Tassen und irgendwie sowas, und das habe ich aber alles noch vom FFC gekauft. Also.
Ja, ja. Apropos schöne Stadt, unqualifizierter Kommentar von der Seite. Ich finde ja, am allersaddesten ist, dass das Logo vom FFC Frankfurt dann ab jetzt nicht mehr unterwegs sein wird. Also was wirklich sehr besonders einfach ist, mit dieser Frankfurter Skyline im Hintergrund und der Spielerin davor. Also es ist halt einfach wirklich ein besonderes Logo gewesen, was jetzt leider dann nicht mehr entsteht. Das nur so als etwas unqualifizierter Kommentar von der Seite. Tami, Jule, noch irgendwelche Kommentare zur FFC-Eintracht-Fusion?
Ja, ich hoffe, es geht bergauf. Also, die Frankfurterinnen waren in den letzten Jahren so ein bisschen unkonstant, ne? Also generell fand ich. Die hatten zwar super Spiele mal, aber dann hatten sie auch irgendwie so brachiale schlechte Spiele gegen Absteiger und so, wo man dachte, naja, so wird das nichts.
Das Pokal aus.
Aber auch nicht meine, die haben sich ja auch, dann lassen sich dann irgendwie von irgendwelchen anderen Mannschaften abschießen, wo man nicht weiß, warum. Aber wäre es natürlich schön, wenn sie so ein bisschen konstanter spielen würden. Und vielleicht macht ja Eintracht Frankfurt auch richtig ernst. Und
sie haben auf jeden Fall
im Bayern und so weiter.
Im Tor. Sie haben schon ernst gemacht. Und endlich steht da jemand im Tor, die auch gut ist.
Die aus Freiburg weggeklaut wurde.
Ja, das tut mir sehr leid. Wenigstens ist sie nicht zu Bayern gegangen.
Ja, immerhin.
Nehmen wir die Überleitung doch gleich. Tami, Freiburg.
Oh ja, was für eine Saison. ja, war sehr schwierig, würde ich sagen, weil man echt jetzt so die Einbußen merkt, auch aus den Transfers der Jahre vorher. Die letzten zwei Saisons hat halt Freiburg echt oben gut mitgehalten. Nicht zu vergessen noch das DFB-Pokalfinale, wobei ich zugeben muss, es war nicht so spektakulär wie jetzt das erst neulich, aber es war schon auch sehr gut oder es war schön, als Fan da im Stadion zu sein. Ja, diese Saison war echt hart, Freiburg-Fan zu sein. Sie haben hin und wieder gewonnen, aber doch sehr selten so im Vergleich zu den vorherigen Jahren. Ich würde auch sagen, Defensive auch nicht so stark. Und häufig auch echt das Problem, Torchancen einfach nicht zu machen und dadurch quasi die Spielhoheit zu verlieren, weil häufig hatten sie auch eher also jetzt nicht gegen die Großen, aber so ein Unentschieden gegen Sand oder so, das muss halt nicht sein. Ja, da hat man eigentlich schon noch ein bisschen die Qualität mehr oder würde man erwarten vom SC Freiburg und die war halt diese Saison nicht da und es bleibt spannend, wie es weitergeht, denn eben es tut sich noch mehr in der Transferpolitik und da bleibt nicht mehr so viel von dem Kern übrig, sondern eher wieder dieses typische SC Freiburg-mäßige, wieder ganz von vorne anfangen, mit den Jungen etwas aufbauen. Und das ist schon irgendwie sehr frustrierend, das als Fan zu beobachten, weil da kann man sich ja auch denken, ja, wahrscheinlich dauert es wieder 10 Jahre, bis man nochmals ins DFB-Pokalfinale schafft oder so. Jetzt mal ganz sad ausgedrückt.
Ja, dann haben wir vielleicht als andere Vereine, die noch so ein bisschen hinter ihren Erwartungen geblieben sind, die Bayern. Ich weiß, Jule, ist nicht dein Verein, aber vielleicht magst du was dazu sagen.
Naja, man hat sich, glaube ich, mit der Verpflichtung von Jens Scheuer und wieder ein paar Nationalspielerinnen und so weiter schon, glaube ich, schon erhofft, dass sie da ein bisschen mehr Wolfsburg-Paroli bieten könnten. Ich glaube, das ist nicht gelungen. Also ich meine, sie haben wieder meistens unansehnlichen Fußball gespielt. Das war in der Regel nicht so schön und waren dann auch nicht so ganz konstant und hatten dann halt auch wieder so ein paar Punktverluste. Und ich meine, sie haben jetzt nicht gegen Wolfsburg verloren, aber jetzt haben sie auch nicht gewonnen. Ja, man ist da gespannt. Aber also ich war jetzt eher so ein bisschen enttäuscht. Ich hatte mir da jetzt mehr erwartet in dem Segment. Mal gucken. Ich glaube, es kann noch kommen, wenn sie sich so ein bisschen stabilisieren. Jens Scheuer hat ja auch irgendwie gefühlt jede Woche einmal gewechselt komplett. Das wird vielleicht ein bisschen anders nochmal laufen, wenn es ein bisschen stabiler läuft. Also insgesamt wünsche ich mir von jeder Mannschaft, dass sie besser wird, so dass sie auch in Wolfsburg da irgendwie heranreicht. Das ist bis jetzt eigentlich bei keiner Mannschaft so richtig gelungen.
Ja, ich mache vielleicht noch, also auch wenn es vielleicht ein bisschen absurd klingt, weil mit dem 4. Platz hat Turbine ja eigentlich sein Saisonziel am Ende dann doch noch erreicht. Aber irgendwie gehört es für mich auch ins Sad-Segment, so als Mensch, die da doch sehr emotional nah dran ist. Also einmal natürlich, weil jetzt der Trainer geht und zwar nicht aus sportlichen Gründen so, sondern weil der halt Lehrer ist und nicht hauptamtlich als Trainer arbeiten kann. Und das ist natürlich immer doof irgendwie, wenn jemand gehen muss, obwohl es sportlich eigentlich jetzt zum Ende hin geklappt hat. Nichtsdestotrotz war das jetzt auch sportlich keine überzeugende Saison, würde ich sagen. Also Jule, du hast es vorhin schon mal gesagt, Turbine gehörte auch zu den Mannschaften, wo man immer so ein bisschen nach Tagesform raten musste, wie sie am Ende die Spiele beenden würden. Sie hatten so gute Chancen, irgendwie im DFB-Pokal nach vorne zu kommen. Es war schon ausgelost, dass Leverkusen der Gegner sein würde im nächsten Spiel und entscheiden sie einfach im Viertelfinale aus. Und also es gab viele frustrierende Momente diese Saison, die am Ende irgendwie durch das positive Ende, den Sieg zum Schluss und den 4. Platz wieder so ein bisschen aufgewogen wurden und durch die Tatsache, dass irgendwie alle in Potsdam jetzt sich wieder nach vorne orientieren und sagen, nächstes Jahr 3. Platz, Champions League, das kann doch wieder drin sein. Aber ich glaube, ich gucke tatsächlich mit einem stärkeren weinenden als lachenden Auge auf die Turbine-Saison zurück. Ja, muss ich doch sagen.
Ja, die hatten natürlich auch viel Pech mit den Verletzungen, finde ich jetzt. Das ist natürlich jetzt nicht leicht. Und sie haben ja immer wieder, also grundsätzlich gehen ja immer alle guten Spielerinnen bei Turbine. Ja. Das ist ja leider auch in anderen Mannschaften so, weil ich finde, Turbine ist da schon sehr ausgeprägt mal wieder gewesen. Von da an ist es natürlich mal so ein bisschen schwierig für sie, aber es ist natürlich, also ich meine, sie haben ja ganz schlecht gestartet, zwischendurch ja auch schlechte Spiele. Dass die anderen halt nicht so konstant waren, das war jetzt, glaube ich, eher der Grund, dass sie auf Platz 4 gelandet sind. Mhm. Also jetzt nicht durch die herausragende Leistung. Ich bin ja gespannt, wie der nächste Trainer wird und wie die kriegen jetzt ja auch so eine, haben jetzt ja eine Partnerschaft mit Hertha BSC, wo auch ein bisschen Geld fließt, wenn ich das richtig verstanden habe.
Mhm. Ja, habe ich auch so verstanden.
Da bin ich mal gespannt, wie das dann wird.
Voll. Ja, dann kommen wir vielleicht auch bei unserem Sad-Segment um Corona nicht so ganz rum. Jule, die deutsche Bundesliga war ja eine der einzigen oder vielleicht sogar die einzige Liga der Frauen in Europa, die fortgeführt wurde nach der Corona-Pause. Kannst du uns da noch ein kleines Update geben?
Ich meine, die Schweden haben auch weiter gespielt. Jetzt muss ich mal, bin mir bei Finnland jetzt nicht so sicher, aber die großen Ligen, ne, wenn wir jetzt hier von großen Ligen sprechen, dann haben die Engländerinnen, die Spanierinnen, die italienische Liga, alle haben sozusagen abgebrochen, die französische Liga. Und abgesehen von der französischen Liga haben aber die anderen Männervereine trotzdem weiter gespielt. Ne? Also die Premier League lief ja weiter und so weiter und so fort. Also da hat man dann den Aufwand gescheut irgendwie. Das kann man natürlich jetzt so aus gesundheitlichen Gründen schon so ein bisschen nachvollziehen, weil natürlich die Länder auch größtenteils stärker betroffen waren von der Pandemie. Aber es ist natürlich jetzt schon so ein bisschen traurig, dass man das jetzt hat fallen lassen, während die Männer dann halt weiterspielen durften.
Mhm. Also auch da wieder die Ungleichbehandlung, besonders das, was einen sad macht. Ja, und Ellen, du hast noch als einen Sad-Punkt die Geisterspiele im Allgemeinen in unser Dokument geschrieben. Erzähl doch mal.
Ja, also jetzt nicht, also es ist gar nicht mal mein persönlicher Eindruck, weil ich jetzt Geister, damit habe ich weiß nicht, ob ich damit alleine bin mit dieser Position, aber ich finde jetzt Geisterspiele so persönlich zum Zugucken, finde ich das nicht schlimm. Ich finde es bei den Männern, ich habe mir das Pokalfinale der Männer angeguckt, da fand ich es sogar irgendwie besser, weil ich habe das Gefühl gehabt, die haben endlich mal sich auf den Fußball konzentriert und nicht ständig irgendwie sich hingeschmissen und Theater gemacht. Also das fand ich eigentlich ganz cool. Aber es ist schon so, dass es hat auch, ich habe auch, das war glaube ich ein Interview mit Ralf Kellermann, noch zur Vorbereitung für die Sendung hab ich mir das angeguckt und der hat auch gesagt, dass das eben, ja, das war eben nicht so schön. Also es ist auch für die Spielerinnen nicht schön, auch wenn da jetzt wieder böse Zungen sagen, ja, im Frauenfußball, da gibt es ja eh nur so ein paar hundert Zuschauer. Das ist jetzt zum Beispiel bei Wolfsburg überhaupt nicht der Fall. Also da ist eigentlich immer Stimmung im Stadion, bei Frankfurt auch. Und selbst 500 Zuschauer irgendwo anders können auch Stimmung machen. Also es ist ein Unterschied dann schon merkbar und es ist halt dann auch blöd. Also.
Ja. Glaube ich schon. Also auch die Spielerinnen haben das ja immer wieder gesagt, dass sie das irgendwie merkwürdig fanden. Und an der Stelle sind wir da dann vielleicht auch für sie mit sad, dass sie die Saison so spielen mussten. Ja, und ich habe jetzt am Anfang gesagt, wir blicken zurück auf die Wettbewerbe der Frauen. Aber gerade jetzt beim Punkt sad haben wir noch einen Punkt auf der Liste, der ein bisschen außerhalb der Wettbewerbe steht und uns, glaube ich, trotzdem alle ziemlich sad macht und ziemlich traurig. Nämlich die Schließung von womensoccer.de. Ja, mag eine von euch noch mal ein bisschen über die Seite erzählen, was daran so besonders war?
Naja, es war eine Seite, die regelmäßig über die Spiele berichtet hat, mit Spielberichten und mit guten Spielberichten, mit ausführlicheren Spielberichten und mit Wechseln. Also es war eben die Seite, auf der man sich die ganzen Infos geholt hat. Mhm. Von Markus Jochem betrieben. Es gab früher ja nochmal Framba, da habe ich, glaube ich, mit angefangen mit Framba. Framba fand ich ganz toll. Das Frauen am Ball oder so hieß das, dafür stand das. Das war auch so ähnlich und die hat dann zugemacht und dann gab es nur noch womensoccer.de. Es gibt noch Soccer Donna, das ist, da werden dann, aber das ist halt, das sind keine Artikel, also es sind ganz, ganz kurze Meldungen nur, wo dann eben, also sehr, sehr ausführlich, auch sehr, das finde ich gut, sehr international. Aber es fehlt halt was. Also ich gerade so, man hatte das, ich hatte das auch teilweise auf meinem alten Computer, hatte ich das als Startseite. Mhm. Und ja, und jetzt muss man halt mal auf DFB gucken, dfb.de gucken, und das ist dann halt sehr noch im Pressemeldungsstil. Es sind ja dann auch nur die Pressemeldungen, die da sind. Und das fehlt auch, das war nämlich ganz cool bei Women's Soccer, da gab es halt so eine Diskussion, also du konntest da kommentieren unter einem Pseudonym, und dann sind da auch sehr, du konntest halt diskutieren mit anderen Fans. Und diese Diskussion, ich habe jetzt nicht, es ist ja auch relativ zeitraubend, da zu diskutieren, und wir machen das ja auch alle eher über Twitter, aber es war schon lustig, das zu lesen teilweise, und auch sehr interessant. Also, und das fehlt so ein bisschen. Ich bin dann jetzt dann auf Facebook, also war jahrelang nicht bei Facebook, habe mich jetzt wieder angemeldet, weil es da so Gruppen gibt, also wo man dann eben auch mit Fans diskutieren kann, und ich glaube, da hat sich das so ein bisschen jetzt hin verlagert, aber das verfolge ich jetzt auch nicht mehr so sehr, weil Facebook ist irgendwie tot. Also, ja.
Ich glaube, das Coole dran war auch echt, dass Markus sehr gut vernetzt war und man dadurch echt Dinge wusste oder relativ zeitig Dinge wusste, die noch stark in den Kinderschuhen waren oder wirklich krasse News, bevor es alle anderen wussten. Und das war eigentlich das, was ich immer sehr
Zeit. Dieser News-Ticker, ja, der fehlt auch mir so total.
Transfermäßig und so, das erfährt man jetzt, also ich erfahre das hauptsächlich dann auch über Instagram oder so, jetzt weil ich es bei den Spielerinnen dann sehe. Ich habe auch angemeldet,
damit ich das jetzt kriege, ja. Also es hat dazu geführt, dass ich mehr soziale Medien nutze als vorher, und eigentlich will ich das gar nicht.
Ja,
und naja, ist natürlich wieder eine weitere Seite, die aufgegeben worden ist, und das hat der Markus schon extrem gut gemacht, das stimmt schon, der war ja auch ein echter Experte auf dem Gebiet, und ich vermisse tatsächlich hauptsächlich auch diese, einmal diese Vielfalt natürlich, und die Kommentarfunktion war halt auch wirklich super, weil da haben die alle drunter kommentiert, und die haben halt manchmal auch irgendwie etwas höheres Wissen gehabt als jetzt so der Normalsterbliche, weil die teilweise dann wohl mit dem Verein verbunden waren oder was weiß ich nicht.
In den Kommentaren waren auch manchmal Spielberichte.
Ja, da genau.
Da glaube ich, Altwolf oder so, glaube ich, hat er sich genannt. Der hat immer so einen riesen Spielbericht aus seiner Sicht, weil er da ja im Stadion war, hat er einfach selber einen Spielbericht geschrieben, hat ihn da in diesen Kommentar reingepackt, so jeden Spieltag. Das fand ich immer ganz witzig.
Oder auch Inside-Infos waren echt teilweise auch in den Kommentaren, glaube ich, zu lesen oder so.
Ja. Und es ist halt auch alles jetzt nicht mehr archivmäßig da, sondern die Seite ist wirklich weg. Blöd. Also das ist tatsächlich sehr schade, und damit irgendwie hier der letzte Punkt in unserem Sad-Segment, mit dem wir die Arbeit von Markus da auch nochmal würdigen wollten. Aber jetzt wollen wir auch auf das gucken, was uns glad macht, was uns froh macht an dieser Saison, was für uns Gründe zum Feiern waren. Wir haben jetzt gerade ziemlich ausführlich über so ein paar Vereine gesprochen, die hinter ihren Erwartungen blieben. Es gab ja auch so ein paar Teams mit überraschend guten Leistungen, vor allem so vor ihrem finanziellen Hintergrund und auch in den Corona-Zeiten, mit denen nicht unbedingt zu rechnen war. Wer mag denn da mal anfangen mit einer Mannschaft?
Ja, ich würde einfach mal anfangen mit Hoffenheim. Mhm. Ich meine, Hoffenheim hat die waren ja immer noch schon seit Jahren nicht besonders schlecht, aber sie waren jetzt meistens immer so ein Mittelfeldteam, was meistens gut gestartet ist, dann aber in der Rückrunde so ein bisschen abgeflacht ist. Jetzt auch nicht so die Übermannschaft. Aber das haben sie ja dieses Jahr extrem souverän. Also die haben ja im Prinzip bis zum letzten Spieltag um Platz 2 mitspielen können. Und ich hätte es ihnen ja auch gegönnt. Haben sich da gut präsentiert. Also haben wirklich eine überragende Hinrunde gespielt. Und die Rückrunde war jetzt auch ganz vernünftig, muss man sagen. Und haben halt irgendwie gezeigt, dass man auch mit kleinem Budget und einfach einer sehr gut eingespielten Mannschaft sehr weit kommen kann. Also die haben halt das Glück, dass sie, die haben ja fast nur Leute aus der zweiten Mannschaft, die sie da im Team haben, kaum Transfers von außerhalb und so. Und aber die haben halt seit Jahren irgendwie eine Mannschaft, die eng oder die lange zusammenspielt und so. Und das scheint sich dann irgendwann mal ausgezahlt zu haben. Mhm.
hat man auch letztes Jahr schon gesehen. Also ich würde sagen, das ist eine konstante Leistung, die auch von der Saison vorher auch angeschlossen hat. Also auch gerade Freiburg, das Halbfinale im DFB-Pokal und so, das war damals richtig spannend und mitreißend, weil Hoffenheim auch so gut war.
Ja. Weitere Teams?
Ja, also Leverkusen. Ich muss jetzt ganz schnell hinter mich bringen, weil ich immer noch Leverkusen hat Frankfurt rausgeschmissen im Pokal und ich bin immer noch nicht drüber hinweg, aber ich mag Leverkusen ja auch eigentlich, also das macht es dann vielleicht auch leichter, aber die sind ja im Pokal dann auch bis ins Halbfinale gekommen, womit absolut niemand gerechnet hat. Und dann in dem Zug auch Bielefeld hat es auch bis ins Halbfinale geschafft, also der Pokal war, ich muss ja sagen, der Pokal war diese Saison sehr, sehr viel spannender noch als die Saison davor, trotz des tollen Finals, wo Freiburg drin war. Ich meine, ja, Leverkusen hat auch in der Liga, das ist auch wieder so ein bisschen auf und ab, aber ich meine, das erwartet man ja dann auch von einem Team, wo man von vornherein schon denkt, okay, die spielen wieder um den Abstieg mit. Und dafür fand ich, haben sie es gerade gerade am Anfang der Saison haben sie es da ziemlich gut eigentlich gemacht. Und, ja, also ich finde Leverkusen sowieso immer ganz, ganz cool. Ich weiß gar nicht wieso. Ich mag die irgendwie.
Ja, ich fand Köln eben noch so beeindruckend, weil eigentlich es einfach nach der Winterpause schon sehr schlecht für die aussah, einfach so von den Gegebenheiten her. Gleichzeitig wurde wie wild Transfers bekannt gegeben. Viele Spielerinnen auch aus Freiburg wandern da jetzt hin, eben zum Beispiel Lena Lotzen auch. Und dieses Commitment, diese Spielerinnen gemacht haben zur Winter oder in der Winterpause, war schon sehr beeindruckend von außen, weil man ja nicht sicher war, ob die absteigen oder nicht, ob sie sich halten können. Und ich folge auch einigen Köln-Spielerinnen eben auf Instagram und da fand ich sehr bemerkenswert, diesen Spirit, der da auch so ein bisschen rüberkam. Also da hat man echt gemerkt, da ist ein Team, das will jetzt nochmal alles geben in diesem Abstiegskampf. Und dann haben die auch zweimal hintereinander total überraschend gewonnen. Ich glaube, einmal sogar in der 92. Minute ist noch das entscheidende Tor gefallen. Und zweimal hintereinander sehr ähnlich auch. Ich erinnere mich auch an so ein Kullertor von Rachel Rienast. Das war schon sehr beeindruckend und hat mir dann auch ein bisschen, also ich habe dann mitgelitten, als sie jetzt schlussendlich auch abgestiegen sind, weil ich es ihnen gegönnt habe und weil ich eben auch, ich bin ein bisschen glad, das zu sehen, wie viel Geld Köln bereit ist zu investieren und bin echt gespannt, was da in Zukunft noch kommt, ob die jetzt auch ein neuer Hotspot werden wollen oder was da noch so geboten wird und ja, was da in Zukunft kommt. Mhm.
Dann haben wir hier noch Essen stehen. Ich bin sicher, Jule möchte was dazu sagen.
Ja, Essen hat natürlich jetzt so eine goldene Generation aktuell, ne? Irgendwie viele Nationalspielerinnen, die sie jetzt ja alle verlieren werden, aber ich finde, die hatten jetzt irgendwie auch eine gute Saison gespielt, haben dann natürlich so ein paar Spiele vielleicht doch unnötig verloren, sonst wären sie weitergekommen, aber haben natürlich auch so extrem gut im Pokal gespielt. Ne? Also das Pokalfinale war ja sensationell und sie hätten den Sieg auf jeden Fall verdient gehabt und ich finde, da hat man in Essen viel aufgebaut und ich hoffe, dass sie das zumindest, ich meine, das wird natürlich jetzt schwierig, nachdem man alle wichtigen Spielerinnen verliert, die man so hat, oder fast alle. Aber ich hoffe, dass wir so weiterführen können, dass das halt weiter eine gute Mannschaft bleibt.
Überhaupt, also ich meine, damit bin ich jetzt wahrscheinlich sehr Mainstream, aber dieses Pokalfinale, also für mich war das vielleicht eins der Fußballspiele überhaupt, die ich diese Saison gesehen habe. Also alle Wettbewerbe, Herren, Frauen übereinander gelegt. Also wirklich, ich habe so, also da habe ich endlich wieder Spaß am Fußball gespürt. Das war echt, das hat mich richtig glad gemacht, dieses Spiel. Ja.
Ja. Das war auch zur richtigen Zeit, also bei mir jetzt gerade, hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass ich keinen Bock hatte und eigentlich gedacht habe, na ja, und dann waren es ja 12 Sekunden waren das mit dem Tor von Essen. Das ist ja dann auch irgendwie das schnellste Tor der Pokalgeschichte überhaupt, soweit ich das mitgekriegt habe. Und es war schon toll, auch wie das so hin und her ging. Und Essen, ja, Essen es dann leider doch nicht geschafft hat. Weil es waren wahrscheinlich dann auch, es waren wahrscheinlich, Jule, du warst doch bestimmt dann auch für Essen. Auch im Moment des Pokaltriumphs.
Ja. Ich war tatsächlich für Essen. Ich meine, ich finde Wolfsburg toll, aber ich wäre natürlich auch mal glücklich, wenn jemand anders gewinnen würde. Das würde dem der Liga und dem DFB-Pokal gut stehen.
Was ich daran gut fand, auch, dass sie dieses Tempo durchgehalten haben, ne? Weil ich weiß nicht, man rechnet dann irgendwie mal automatisch damit, ja okay, die haben jetzt eine super erste Hälfte und vielleicht schaffen sie das noch so 10 Minuten in die zweite Hälfte rein und dann spätestens dann ist Schluss. Spätestens dann, Wolfsburg kann so ein Tempo konstant durchspielen, aber Essen doch nicht, denkt man sich. Und das haben die ja bis in die Verlängerung rein. Haben sie es ja noch hingekriegt. Und das war echt gut. Also, mich voll überrascht.
Mhm. Ja, also das...
Also ich...
Ja?
Ich bin auch schon länger Essen-Fangirl, wollte ich nur noch mal kurz einwerfen. Aber weil ich da auch so ein paar Favoritinnen auch so... Eigentlich soll man ja keine Einzelspielerinnen so hervorheben, aber wen ich super gerne mag, ist Manju Wilde nach wie vor. Also jetzt nicht alleine, ich bin da immer so ein bisschen auch so von äußeren Einflüssen beeinflusst. Nicht nur alleine wegen der fußballerischen Leistung, sondern die Frau ist echt mega eloquent, studiert nebenher Jura. Es macht super Spaß, ihr auch auf Instagram zu folgen, deshalb hier eine Folgeempfehlung. Und vielleicht ist es doch auch so eine persönliche Ebene. Also es ist eine der ersten Spielerinnen, mit denen ich ein Interview geführt habe. Ich glaube, nach Sarah Debritz, da sind die damals U20-Weltmeister geworden. Und ich hatte so Spaß mit der beim Interview, weil die gut erzählen kann und sich auch so eloquent ausdrücken kann. Und das ist echt eine tolle Frau. Und ich schaue auch oder beobachte gerne Nicole Anyomi, die sich ja jetzt total krass verletzt hat. Also das klingt echt nach einer krassen Verletzung. Ich glaube, die wechselt auch, aber ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, ob ich das richtig auf dem Schirm habe oder so.
Die hat, glaube ich, nochmal verlängert, meine ich.
Ah, okay, gut. Ja, weil ich glaube, da steckt auch großes Zukunftspotenzial in der Spielerin und ich war mir jetzt nicht so sicher, ob die schon in der Mühle drinne ist, in der Wechselmühle. Mhm. Manchmal fällt es mir schwer, die Übersicht zu behalten, aber ja. Mhm. Das wollte ich noch sagen.
Ja, das dann vielleicht zu den Mannschaften, die oder den Teams, die überraschend gute Leistungen gezeigt haben. Ich glaube, bei Wolfsburg können wir nicht von überraschend guten Leistungen sprechen, aber irgendwie liegt es mir am Herzen, dadurch nochmal einen Punkt hervorzuheben. Es ist ja, glaube ich, den Hörenden dieses Podcasts bekannt, dass ich bei Wolfsburg eher von der Herrenseite auf den Verein gucke sonst. Und also ich glaube, es ist schon immer so, dass in Wolfsburg tatsächlich das Frauenteam auch ziemlich an vorderer Front mit präsentiert wird. Aber diese Saison ist es mir irgendwie noch mal doller aufgefallen als sonst. Also dass selbst, wenn ich mich in vermeintlichen Kreisen bewege, wo viel über Herrenfußball in Wolfsburg geredet wird und so weiter, dass es immer auch die Leute gibt, die das Frauenteam in den Vordergrund stellen, seien das irgendwie Vereinsoffizielle, aber seien es auch irgendwie Fans, die auf Twitter oder sonst wo unterwegs sind, die beobachten, also alle kann man natürlich nicht verallgemeinern, aber es gibt so viele, die beide Teams beobachten, die sich quasi, also die beim DFB-Pokal Finale mit Begeisterung getwittert haben und keine Ahnung, auch dass der Verein nie ein Geheimnis daraus gemacht hat, dass die Regenbogenbinde etwas war, was vom Frauenteam kam und dann vom Herrenteam übernommen wurde und so. Also also Gleichbehandlung würde ich noch in Anführungsstriche setzen, denn das ist es einfach nicht. Aber mir gefällt grundsätzlich das wirklich sehr gut, wie in Wolfsburg da die Frauenmannschaft auch medial vom Verein immer mehr in den Vordergrund geschoben wird. Und ich meine, sie sind halt auch einfach mit Abstand erfolgreicher als das Herrenteam. Und ich finde, da haben sie noch viel mehr Wertschätzung für verdient. Aber ich finde schon mal ganz gut, wie das da aktuell läuft. Keine.
Ja, auf jeden Fall so wünscht man sich das eigentlich auch von anderen Mannschaften. Mhm. Ne? Also wäre ja auch nicht so ganz schwer, ne? Und wie das.
Ja, vor allem, wenn man sich halt anguckt, dass es andere Herrenteams gibt, die sich quasi noch vehement dagegen wehren, eine Frauenabteilung aufzumachen oder so. Genau. Und allgemein zur Rolle von Wolfsburg in der Liga, da wollte ich nochmal erwähnen, da hat Jule auch neulich einen Auftritt bei Mein Sportradio gehabt, wo du nochmal so ein bisschen die Dominanz von Wolfsburg auseinandergenommen hast. Das verlinken wir euch auf jeden Fall in den Shownotes. Das könnt ihr euch auch gerne nochmal anhören. Ja, wir hatten jetzt die Vereine. Wie sieht's denn mit den Akteurinnen aus? Also gibt's da Spielerinnen oder Trainerinnen, die für euch diese Saison herausgeragt haben? Ellen, fang doch einfach mal an.
Ja, also TrainerInnen jetzt irgendwie so gar nicht. Also da muss ich auch sagen, da habe ich komplett den Überblick verloren. Also ich weiß, weil da so viele neu waren und dann doch jetzt, habe ja jetzt zur Folgenvorbereitung, habe ich dann nochmal geguckt und dann ist jetzt hier schon wieder von Sand, der Sven Thors ist jetzt auch schon wieder weg und dann haben sie auch schon wieder, keine Ahnung, also das Trainerkarussell ist diese, wo es ist noch nicht mal ein Karussell, es kommen ja dann doch, was ja eigentlich gut ist, kommen ja dann doch ein paar neue so rein, rotiert sehr oder hat sehr rotiert, also da, nö, weiß ich jetzt nicht. Jetzt spreche ich natürlich aus Frankfurts Sicht, aber aus Frankfurts Sicht finde ich besonders, also jetzt in der Defensive habe ich ja schon erwähnt, da habe ich jetzt nicht so viel Positives gesehen diese Saison, aber in der Offensive Laura Freigang muss ich sehr, sehr hervorheben. Also die hat ja auch teilweise 4-5 Tore in dem Spiel manchmal geschossen und also und dann die Interviews danach ist einfach, die hat so viel Power, die kommt dann da einfach, hat gute Laune immer noch, auch wenn sie dann, ich weiß nicht, selbst nach so einem Spiel, wo sie dann doch wieder zu viele Tore kassiert haben und sie dann immer noch eins mehr schießen muss, gefühlt, damit da doch nochmal was bei rauskommt, hatte sie immer noch gute Laune. Und Reuteler, das ist jetzt vielleicht eine Spielerin, das ist eine Schweizer Spielerin, die so gar nicht so bekannt ist oder über die nicht viel berichtet wird, aber das sieht man auch gerade, wenn man die Spiele im Stadion verfolgt, das war ja auch schon letzte Saison so, das ist eine Offensivspielerin und die rennt einfach so viel, die rennt rauf und rab über das Spielfeld und jedes Spiel voll Tempo und die hat da echt nochmal richtig was in die Offensive mit reingebracht, also richtig Tempo noch und mit also auch Ideen, das ist besonders wichtig. Also die haben mir sehr gut gefallen. Mhm. Und dann, ich bin da eh immer so gerne mit, also Lieblingsspielerin. Ich habe sehr, sehr viele Lieblingsspielerinnen, auch in verschiedenen Vereinen. So Harder, ich meine, klar, die hat jetzt 27 Tore geschossen. Mhm. Billa von Hoffenheim. Ja, und was mir noch genau, Selina Cerci von Bremen in der zweiten Liga und Laura Lindner. Laura Lindner hat 16 Tore geschossen, bis die Saison dann abgebrochen wurde und Cerci 13. Und Lindner spielt bei Potsdam 2 und Cerci, die wechselt oder hat jetzt zu Potsdam gewechselt. Das heißt, da dürfte doch für Potsdam.
Yay!
Das ist doch eine gute Zukunft. Also das hört sich doch gut an, was ich aber jetzt aus Frankfurt Sicht wieder kacke finde, weil eigentlich sollte der dritte Platz doch für Frankfurt sein und nicht für Potsdam. Wir können gerne den vierten haben. Also ja.
Sehr schön, ja. Jule, noch Spielerinnen, die du hervorheben möchtest?
Also Spielerinnen jetzt über die gesamte Saison würde ich jetzt eigentlich gar nicht nennen können. Ich meine, es gibt einige, die wirklich eine Top-Leistung gebracht haben. Ich meine, Pendel Harder mit Torschützenkönig schon wieder, Laura Freigang wurde ja gerade schon genannt, einige Spielerinnen von Hoffenheim, also Nicole Biller, wobei die jetzt in der Hinrunde stärker war, muss man sagen, finde ich. Ich fand jetzt die Duisburger Mannschaft ist nochmal über sich hinausgewachsen, finde ich, in der Corona-Zeit. Die hatten ja so viele Ausfälle durch die Quarantäne und Verletzungen, dass die irgendwie meistens auch ohne Auswechslung auskommen mussten. Das fand ich beeindruckend. Also insgesamt.
Das muss man sich echt mal vorstellen, ne? Dass die ohne Auswechslung auskommen mussten und woanders werden 5 Auswechslungen eingeführt, damit die sich nicht verletzen.
Ja, manchmal durften dann in den letzten 2 Minuten dann nochmal die Torfrau da reinwechseln. Aber das hatten die jetzt nicht immer, aber es hatten die öfter tatsächlich, dass höchstens eine Feldspielerin da war, die eingewechselt werden konnte. Mhm. Also von da an fand ich das jetzt schon, also insgesamt fand ich, waren da einige Leute bei, die ganz gut sich präsentieren konnten.
Mhm. Tami, möchtest du noch jemanden hervorheben?
Ja, mir ging gerade noch durch den Kopf, das war jetzt auch die letzte Saison von Tabea Kemme. Das wollte ich einfach noch sagen. Also, sie hat schon vorher aufgehört, bevor die Saison offiziell zu Ende war, eben auch wieder wegen Knieproblem. Ja, fand ich jetzt noch erwähnenswert, weil das auch eine sehr krasse Person ist. Aber es haben, glaube ich, noch mehrere aufgehört, aber ich habe es jetzt nicht mehr auf dem Schirm alles. Und ja, sonst... Eben, es macht auch Spaß, sehr so unabhängig von der sportlichen Leistung, ich bin so ein Social Freak, auf Instagram oder sogar auf TikTok, also ich habe zwar keinen TikTok, aber ich sehe dann, was die Spielerinnen so auf Instagram von TikTok posten und dann muss ich echt sagen, das ist echt auch bemerkenswert, wie sich teilweise die Spielerinnen da so präsentieren, aber vielleicht liegt es auch dran, dass sie so viel Zeit hatten jetzt in der Corona-Pause, so. Maki Gideon macht total lustige Memes. Vielleicht liegt es daran, dass sie aus Lörracher Nähe herkommt, also da, wo ich auch wirklich herkomme, aber es ist so lustig. Ich wirklich, manchmal sitze ich echt lachend vor meinem Telefon.
Alles klar, dann haben wir jetzt ja hier so ein paar Spielerinnen spielerisch und Social Media performance-technisch hervorgehoben. Wir haben jetzt, glaube ich, das Corona-Thema hatten wir im Mad-Segment und im Sad-Segment und auch im Glad-Segment kommt es vor, so komisch das klingt, aber natürlich gibt es auch Dinge am Umgang mit Corona, die uns irgendwie zufrieden und glücklich gemacht haben. Ellen, einer der Punkte, die ich hier als erstes auf der Liste habe, ist der Corona-Hilfsfonds, den es gab, der ja auch den Betrieb der ersten Frauen-Bundesliga ziemlich gesichert hat, oder?
Ja, also den Betrieb, der hat dann eben ermöglicht, dass sie diese Quarantäne einhalten konnten, dass sie diese Hotels buchen konnten und vor allen Dingen auch diese ganzen Tests, diese Corona-Tests, den hätte ja sonst keiner bezahlen können. Mhm. Und das hat wirklich sehr geholfen und da kann man sehr schön stolz drauf sein oder sich freuen darüber, dass es den gab. Mhm.
Ich sehe schon, es gibt auch keinen Widerspruch. Es hätte ja sein können, dass irgendjemand noch sagt, nee, das ist gar nicht so gut gelaufen, aber scheinbar ist es ganz gut gelaufen.
Na, ich glaube, ohne den Fonds hätte man das auch gar nicht so machen können.
Mhm. Ja, also ich glaube, das ist auf jeden Fall der Fall.
Und dass der vor allen Dingen kam, ohne dass jemand drum bitten musste. Mhm. Also, ich meine, sowas dient natürlich dann auch wieder zur Imageaufbesserung der DFL vielleicht, aber in dem Fall hat es auch funktioniert. Also liebe DFL, falls da jemand zuhört, das Image, die Verbesserung ist bei mir jedenfalls angekommen, also jedenfalls in dem Bereich. Nee, es war schon gut, also.
Ja, sehr schön. Tami, was hat dich in Bezug auf Corona noch zufrieden gemacht im Umgang damit?
Ja, mich hat dann doch sehr auch die Solidarität der Spielerinnen berührt. Also zum Beispiel auch Jena hat angefangen, sich auch aktiv dagegen zu wehren oder darauf aufmerksam zu machen, auf diese Art von Wettbewerbsverzerrung und die Nachteile, die sie jetzt durch diese Trainingssituation und diese Quarantänesituation, was wir vorhin alles schon sehr deutlich angesprochen haben, das fand ich sehr bemerkenswert, weil man sieht das nicht so häufig, dass Spielerinnen sich so klar positionieren und sich auch wehren, weil ich glaube, die Spielerinnen haben es im Profibereich eigentlich auch trotzdem häufig sehr schwer mit Doppelbelastung. Es ist, sie können nicht voll von diesem Beruf leben, was sie da tun. Und auch so, ich glaube, da gab es auch eine Solidarisierung so breit weg über die Liga, wobei das auch wahrscheinlich dran lag, dass echt mehrere Mannschaften halt so krass im Abstiegskampf waren und für die das alle mehr oder weniger schwierig oder noch schwieriger wurde durch Corona. Aber auch erst neulich dieses Beispiel, der erste FC Mönchengladbach, der jetzt komplett seinen Frauenbereich abschafft. Und da gab es diese große Petition des Frauenbereichs. Da spielen auch einige sehr hoch. Ich glaube, Landesliga und sogar Dritte Liga oder so, also Regionalliga. Und die haben sich jetzt auch zusammengeschlossen und einen eigenen Verein gegründet, um weiterhin existieren zu können. Und da habe ich auch eine wahnsinnige Solidarisierung unter Ex-Profi-Fußballerinnen und aktiven Fußballerinnen gesehen, was mich dann doch beruhigt hat, wo ich das Gefühl hatte, sie stehen doch jetzt mehr füreinander ein. So klare Statements haben in der Vergangenheit oftmals gefehlt und da hat es jetzt doch einige gegeben, was mich dann doch auch beruhigt hat.
Ja, das ist doch auf jeden Fall was, wo wir positiv drauf gucken können. Und ja, dann haben wir, glaube ich, noch einen Effekt, den wir durch Corona hatten, mit dem man vielleicht vorher auch nicht so gerechnet hat, aber tatsächlich etwas, worüber wir uns lange beschwert haben, war plötzlich möglich. Nämlich, wir konnten alle Spiele gucken. Also es gab plötzlich alle Spiele der ersten Liga in der Übertragung und auch aus dem Ausland einiges zu sehen. Erzählt doch mal, wie ihr so damit umgegangen seid.
Naja, ich habe ja schon erwähnt, dass ich es nicht geguckt habe. Das ist jetzt vielleicht nicht so passend.
Ja, wir haben ja schon über sechs Bildschirme.
Genau. Das führt dann zu sechs Bildschirmen und oder es führt halt zu, ich weiß nicht, ich habe es halt einfach aus anderen Gründen einfach nicht geguckt. Also es hatte damit jetzt gar nichts zu tun. Es hätte vielleicht bei mir sonst auch zu nicht sechs Bildschirmen geführt. So viel habe ich leider nicht. Und ich habe mein einer ist auch kaputt
aber
gegangen.
Schuld,
ich habe eigentlich
wenn man
nur ich
alle Notebooks ja, Mann, hat, dann ist alles möglich.
Also ich hab drei habe ich, glaube ich, wenn man das Handy mitzählt. Hast du dein Handy auch benutzt? Dann kann man aber nicht mehr twittern. Also, das ist voll blöd.
Natürlich nicht. Ja.
Ach so, ja, also das führt dann dazu, aber ich habe es halt auch mitgekriegt, dass dann, weil ja bei Twitter ist ja auch sehr viel internationaler Frauenfußball und dass da dann auch Leute sich gefreut haben, dass sie, weil die hatten ja dann vor allen Dingen die armen Engländer, EngländerInnen, die hatten ja keinen Fußball, also keinen, die hatten nur Männerfußball, die tun mir sehr leid, aber die konnten das dann ja auch verfolgen, was ja sonst ganz oft nicht ging, weil das ja geblockt war, also genau. Und da konnten sich hier die Arsenal-Fans konnten sich dann schon mal ihre zukünftigen Spielerinnen bei Bayern angucken. Also ja.
Ich hatte auch tatsächlich das Gefühl, dass es also ein erhöhtes Tweet-Aufkommen während der Spiele gab. Also, dass das auch wirklich genutzt wurde mit diesen Übertragungen und dass die Leute sich auch dazu ausgetauscht haben. Und das hat mich richtig zufrieden gemacht. Und ich dachte, ja, macht es doch einfach so weiter. Also, ihr seht ja jetzt, dass es funktioniert und dass Leute sich das angucken. Es wäre doch schön, wenn wir das jetzt behalten könnten.
Es hat ja auch dazu geführt, aber vielleicht lag es auch daran, also ich weiß nicht, ob es jetzt an der Übertragung an sich lag oder einfach daran, dass die Liga fortgeführt wurde, im Gegensatz zu allen anderen Frauenligen oder fast allen anderen Frauenligen in Europa, hat es ja auch dazu geführt, dass dann auch vermehrt, also wir haben es ja auch gemerkt, wir haben ja auch irgendwie Anfragen bekommen von anderen Podcasts oder auch teilweise von, ja, sind von namhafteren Sachen, keine Ahnung, vom Radio oder in der BBC irgendwas, weiß ich nicht.
Ich war mal in der BBC, das war schrecklich.
Du warst da, ja, ich hab's mit, ja, also Jule, erzähl mal, du warst in der BBC und
ja,
das war schrecklich und Corona
ja,
ist
ja, mein
schuld.
Englisch ist genauso schlimm, wie ich immer sage und es war schrecklich, aber sie haben mich auch nicht sofort irgendwie gepiept. Also, aber ja. Man sieht schon, es interessiert ja jetzt doch ein bisschen mehr, muss man ja. Ganz klar sagen. Also ich meine, die Bayern-Spiele sind teilweise auch bei BBC Alba oder so, also im normalen Fernsehen da gelaufen.
Ja, und man hatte schon das Gefühl. Die schottische Version oder irgendwas, weil ich war in so einem Arsenal Podcast und musste gefühlt die ganze Zeit über Bayern reden, weil ja irgendwie alle Spielerinnen bei Arsenal irgendwann mal bei Bayern gespielt haben. Mhm. Obwohl, nee, es war relativ viel Wolfsburg. Es war mehr Wolfsburg, als war irgendwie so, es war sehr, also unerwartet. Ich war auch nicht darauf vorbereitet, aber ich habe es hingekriegt. Ja, das war ganz nett.
Ja. Also. Aber das ist doch auf jeden Fall schön, dass wir da diese erhöhte Aufmerksamkeit irgendwie von allen Seiten so ein bisschen gesehen haben jetzt durch die.
Ja, das ist vor allen Dingen, dass der Markt da ist, also dass das Interesse da ist international. Ja. Also da sind ja wirklich, das auch aus allen möglichen Ländern. Ich habe da auch eine bei mir jetzt in der Timeline aus Indonesien, die hat sich vorher schon total darüber aufgeregt. Die ist halt auch so ein richtiger Fan, also von deutschem Fußball vor allen Dingen, und die hat sich ja total aufgeregt, dass die keine Spiele gucken kann. Mhm. Also.
Und ich meine, das ist ja, also im Prinzip spielt es unsere Argumentation sehr in die Hände, weil ein so ein Argument, was entgegengebracht wird der Forderung nach mehr Frauenfußball zu guten Zeiten im Fernsehen, ist ja häufig, dafür gäbe es keine Zielgruppe, die Leute wollen das halt nicht gucken. Und also ich finde, man hat wirklich gemerkt, dass die Leute das gucken wollten jetzt, und vielleicht hilft uns das für die Zukunft, da auch diese Argumentation noch so ein bisschen, ja, abwürgen zu können und zu zeigen, dass es auch anders ist. Ja, neben Corona fielen noch andere große Ereignisse in diese Saison. Und eins davon sind die großen Black Lives Matter Proteste, ausgehend von dem Mord an George Floyd. Und da haben sich ja einige SpielerInnen verschiedenster Sportarten oder auch TrainerInnen oder Verantwortliche geäußert, haben kleinere oder größere Aktionen gestartet diesbezüglich. Ja, wie war denn das da beim Frauenfußball in der ersten Liga vor allem, die wir wahrscheinlich beobachtet haben? Was gab es da so für Aktionen, die uns glücklich gemacht haben? Jule.
Ja, also ich habe es nicht so richtig gut zusammentragen können, weil es da auch wenig viel zu berichten wurde, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es sowohl auf Social Media da immer wieder Kommentare zu gab. Ich weiß, dass einige Teams auch im Vorfeld da im Aufwärmen T-Shirts getragen haben, wie zum Beispiel Wolfsburg auf jeden Fall. Ich meine, es waren aber auch andere Teams, die das gemacht haben. Es gab Spielerinnen wie jetzt Nicola Njomi, die halt also sehr früh in der Phase sozusagen nach dem Tor dann auch entsprechend gejubelt haben, indem sie sich hingekniet haben. Und ich habe auch mehrere Spiele gesehen, wo sich die Mannschaften, und zwar alle Mannschaften, auch einmal kurz vorher hingekniet haben. Was ja auch in dem Zusammenhang mit den Black Lives Matters Aktionen gewesen ist. Also man hat da sich schon so ein bisschen versucht zu positionieren. Das ist natürlich so ein bisschen untergegangen, weil jetzt die Frauen-Bundesliga nicht so doll interessiert, offenkundig. Aber fand ich jetzt auch gut, dass sie sich dann dahingehend da geäußert haben.
Tami, da du die sozialen Netzwerke so ein bisschen mehr verfolgst, kannst du da dich an Aktionen erinnern?
Ja, also es war schon sehr breit gefächert und viele häufige Statements am Blackout Tuesday wurde sich auch rege beteiligt, und die Bundesliga oder die Liga hat ja auch einige Spielerinnen of Color, so dementsprechend wurde schon auch sich stark solidarisiert und darauf hingewiesen. Was mir auch gerade nochmal eingefallen ist, also allgemein sind manche Spielerinnen sehr politisch oder äußern sich manchmal auch zu politischen Dingen. Auch Rachel Rinas lohnt sich da echt auch teilweise zu folgen, weil was mich auch noch gefreut hat, jetzt so im politische Ereignisse auch über Black Lives Matter hinaus. In Köln gab es so eine Aktion von so Prominenten, die in einem Video nochmal auf Leave No One Behind aufmerksam gemacht haben. Und da waren auch sehr viele Köln-Spielerinnen dabei, was mich dann doch sehr gefreut hat. Auch so, was irgendwie gezeigt hat, diese Spielerinnen haben eine Stimme und auch die Wirkung zeigt so in die breite Masse hinaus. Mhm.
Ja, ich habe es in NWSL mitgekriegt, also die Liga ist ja nicht mehr, also spielt ja nicht, aber die haben dann einen Challenge Cup, nennen die das, also wie so ein Pokalwettbewerb jetzt, wo alle außer Orlando mitmachen, weil da Spielerinnen diese Quarantäneregelung nicht eingehalten haben. Naja, auf jeden Fall, die haben natürlich, die sind ja dann in den USA, ist das noch sehr viel krasser, vor allen Dingen auch dadurch, dass vor den Spielen, vor jedem einzelnen Spiel die Nationalhymne abgespielt wird und dann vor jedem einzelnen Spiel sich dann die Frage natürlich gestellt hat, was machen jetzt die Spielerinnen? Da wurde dann sofort beobachtet, wer kniet sich hin, wer kniet sich nicht hin? Und da waren dann schon teilweise sehr, sehr, auch sehr krasse Bilder. Also da, ich weiß, bei den Chicago Red Stars war das bei einem Spiel, ich glaube, das erste Spiel von denen, ich weiß nicht mehr gegen wen, in diesem Cup, wo dann Casey Short war das, glaube ich, die ist einfach weinend zusammengebrochen, weil das einfach zu viel war, auch dieser ganze Druck, sich dann da zu äußern und überhaupt, also Casey Short ist halt eine Spielerin of Color und dann ist Julie Ertz daneben auch mit ihr dann, hat sie dann getröstet und dann wurden dann gleich die Kameras drauf und dann gab es da auch eine Kritik daran eben und auch eine Kritik daran, dass eben immer diese Hymne vor jedem Spiel gespielt wird, weil wie sollen die denn danach dann umschalten, zack, und jetzt wird Fußball gespielt. Also, aber da kannst du ja in den USA, passiert ja in Deutschland zum Glück nicht, dass da eine Nationalhymne außer jetzt beim Pokalfinale gespielt wird. Ja, Es ist schon, also da haben sie aber auch sehr viele, auch die Vereine an sich oder die Teams an sich haben sich da auch sehr kreative Sachen einfach, also die haben sich auf jeden Fall alle beteiligt, haben alle klar ihre Position eben pro Black Lives Matter Bewegung gezeigt und machen sie auch immer noch.
Mir ist auch gerade nochmal eingefallen, ich habe ja vorhin auch schon über den Gleichberechtigungskampf der US-Nationalmannschaft gesagt und da kommt auch immer sehr viel über Social Media rüber, über den Kampf, weil die Spielerinnen sich klar und deutlich positionieren und auch aus der Nationalmannschaft, also Rapinoe auf jeden Fall und ich weiß nicht noch wer, mehrere Spielerinnen haben so ihre Accounts abgegeben dann an so wichtige Aktivistinnen of Color, was ich Morgan, super interessant.
Alex Morgan,
Ja, Alex Morgan auch, genau. Was ich super interessant fand, weil das nochmal Leute waren, die man noch nicht so krass jetzt hier aus deutscher Sicht so im Blick hatte und die dann aber für mehrere Tage die Accounts übernommen hatten, die ja allgemeine enorme Reichweite haben, nochmal in einer ganz anderen Dimension als jetzt in Deutschland oder so. Das fand ich schon auch sehr cool.
Ja, ich habe gerade nachgeguckt. Alex Morgan hat 9,2 Millionen Follower auf Instagram. Mhm. Also,
wenn die so einen Account abgibt, dann hat das schon auch, erreicht es eine gewisse Zielgruppe an Leuten. Das kann man schon sagen. Ja. Ja, und zum Abschluss unseres Glad-Segments haben wir, wie auch schon beim Sad-Segment, noch einen Punkt, der nicht so viel mit den Wettbewerben an sich zu tun hat. Tami, möchtest du uns das neue Projekt vorstellen, was es da gibt?
Ich bin irgendwie die Frau für neben der Spiellinie, irgendwie habe ich das Gefühl. Ich finde super bemerkenswert, dass die beiden Ex-Nationalspielerinnen Anja Mittag und Josefine Henning einen eigenen Podcast jetzt aufgezogen haben. Und ich finde es super wichtig, weil das mir auch manchmal noch fehlt, dass noch mehr Spielerinnen an sich äußern zu wichtigen Themen. Und was ich bisher da so gehört habe, ist echt cool, weil es dem Diskurs der Rolle des Frauenfußballs und Strukturproblemen und so nochmal eine neue Sichtweise einfach auch gibt. Und teilweise ist das auch echt humorvoll, also wie ihnen irgendwie die Kreditkarten und Handys auf Malle nach der EM geklaut werden oder so irgendwie. Oder wen sie mal irgendwo in der Kabine an die Wand mit Panzertape festkleben wollten. Aber gleichzeitig dann in der Folge mit Lina Magul ging es sehr viel um Ernährung und auch den Druck, der damit zusammenhängt. Also eben auch so weiblicher Körper, eigentlich solche Themen so. Auch Kommentare, die man da je nachdem hört, so von wegen, du bist zu fett, du bist zu dick, du wirst es eh nie machen oder so. Und auch der Druck, der dadurch entsteht. Und es ist super bereichernd, quasi diesen Podcast zu haben. Und die haben natürlich auch ein Netzwerk und können sich dann entsprechende Gäste auch einladen, was ich super cool finde und aber auch eben interessant. Also es war noch so lustig, das mit diesem Panzertape an die Wand kleben. Da waren sie dann auch so, das ist schon verjährt, oder? Da müssen wir keine Strafe mehr für zahlen, wenn das jetzt rauskommt, oder? So irgendwie. Also ja, ganz, ganz interessant und ich finde auch eine sehr wichtige Perspektive, das sollte es noch öfters geben.
Mhm. Ja, also ich höre das auch unglaublich gern. Grüße an der Stelle, falls ihr zuhört. Ich twitterte auch neulich, jetzt wo Anja Mittag ihre Fußballerinnenkarriere beendet hat. Vielleicht hat sie ja dann noch ein bisschen mehr Zeit zum Podcasten. also das ist super. Da darf es auch gerne noch mehr von anderen Spielerinnen unterschiedlichster Spielklassen und so geben. Das ist echt toll. Ja. Dann sind wir im Prinzip durch mit unserem Rückblick auf die Saison 2019-2020 in den Wettbewerben der Frauen. Natürlich kann man das in diesen anderthalb Stunden irgendwie nur so oberflächlich ankratzen. Es gibt an anderen Orten noch viele andere Saisonrückblicke. Auch bei euch, Jule, bei Lottes Erbenen, kann man sich noch einen Saisonrückblick anhören. Das sei euch an dieser Stelle auch ans Herz gelegt, da nochmal abseits dieses Podcasts zu gucken. Wir sind nicht die Einzigen, die sich jetzt dazu geäußert haben. Auch darüber gibt es Berichterstattung, ja. Aber ihr wisst ja auch, wir gehen nicht aus diesem Podcast ohne unsere Kategorien. Das Abseits des Monats haben wir ja diesmal schon von den Kolleginnen im ersten Segment gehört, weshalb wir gleich mit erfreulicheren Dingen weitermachen dürfen. Und Ellen, du stellst uns heute den Volltreffer des Monats vor.
Genau, und der Volltreffer des Monats, da verlassen wir jetzt den Bereich Fußball und widmen uns dem Softball, einer Sportart, von der ich absolut keine Ahnung habe, aber hier geht es auch nur am Rande um den Sport, und ich warne vorher, es hört sich am Anfang an wirklich wie so ein Abseits des Monats, aber es ist im Endeffekt, ist es ein Volltreffer. Und zwar war ja, Softball wird ja vor allen Dingen auch in den USA gespielt, und Ende Juni fand dann in Melbourne, das gibt es offensichtlich auch in Florida, das erste Profispiel im Softball wieder statt, während Corona. Man kann ja dann auch nicht sagen nach Corona, kann man ja bei uns eigentlich auch nicht mehr sagen. Genau, und da wurde dann vor dem Spiel die Nationalhymne gespielt, wie auch im Fußball, und die Softballspielerinnen, die haben das eben, oh Gott, jetzt habe ich das Team gar nicht.
Das Team heißt Scrapyard Fast Pitch.
Ah, okay, ja, das kann man sich ja auch nicht merken. Also dieses Team hat eben diese Nationalhymne, haben die Spielerinnen sie stehend gesungen und haben dann eben das Spiel gespielt, und als sie dann nach dem Spiel in die Kabine kamen und auf ihre Handys geguckt haben, mussten sie feststellen, irgendetwas ist in der Zwischenzeit passiert, weil die Handys quasi explodiert sind vor Nachrichten, die kamen. Und was ist passiert? Die Teammanagerin hat während des Spiels dieses Foto, ein Foto davon gemacht, dass die eben stehend die Nationalhymne singen, und hat das dann vom Vereins-Account getwittert, hat Trump in dem Text getaggt und dann gesagt, everyone respecting the flag, und Flag groß geschrieben. Also so von wegen, das hat es dann so dargestellt, als ob die Spielerinnen da nur dadurch, dass sie sich nicht hinknien, gegen die Black Lives Matter Bewegung irgendwie sein würden. Und die Spielerinnen wussten halt von nichts, wurden nicht gefragt. Und da war dann eine Spielerin, Kelsey Stewart, eine der beiden einzigen Spielerinnen of Color dieses Teams, hat das Spiel dann so gesehen und hat dann den anderen Spielerinnen schon geschrieben, dass sie jetzt raus ist aus dem Ganzen. Also sie verlässt dieses Team nach der Aktion, das geht gar nicht. Und es fand alles, diese ganzen Diskussionen fand alles noch in der Kabine statt nach dem Spiel. Und dann hat eben die Managerin sich dazu geäußert, beziehungsweise, ja, weiß ich nicht, wurde dazu aufgefordert, sich zu erklären, was das bitte sehr sollte. Und dann hat sie in dieser Erklärung dann noch gesagt, All Lives Matter, was ja eben ein Statement ist, mit dem die Black Lives Matter Bewegung relativiert wird. Und daraufhin haben dann einfach alle Spielerinnen diesen Verein verlassen, sind alle komplett geschlossen ausgetreten und haben dann in den darauffolgenden Tagen unter thisisussoftball.com haben sie ihr eigenes Statement dazu veröffentlicht. und haben auch unter demselben Namen jetzt ihr eigenes Softball-Team gegründet und wollen ja zur nächsten Saison oder so schnell wie möglich eben unter diesem Namen als dasselbe Team sozusagen, nur eben alleine dann starten, ohne diese Managerin und diesen anderen Verein, der da eben dahinter stand und sie ja dann offensichtlich auch nicht unterstützt hat. Und ja, das ist dann eben der Volltreffer, dass sie das gemacht haben und dass sie auch ihre eigene Meinung dann da geäußert haben und dass sie alle zu diesen Spielerinnen da auch gestanden haben, die ja zu den Spielerinnen auf Color gestanden haben.
Also unser Volltreffer des Monats an die 18 Spielerinnen von jetzt This Is Us Softball. Und man könnte meinen, wir hatten eben schon unseren Podcast-Tipp, aber wir haben das natürlich ganz geschickt gemacht. Wir haben den ersten Podcast-Tipp in unser Glad-Segment eingebaut, damit wir jetzt noch einen zweiten Podcast-Tipp loswerden dürfen. Und den stellt uns wieder Tami vor.
Vor allem den anderen, den hatten wir, glaube ich, sogar auch schon mal als Podcast.
Ah, das macht ja nichts. Solange uns das so glücklich macht, müssen wir das unterbringen.
Ja, unser richtiger oder noch größerer Podcast-Tipp hat auch nochmal mit der Erweiterung der Perspektive zu tun. Wir haben ja vorhin auch kurz schon mal über Black Lives Matter geredet. Und uns selber als Kollektiv ist ja die Perspektiverweiterung auch immer super wichtig. Deshalb empfehlen wir euch diesen Monat die Wakandische Welle. Das ist ein neues Podcast-Kollektiv, das sich jetzt auch im Rahmen des Blackout Tuesday nochmal hervorgetan hat. Und zwar sprechen dort diverse schwarze Journalistinnen über ein Thema ihrer Wahl. Da sind auch bekannte Leute dabei, also Alice Hastas zum Beispiel, also wer sie jetzt nicht kennt, der hat in den vergangenen Wochen wahrscheinlich was falsch gemacht. Ich habe mich auch schon gefragt, wie viel Schlaf sie wohl hatte, weil sie so viele Interviews gegeben hat. Sie hat nämlich das Buch geschrieben, was weise Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, und ist auch Teil eines Podcast-Kollektivs oder eines Duos Feuer und Brot. Und Anna Dushime ist noch dabei, Malcolm Ohanwe und ganz viele andere neue Stimmen in der Podcast-Welt. Wir finden das super und finden, ihr solltet das da zuhören, weil deren Perspektive wichtig ist. Jeden Dienstag kommt, glaube ich, eine neue Folge raus. Bisher geht es um kritisches Weißsein oder weiße Mütter, Light-Skin-Privilegien und Rockmusik. Oder sogar schwarze deutsche Popkultur, Kindheitsidole und ein politischer Roberto Blanco. Wir finden, das solltet ihr euch anhören.
Genau. Dann sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Ich danke nochmal virtuell sozusagen den Teilnehmerinnen am ersten Segment und natürlich euch dreien, die ihr hier mit mir das zweite Segment dieser Episode unseres Saisonrückblicks gestaltet habt. Vielen Dank an dich, Tami, und erzähl nochmal, wo man dich und deine Projekte so findet.
Ja, man findet mich hauptsächlich auf Twitter. Und da könnt ihr dann auch verfolgen, was ich so in meinem beruflichen Alltag so mache.
Was sehr spannend ist übrigens.
Edlögli, ja, stimmt. Übrigens, weil Ellen so meinte, ihr Text sei so langweilig und die anderen seien so kompliziert. Meins ist gar nicht so kompliziert, wie alle immer denken. Weil das ist einfach alemannisch für Locken und quasi die Verniedlichungsversion davon.
Guck an.
Und ich habe halt lockige Haare, deshalb Lögli ist quasi die Verniedlichungsform von Locken.
Sehr schön. Haben wir gleich noch was über das Alemannische gelernt hier zum Schluss der Folge. Ja. Fantastisch.
Südbaden-Wulz.
Ich kenne nur die Bolle Eis. Die Kugel Eis.
Sehr schön. Ja, dann auch vielen Dank an dich, Ellen. Und erzähl nochmal, wo man dich und deine Projekte so findet.
Man findet mich ja unter Ellen Harnisch und man findet mich unter Fußballthesen, obwohl da im Moment nicht so viel los ist, was einfach der Tatsache geschuldet ist, dass in meinem Leben so viel los ist, aber vielleicht wird das ja auch mal wiederbelebt. Mhm. Vielleicht wird es aber auch umbenannt, keine Ahnung.
Wir behalten aber das im Blick.
Fußball ist auf beiden Accounts, also.
Genau.
Vielleicht wird es auch nur ein Account, also eigentlich, ja.
Ja.
Twitter ist das Medium, alle anderen Medien, nee.
Die nutzt du nur, um den Spielerinnen zu folgen, die überall posten. Sehr schön.
Nur um zu stalken.
Ja, genau. Ich könnte dich natürlich auch einfach anrufen und fragen, aber...
Sehr gut.
Wie du willst.
Und dann auch vielen Dank natürlich an dich, Jule. Erzähl doch mal, wo findet man dich und deine Projekte?
Ja, bei Twitter und bei Instagram findet man mich unter dem Hashtag Bio-Schokolade und man findet mich, also wenn man mich hören möchte, dann eigentlich hauptsächlich bei Lottes Erbinnen. Das ist ein Frauenfußball-Podcast.
Und ich bin Becky in diesen sozialen Netzwerken überall als Agenda-Beitrag. Ich habe noch diverse andere Podcasts. Am besten guckt ihr bei meinem Profil auf podcasterinnen.org vorbei. Da sind die alle zusammengefasst. Ich rede auch sonst noch sehr gerne über Filme und Serien zum Beispiel in Podcasts. Genau, Früff, den Podcast und uns als Kollektiv erreicht ihr in den sozialen Netzwerken unter @Früff Podcast, Früff mit UE, und die, das ist einmal bei Twitter, bei Facebook und bei Instagram. Und über diese Kanäle könnt ihr uns gerne auch immer Vorschläge schicken für unsere Kategorien, also besonders für das Abseits des Monats und den Volltreffer des Monats. Einfach mit dem Hashtag Früff Abseits oder Früff Volltreffer und unseren Account an twittern, dann könnt ihr sicher sein, geht es auf jeden Fall in unseren Lostopf sozusagen, in dem wir gucken, was wir auswählen wollen als Abseits- oder Volltreffer des Monats. Und wir sind da immer sehr dankbar, wenn wir ein paar Vorschläge von euch bekommen. Ihr fragt uns ja immer, ob ihr uns auch finanziell unterstützen könnt, dürft, wie auch immer. Und da fahren wir ja nun schon seit einiger Zeit das Motto Spenden statt Spenden, weil wir kein Geld annehmen für das, was wir hier machen aktuell. Aber wir freuen uns, wenn ihr das Geld, was ihr jetzt dafür überhättet, Früff zu unterstützen, an eine gemeinnützige Organisation weitergebt. Und da geben wir euch auch jede Folge ein Spendenziel an, das wir für unterstützenswert halten. Diesmal ist das die ISD, die Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Interessen schwarzer Menschen in Deutschland zu vertreten, auch für Gerechtigkeit in der Migrationsgesellschaft einzutreten. Und was sie auch sehr viel machen, ist, dass sie so Räume für schwarze Menschen anbieten. Also vielleicht habt ihr schon mal vom legendären Bundestreffen gehört. Wenn ihr einen der vielen Podcasts von schwarzen Menschen hört, die es in Deutschland gibt, da erzählen nämlich immer sehr viele von. Das Bundestreffen der ISD, eine Veranstaltung, bei der ja viele Menschen, schwarze Menschen in Deutschland zusammenkommen. Und die ISD kann man finanziell unterstützen. Es gibt unter helpdirect.org einen Spendenlink, wo ihr ganz leicht ein bisschen Geld dalassen könnt. Den findet ihr bei uns in den Shownotes. Ansonsten, wenn ihr uns unterstützen wollt, wir freuen uns immer über Likes und Retweets auf den sozialen Netzwerken, über Empfehlungen aller Art und gerne auch mal eine Bewertung mit Sternchen oder sogar eine Rezension bei iTunes oder in den Podcast-Apps eurer Wahl. Das ist doch immer am Ende unser schönster Applaus, wenn wir da von euch hören, was euch an unseren Folgen gefallen hat, was wir noch besser machen sollen. Also schreibt uns da gerne, interagiert mit uns. Wir freuen uns auf die Kommunikation mit euch. Ja, und dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Saison wieder. Tschüss.
Tschüss.
Ach komm, Frau, mach mal rhythmisches Wortgymnastik.
Tschüss.
Legendär immer Jule, tschüss.
Jule, ich habe nicht lange genug gewartet. Das ist
journalistisches
Brainstorming. Sehr schön. Wenn man unterschiedliche Haltungen zu gewissen Themen hat,
das richtig bis an die Grenzen zu bringen.
Ich lebe das zumindest mit und denke da nicht mehr viel, sondern bin einfach da und bin in jeder Sekunde bereit zu reden, zu schildern.
Gleich geht's bei uns um den Titel.